Attention. Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sack.
Die Big Show. Jetzt.
Ja, Big Show 671, Sportradio 360, im Fernsehen nebenan läuft schon. Women's Handball, Netherlands, Angola, 34-31, sehr, sehr unterhaltsam. Und auch wenn ich großmäulig gesagt habe, dass ich gar nicht so unfroh bin darüber, dass ich von der Warteliste nicht mehr in die Akkreditierungsliste für die Olympischen Spiele gerutscht bin. Ja, irgendwie wäre ich jetzt schon gern dort, ich sage euch, wie es ist. Na gut, bin ich aber nicht. Wir versuchen aber in der Big Show das Ganze ordentlich abzubilden, beginnen aber mit Fußball, mit der Big Show 671, mit Andreas Renner und mit Sebastian Wessling. Dann wieder zum Thema, auch zum Thema neue Besen kehren gut, der Blick zur Union Berlin und das heißt zu Janis Klimburg. Renners ist dabei geblieben. Dann Handball, da mischen wir die U20-Europameisterschaft mit den Olympischen Spielen und mit Uwe Semra. Danach Motorsport, Eddie Mielke und Stefan Reuss-Heinrich zu einem deutschen Weltmeister. Und danach mit Stefan Ehlen zur Formel 1 und dem, was da bei Audi los ist und was in Budapest los war. Zurück zu Olympia mit Björn Jensen im Anschluss. Dann weiter im olympischen Text mit Sebastian Kaiser, der schon dort ist. Dann weiter im olympischen Text mit Sepp Dumitru, der die deutsche Basketballnationalmannschaft in Lille und dann in Paris beobachten wird. Und dann gehen wir nach Kitzbühel, da bin ich in dieser Woche gerade. Ich habe ausführlich mit Jan de Witt, dem deutschen Tenniscoach, gesprochen. Und dann ein kleines Leckerli für alle Austria und auch, also Austria Wien und auch 1. FC Köln-Fans. Toni Polster hat sich für 2-3 Minuten Zeit genommen. Und das habe ich in einen Teil abgemixt mit der fantastischen Babsi Schett. Das alles in der Big Show 671 Sportradio 360. Auf geht's. Jetzt da. Was hat denn da so lange gedauert? Müssen wir leider nochmal anfangen, sorry. Sportradio 360, die Big Show 671 geht los, weil ja sonst nichts los ist mit Fußball und ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche wieder dabei ist. Andreas Renner, guten Morgen Andreas.
Hallo.
Und Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Servus Sebastian.
Hallo.
Frage. Bevor wir mit dem Fußball loslegen, Sebastian, es ist ein bisschen gecheatet jetzt, weil es ist der zweite Versuch, wo wir aufnehmen, aber Olympia und Sebastian Wessling, welche Sportarten muss man sich darunter vorstellen?
Wenn ich teilnehmen würde, meinst du?
Naja, was beschäftigt dich beruflich am meisten?
Ach so, ja, da habe ich ja eher eine koordinierende Rolle in der Redaktion.
Okay.
Das ist irgendwie gleichermaßen. Ich bin dann nicht Berichterstatter, sondern eher der Mann im Hintergrund, deswegen habe ich ein Auge auf alles.
Moment, aber wenn du es schon ansprichst, wo hätte man dich in deinen besten Tagen sportlich sehen können?
Ach du je. Also die Sportart, für die ich am ehesten sowas wie Begabung gehabt hätte, wäre Volleyball, aber das ist trotzdem weit entfernt von dem, was dort da aufs Parkett oder in den Sand gezaubert wird.
Die Volleyballer sind ja, glaube ich, dabei sogar, die deutschen Männer, oder? Und Frauen auch. Bin mir gar nicht
so sicher. Erwischst du mich bei meinem gesunden Halbwissen?
Ja, genau. Bei den Männern bin ich mir einigermaßen sicher, bei den Frauen fast einigermaßen. Egal, Andreas, in deiner aktiven Zeit, wo hätten wir dich gesehen? Turmspringen wahrscheinlich.
Ganz bestimmt, ja. Also Turmstehen hätte ich vielleicht hingekriegt, aber auch da hätte ich mich nicht wohl gefühlt dabei. Also ich habe ein bisschen Fußball in der Jugend gespielt und die Sportart, für die ich das meiste Talent hatte, wäre tatsächlich Tischtennis gewesen.
Ach was, ja schön. Wir haben immer noch den Plan, meine Kumpels und ich, dass wir irgendwann mal ein Curling-Team aufstellen, um dann bei den Olympischen Winterspielen am Start zu sein. So, aber natürlich, wenn wir Sebastian in der Leitung haben, wollen wir über den BVB sprechen. Motto heute in der Sendung auch, neue Besen kehren gut. Jetzt ist aber Nuri Sahin gar nicht mal so ein neuer Besen. Sebastian, nach dem, was du mitbekommen hast, ich gehe mal davon aus, dass du nicht in Asien mit dabei warst, aber du bist natürlich bestens informiert. Hat sich unfassbar viel geändert seit der Zeit, als Nuri Sahin noch Co-Trainer war? Oder hat sich nur eine Nuance geändert und wenn ja, zum Besseren?
Es ist natürlich sehr schwer zu beurteilen bei so einer Reise unter den Bedingungen, auch mit denjenigen, die dabei sind. Da sind ja die ganzen Nationalspieler noch nicht dabei und auch der ein oder andere, der zu dem Kader hinzugefügt werden soll. Von daher läuft dort in Asien, also trainierte und spielte eine Mannschaft, die natürlich nicht so viel zu tun haben wird, mit derjenigen, die dann auch zum Pflichtspielstart dann auf dem Rasen stehen wird. Also oder zumindest wird es noch einige Änderungen geben. Und Änderung ist ein gutes Stichwort, die gibt es nämlich unter Nuri Sahin durchaus, finde ich. Also das erste Testspiel, das muss man ja unter der Rubrik, da lief wenig abheften. Danach war auch Sahin selbst sehr deutlich, hat gesagt, ja, da haben die Spieler einfach die Basics nicht auf den Platz gebracht. Deswegen war es auch schwer, daraus jetzt wirklich Schlüsse zu ziehen, was er anders vorhat. Jetzt im zweiten Testspiel, das dann gegen Osako 3-2 gewonnen wurde, da war schon so ein bisschen mehr sichtbar, was sich Nuri Sahin vorstellt an Spielprinzipien. Ich will jetzt nicht zu sehr, also will ja kein Taktik-Podcast hier raus machen, aber ich glaube, der größte Unterschied zu Edin Terzic ist, dass Nuri Sahin eine Philosophie verfolgt, die viele Trainer, die gehypt werden, aktuell verfolgen, wo es darum geht, wir spielen durch die Mitte, wir spielen in den Druck hinein. Okay. In Terzic war es eher so, der hat oft das Spiel über die Flügel gesucht und um den Druck drumherum sozusagen. Also das ist, wenn man es in wenige Worte packen will, eigentlich der größte Unterschied. Und daraus folgen dann natürlich diverse Anpassungen, wie man seine Spieler positioniert, wie man sich im Aufbau gibt, wo die Außen hinlaufen, wo die Zentrumspieler hinlaufen und so weiter. Aber das wäre so, wenn ich es in wenige Worte fassen wollen würde, der größte Unterschied, der schon teilweise gut funktioniert, aber nach wie vor halt auch noch anfällig ist, weil man ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig weit im Training. Und der zweite große Unterschied ist vielleicht, dass Nuri Sahin zumindest nach den Eindrücken bisher sehr viel mehr Wert auf starkes Pressing und Gegenpressing legt, als Edin Terzic getan hat.
Wollen wir diesen Taktikball aufnehmen, Andreas, den uns Sebastian hier in Volleyballmanier zugepritscht hat. Wie ist denn Spanien? Ich fand, Spanien kann beides, oder konnte beides. Natürlich die Flügel mit Lamine Yamal und mit Nico Williams, aber die konnten eben auch durch die Mitte spielen. Aber welche Mannschaft, wenn wir jetzt mal schnell drüber nachdenken, bei der Fußball-Europameisterschaft, hat denn wirklich diesen Ansatz durch die Mitte verfolgt? War das vielleicht sogar die deutsche Mannschaft, die ja auch schnelle Spieler auf den Außen gehabt hätte, wenn sie denn in Form gewesen wären, wie Leroy Sané, der nicht in Form war? Aber gab's jetzt in Retrospekt wirklich eine Mannschaft, die merklich durch die Mitte gespielt hat, Andreas, wenn wir mal schnell drüber nachdenken?
Ja, also ich muss ja über die deutsche Mannschaft nicht mehr sagen, als da gibt es vorne einen Mittelstürmer namens Kai Havertz und dann dahinter eigentlich zwei Zehner, nämlich Musiala und Wirtz, die sozusagen die äußeren Positionen im Angriff spielen, aber die beide total in die Mitte tendieren. Also bei Deutschland war das ganz klar, die Vorgabe, dass Deutschland vor allen Dingen durch die Mitte kommen will und auf den Flügeln kam halt, wenn dann was kam, vor allen Dingen Bälle von den Außenverteidigern. Das Spiel der deutschen Mannschaft war sicher so angelegt. Jetzt kann man das jetzt nicht 1:1 mit dem vergleichen, was Borussia Dortmund macht. Es ist auch ganz schwer, das, was Clubmannschaften machen, zu vergleichen mit dem, was Nationalmannschaften machen. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass Nationalmannschaften taktisch wesentlich einfacher spielen, würde ich es jetzt mal formulieren, als Clubteams, schlicht und einfach deshalb, weil die Trainingszeit fehlt, um Abläufe einzustudieren. Eine sechswöchige Vorbereitung, selbst wenn da noch irgendwelche Reisen zwischen reinkommen, so wie bei Borussia Dortmund jetzt, die gibt es halt für die Nationalmannschaften nicht. Da hat man unter dem Jahr 5-6 Länderspieltermine mit jeweils zwei, drei Trainingseinheiten drumherum. Mehr ist es nicht. Und deswegen fehlt schlicht und einfach die Zeit. Und ich glaube, was halt jetzt für Borussia Dortmund besonders wichtig ist, weil es das ist, was wahrscheinlich am längsten dauert und die größten Probleme mit sich bringt, ist wieder umzuschalten sozusagen vom eher abwartenden Stil unter Edin Terzic zum aggressiven Pressing. Weil wenn man im Pressing einen Fehler macht und irgendjemand nicht weiß, was er tut, dann kann der Gegner das ganz bitterböse ausnutzen und dann läuft man in Kontersituationen und sieht ganz schlecht aus. Und das ist bestimmt die größte Baustelle. Und das aggressive Pressing ist halt auch etwas, was in Nationalmannschaften schwer einzuüben ist. Die Österreicher haben es hingekriegt, viele andere haben es gar nicht erst versucht, weil, wie gesagt, dafür relativ viel Zeit aufgewendet werden muss und die Gefahr, dass man es nicht vernünftig hinkriegt, eben dann trotzdem ziemlich groß ist.
So, als Andreas jetzt gesagt hat, die deutsche Nationalmannschaft, da gab es vorhin einen Mittelstürmer, hat es mich richtig gerissen, Sebastian, als der Name Kai Havertz gefallen ist und nicht Niklas Füllkrug.
Das habe ich durch die Leitung gefühlt.
Ja, natürlich. Gibt's denn... Also ich glaube, ich habe ein Zitat gelesen von Nuri Sahin, dass er Niklas Füllkrug aus seiner Zeit bei Werder Bremen kennt und dass er sehr wohl davon ausgeht, dass eine Doppelspitze sozusagen Füllkrug-Gerassi funktionieren nicht nur kann, sondern auch wird. Ist das aus deiner Sicht der sinnvollste Plan, dass die beiden zusammenspielen oder antizipierst du möglicherweise, was habe ich gelesen vor 2 Tagen, auch Atletico Madrid wäre denn interessiert an Niklas Füllkrug?
Viele Fragen in einer. Also ich
weiß, das kann nur ich.
Das ist doch immer so. Ja.
Also ich glaube, dass das mit einem Doppelsturm der beiden funktionieren kann, weil es schon etwas, also weil Gerassi und Füllkrug jetzt nicht der exakt identische Stürmertyp sind, sondern Gerassi schon derjenige ist, der schon etwas weitläufiger sich drumherum ums Zentrum bewegen kann. Ich glaube aber nicht, dass das Nuri Sahins zuvorderster Plan ist, zwei Mittelstürmer aufzustellen. Das entspricht nicht dem, was jetzt Dortmund bisher eintrainiert hat, zugegebenermaßen noch ohne die beiden, aber trotzdem würdest du ja dann schon mal, wenn du zwei Stürmersysteme vorhast, das auch mal ab und an im Training austesten. Du hast ja immerhin jetzt Sebastian Allaire und Youssoufa Moukoko auch dabei, würdest das ein paar Mal machen, damit auch die Mitspieler sehen, was das bringt. Das ist bislang kaum bis gar nicht zu sehen. Von daher, also als eine taktische Variante, wenn du mal was einen Rückstand aufholen musst, kann ich es mir gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es das der Ansatz der Wahl sein wird von vornherein bei Nuri Sahin. Und dann wird es natürlich spannend. Dann hast du zwei hochkarätige Mittelstürmer, zwei vergleichsweise hochkarätige Mittelstürmer und eine Position, die zu besetzen ist, die beide natürlich haben wollen. Und dann, ja, muss man sehen, was man damit macht. Also der BVB lässt bisher klar durchblicken, er möchte Füllkrug auf jeden Fall halten, auch wenn Gerassi dazukommt, weil man sagt, die Saison, die man in der Vergangenheit erlebt hat, da hat man gesehen, wie es war, wenn man zwar einen Mittelstürmer hatte, aber keinen so richtigen Backup, in wie vielen Situationen das dann einfach wehtut, weil du dann einen Stürmer durch viele Spiele jagen musst und wenn der mal ausfällt, dann hast du gar keinen. Und Gerassi fehlt ja jetzt auch erstmal zum Saisonstart eine Weile und von daher ist die Planung eigentlich klar darauf ausgelegt, dass beide bleiben, aber nicht, dass beide zwangsläufig die ganze Zeit von Beginn an spielen.
Ich könnte mir vorstellen, wenn irgendjemand tatsächlich, sei es Atletico Madrid oder sonst wer, 70 Millionen für Niklas Füllkrug hinlegen würde, dann wäre das wahrscheinlich der Idealfall für Borussia Dortmund. Weil ich fürchte, also ich habe keine Ahnung, ich habe gehört, dass Atletico Madrid interessiert ist, aber was die Summen sind, die da im Gespräch sein sollen, wenn die überhaupt schon im Gespräch sind, Sebastian, das weißt du vielleicht besser als ich, da habe ich noch nichts gehört.
Also in Dortmund ist noch keiner mit einer Summe vorstellig geworden. Von daher, also man liest ja aktuell sehr viel über Interesse von spanischen Clubs an allen möglichen Spielern. Die scheinen ja halb Europa leer zu kaufen. Das ist eine spannende Phase offenbar für die spanischen Kollegen, die ja sehr viele Namen zu behandeln haben. Wie viele dann davon realistisch sind, das ist ja dann immer die andere Frage. Also wie gesagt, in Dortmund hat man jetzt noch nichts auf dem Tisch liegen und es ist, wie du gesagt hast, wenn natürlich ein hohes Angebot käme, wo man irgendwie in der Region von 30 Millionen plus ist, dann würde man natürlich sehr scharf überlegen, vielleicht auch schon bei 25 Millionen und sagen, ja gut, ganz so unverkäuflich ist der Niklas Füllkrug dann doch nicht, aber da muss erstmal einer kommen und so viel auf den Tisch legen.
Ja, gerade bei Atleti, ich meine, die Historie, da seid ihr natürlich besser, wisst ihr besser Bescheid, aber die sind ja nicht derjenige Verein, der richtig massive Summen auf den Tisch legt. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt für Griezmann bezahlt haben, wenn nicht Barcelona noch was bezahlt hat, dass sie ihn wieder zurücknehmen. Das kann natürlich auch sein. Aber ansonsten ist das, würde ich spannend finden, wie Dortmund reagiert. Dortmund hat aber, Sebastian, ein bisschen den FC Bayern München ja gemacht, indem sie einen direkten Konkurrenten, der vor ihnen gelandet ist in der Meisterschaft, nämlich dem VfB Stuttgart mal ganz elegant zwei Stützen weggekauft hat. Ist das schon die natürliche Nahrungskette, oder? Dass früher oder später dann die Bayern bei Dortmund vielleicht noch jemanden kaufen, aber Dortmund möchte sich schon etablieren als mindestens der Zweite in dieser wunderbaren Hierarchie der Bundesliga.
Ja, natürlich möchten sie das und natürlich ist es dann zumindest ein probates Mittel, die Spieler, die in der Bundesliga gut spielen, sich näher anzugucken und unter Vertrag zu nehmen. Dortmund hatte ja das große Glück, oder was heißt das große Glück, durch die Saison, die sie gespielt haben, durch den Vorstoß bis ins Champions League Finale, haben sie natürlich entsprechende Einnahmen gehabt, mit denen vorher nicht unbedingt gerechnet werden konnte. Und das heißt, sie hatten jetzt einiges an Geld zur Verfügung, um eben solche Transfers durchziehen zu können und für ihre Verhältnisse jetzt erstmal in ein relativ großes Transferminus zu gehen und solche Spieler dann anzuziehen. In einem normalen Jahr hätte das in dem Ausmaß jetzt vielleicht nicht zwingend funktioniert, dass man jetzt zwei solcher Spieler aus Stuttgart holt, aber jetzt hatte man das Geld halt da. Und gerade bei Gerassi ist natürlich auch so, wenn der eine Ausstiegsklausel hat in der Höhe und wenn man hofft, dass er so einigermaßen auf dem Niveau weiterspielt, das er gespielt hat, dann ist das natürlich etwas, was du irgendwie machen musst. Wenn du sowieso sagst, wir wollen uns im Sturm einen weiteren dazunehmen, dann ist das ja mit 18 Millionen eine Summe, an der kannst du fast gar nicht vorbeigehen. Und Waldemar Anton war natürlich auch irgendwie eine recht logische Überlegung, den dazu zu holen, weil er auch nicht wahnsinnig teuer ist und du natürlich ein Abgang eines Mats Hummels hast, wo du einen sehr hochklassigen Verteidiger verlierst, auch einen sehr erfahrenen, und das jetzt vielleicht nicht mit irgendeinem aus der U19 oder U23 kompensieren willst, sondern dir schon ein bisschen Erfahrung dazu holen willst. Deswegen nimmst du so einen. Mit dem kleinen Risiko bei beiden natürlich, wird natürlich auch drüber gesprochen, dass sie jetzt vor der vergangenen Saison nicht so viele Spielzeiten hatten, die sie auf diesem Niveau hingelegt haben. Deswegen bin ich dann sehr gespannt, wie jetzt dieser nächste Schritt in Dortmund dann aussehen wird.
Nur kurze Nachfrage, weiß man, was Mats Hummels macht? Hat er schon einen neuen Verein? Ich habe
kam ja irgendwie gestern oder vorgestern aus dem Nichts eine Spekulation um Real Madrid auf. Ah, ja. Noch einmal an dieser Stelle schöne Grüße an die spanischen Kollegen. Aber das ist jetzt, glaube ich, hat sich auch schon wieder relativ schnell erledigt. Nach allem, was ich höre, hat er tatsächlich ein recht konkretes Angebot aus Bologna vorliegen. Und das könnte er sich wohl auch gut vorstellen. Weil das spannende Liga für ihn ist, weil er sich da im Süden recht wohlfühlt, weil es noch einigermaßen heimatnah in München ist. Also das könnte durchaus eine Option sein, aber das ist auch noch nichts in trockenen Tüchern, nach allem, was ich so weiß.
Spannend. So, eine Sache vielleicht noch. Ich als jemand, der in München lebt, kriegt man natürlich mit, was bei den Bayern los ist. Dass der BVB einkauft, habe ich auch mitbekommen, Andreas. Der deutsche Meister aber, um den ist es erstaunlich still. Ist das eine gute Nachricht?
Naja, das ist Bayer Leverkusen und Bayer Leverkusen war es eigentlich immer sehr still. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so still wie vorher. Es ist aber trotzdem noch nicht der Verein, der die Massen bewegt. Deswegen hält sich natürlich auch die Berichterstattung in den überregionalen Medien relativ gesehen zu anderen deutschen Meistern ziemlich stark in Grenzen, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Ich meine, Bayer Leverkusen, die machen weiter das, was sie bisher gemacht haben. Wenn es Abgänge gibt, auch wenn es Abgänge für teuer Geld sind, dann werden die ersetzt mit Spielern, die im Normalfall gut gescoutet sind, aber noch nicht auf einem absoluten Top-Niveau, wo man dann den Namen hört und die ganze Republik sagt, oh ja, haben sie jetzt aber einen Superstar gekauft. Das ist, die kaufen Spieler und machen sie zu Superstars. Das ist das Geschäftsmodell und dann ist halt letztes Jahr mal die deutsche Meisterschaft bei rausgesprungen und insgesamt eine sensationell gute Saison. Aber das hat jetzt den Status von Bayer Leverkusen noch nicht extrem verändert. Das ist genauso wie mit der Hackordnung im deutschen Fußball, wenn es darum geht, wo die Spieler hinwechseln. Der BVB ist derzeit noch in der Lage, Spieler vom VfB Stuttgart abzuwerben, obwohl Stuttgart in der Tabelle besser abgeschnitten hat, weil sie halt noch den Ruf haben und man davon ausgeht, dass sie das Problem in der nächsten oder übernächsten Saison dann regeln und wieder vor Stuttgart landen. Wenn Stuttgart jetzt dreimal hintereinander vor dem BVB abschneiden wird, dann ändert sich das halt irgendwann mal.
Da malt Andreas Renner gleich den Teufel an die Wand. Wahnsinn. So, Hand aufs Herz, Sebastian. Als du gestern Abend Gedanken verloren durch deine analogen TV-Programme gegangen bist und plötzlich gesehen hast, hoppla, da gibt's ja schon Fußball. Da spielt ja Frankreich gegen die USA. Echter Fußball. Hast dich auch ein kleines bisschen geschreckt, oder? Oder wusstest du natürlich, dass gestern schon losgeht? Es gab ja gleich bei dem Argentinien-Spiel eine Verwirrung, die ich bis jetzt nicht verstehe mit dem VAR. Die Franzosen haben sich echt schwer getan gegen die USA, 2-0 gewonnen. Hast du das so auf dem Zettel gehabt, Sebastian, dass es jetzt schon wieder eigentlich losgeht, auch mit dem Fußball bei Olympia?
Ja, da ich mich ja jetzt beruflich recht intensiv damit auseinandergesetzt, wusste ich das tatsächlich. Und als Fußball-Nerd, der ich ja dann doch ein Stück weit bin, weiß ich auch aus der Vergangenheit, dass der Fußball ja immer so ein bisschen so stiefmütterlich am Rande des Turniers und auch schon davor meistens losgeht. Also von daher bin ich jetzt nicht aus allen Wolken gefallen.
In Marseille wurde, glaube ich, auch gekickt. Ich glaube, die Franzosen waren in Marseille. Schön. Genau. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Andreas, bleibt noch ein kleines Weilchen bei uns und wir machen eine kurze Pause in der Big Show 6.
Hallo, hier ist Roger Fedor. Ihr hört Sportradio 360.
Alright. Big Show 671, Sportradar 360. Weiter geht es mit dem Fußball. Andreas Renn ist dabei geblieben. Neu vom Kicker in Berlin, Janis Klimburg. Servus, Janis.
Grüßt euch, hallo.
Janis, Sebastian Wessling hat das Trainingslager des BVB in Asien in schönen Worten zwar, aber ich habe zwischen den Zeilen gelesen, als absolut sinnlos beschrieben. So schlimm war es nicht. Aber du warst mit Union Berlin in Tirol. Ich hoffe, du selbst konntest Sport treiben. Aber wie viele Aufschlüsse hast du oder habt ihr als Beobachter schon gewinnen können? Mit anderen Worten, wie viel der vollen Kapelle, die bei Union Berlin in der Bundesliga spielen wird, war denn tatsächlich mit dabei?
Zur ersten Frage, also ich glaube, ich habe so tituliert in meinem Fazit wichtige Erkenntnisse, aber viele Baustellen. Das ist dann gleichzeitig auch das Fazit vom Trainingslager. Man konnte schon sehen, welche Richtung es geht bei Union. Der neue Trainer Bo Svensson will jetzt höher pressen, auch noch schneller umschalten. Da merkt man aber, dass einige Spieler aus dem Kader noch Probleme damit haben, weil eben die nötige Grundgeschwindigkeit einfach nicht da ist und das im Vergleich zu vorher eine große Umstellung ist, wo man sich hat tief fallen lassen, den Gegner erwartet hat und dann umgeschaltet hat. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis man diesen neuen Spielstil impliziert, sagt man ja immer so schön. Und wer war alles da? Leopold Querfeld ist der Zugang gewesen, der als erstes dazugestoßen ist, 2-3 Tage. Mhm. Kevin Volland ist noch verletzt am Knie, das dauert auch noch länger, bis der zurückkehrt. Eine genaue Diagnose wollte der Verein wie immer nicht abgeben, aber ich schätze, das geht noch bis in die Hinrunde rein. Ansonsten die ganzen EM-Fahrer waren eben logischerweise nicht dabei, heißt Andra Schäfer, Frederik Rönno, auch Neuzugang Laszlo Benes, die sind diese Woche erst alle eingestiegen.
Andreas, da klingelt's doch bei uns beiden, die wir vorhin gerade gehört haben, auch der BVB will plötzlich höher pressen mit Nuri Sahin, bei Bo Svensson überrascht mich das nicht. Werden wir 18 Bundesliga-Vereine haben? Nein, 17, weil die Bayern spielen immer ein bisschen anders. Wobei die ja auch hochpressen. Wird nur mehr gepresst werden in der Bundesliga im kommenden Jahr, Andreas, wenn selbst Union Berlin jetzt auch auf die Presse steigt?
Es ist ja nichts wirklich komplett Neues. Also Union Berlin hat das ja zumindest in der Vergangenheit auch phasenweise schon mal gemacht. Aber ja, also ich würde mal vermuten, ohne da jetzt genau durchgezählt zu haben, dass mehr als die Hälfte der Mannschaften in Deutschland mehr oder weniger aggressiv in den Gegner presst. Das kommt natürlich auch immer drauf an. Es gibt halt jetzt mal, um ein Extrembeispiel zu nehmen, das inzwischen alle kennen, Atalanta Bergamo aus Italien, die ja im Europapokal sehr weit gekommen sind und die das halt gnadenlos über 90 Minuten durchhalten. Selbst Mannschaften, die viel pressen in der Bundesliga, machen das nicht so aggressiv durchgehend, wie die Bergamaschi das zum Beispiel tun. Aber es sind schon sehr viele Mannschaften, bei denen das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, der Spielidee. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht grundsätzlich ungewöhnlich. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir vorhin über Borussia Dortmund geredet haben, also Jürgen Klopps Ruf als Trainer basiert auf Gegenpressing, weil er das weiterentwickelt hat. Oder FC Bayern und der Pep Guardiola, ich meine, wenn die für eins standen, war das auch aggressives Pressing in der gegnerischen Hälfte. Also das ist jetzt kein neuer Trend, sondern das hat sich über die letzten, wie viel ist das jetzt, 10, 12 Jahre etabliert.
Bo Svensson ist angesprochen worden. Janis, ich habe Bo Svensson, wenn ich ihn vor mir sehe, immer weißes T-Shirt, das aus der Hose raushängt. Aber es scheint mir ein Typ zu sein, für den ich gerne kicken würde. Welchen Eindruck hast du von Bo Svensson aus nächster Nähe gewinnen können?
Sehr kommunikativ. Er führt sehr viele Einzelgespräche auch, hat sich nach den Einheiten immer mal wieder einen Spieler geschnappt. Auch während der Einheiten greift er sehr viel ein. Viel mehr als Urs Fischer und vor allen Dingen auch sein Vorgänger Nena Bjelica, der das eher nicht so gemacht hat. Und ansonsten, ja, doch sehr offen. Auf jeden Fall viele taktische Anweisungen, auch clevere Anweisungen meiner Meinung nach. Und auch im Umgang mit uns Pressevertretern auch sehr nett, gibt viel von sich, sehr eloquent. Also bisher bin ich da rundum zufrieden, muss ich sagen.
Andreas, jetzt kommt er aus Mainz. Ist da Union Berlin ein logischer nächster Schritt? Ist es ein kleiner Schritt? Mainz ja, ich meine, etabliert in der Bundesliga, Union etabliert in der Bundesliga, aber eben Hauptstadtklub. Ja, ist das ein logischer Schritt oder hätte es eine Etage höher auch gehen können? Weil ich sehe Bo Svensson früher oder später immer noch in Leipzig. Tut mir leid.
Ja, da kann er ja zumindest seine Pressing-Ideen auch unterbringen. Ich meine, was bei Bo Svensson passiert ist, sind ja zwei Dinge in seiner Zeit in Mainz. Erstens, er hat den Verein damals aus einer ähnlich ausweglosen Situation gerettet, wie es jetzt dann sein Nachfolger Bo Henriksen letzte Saison gemacht hat. Aber was er dann auch gemacht hat, ist seine ursprüngliche Spielidee, die relativ simpel war. Also ich sehe immer noch, der rechte Mann der Dreierkette bekommt den Ball und schlägt dann lang diagonal auf Adam Scholloy und das war anderthalb Jahre das, was Mainz 05 gespielt hat. Und dann hat man aber auch gemerkt, dass dann der Plan war, die Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln. Also die sind nicht darauf stehen geblieben, dass sie immer wieder das Gleiche gemacht haben. Das hat man dann schon gemerkt, aber leider hat es dann aus Mainzer Sicht und vor allen Dingen für Bo Svensson am Ende nicht mehr so gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, für mich ist der Wechsel von Mainz zu Union, ehrlich gesagt, lateral würde der Amerikaner sagen. Also die sehe ich dann schon so grob gesagt auf dem gleichen Level.
Ja, was sagt der Berliner dazu? Das muss dich empören, Janis, sowas. Das muss dich einfach empören.
Nee, ich bin ja auch kein gebürtiger Berliner.
Ah, okay, also, gut, dann.
Nee, also ich würde es eh nicht sagen. Also es ist jetzt kein Schritt zurück, das auf keinen Fall. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, Schritt nach vorne, nur weil Union jetzt die letzten drei Jahre international gespielt hat. Da hat einfach alles zusammengepasst. Und wenn man das nötige Glück hat, dann passiert das eben mal. Ich glaube, ähnlich war es jetzt auch bei Stuttgart, um denen zu nahe zu treten zu wollen. Da ist es ja auch so, dass sie über ihren Möglichkeiten gespielt haben. So war es eben auch bei Union. Und von daher würde ich sagen, seine Aufgabe ist es, Union spielerisch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das weiß auch jeder, dass Bo Svensson vermutlich in 3, 4 Jahren, sage ich mal, auch die Möglichkeit hat, noch andere Vereine zu trainieren. Von daher ist es, glaube ich, für beide eine Win-Win-Situation erstmal. Und dann darf man gespannt sein, wie das funktioniert, auch in Zusammenarbeit mit dem neuen Sportchef Horst Held.
Oh ja, auch eine spannende Personalie. Horst Held in den frühen Stunden von Sportradar 360, damals war er noch bei Schalke. Es ist jetzt wirklich 10 Jahre her, war er hier sogar mal zu Gast, wahrscheinlich sogar länger. Janis, du sprichst Leopold Querfeld an, der für Österreich bei der Europameisterschaft von Ralf Rangnick gespielt hat, von Ralf Rangnick eingesetzt wurde und für Österreich gespielt hat, so rum ist richtig. Guter junger Mann, gerade mal 20 Jahre alt, wenn ich es richtig gesehen habe, aber für mich spannender natürlich, László Benyes, was darf man von ihm erwarten? Kommt er dorthin zur Union Berlin und ist dann im Mittelfeld sofort Chef oder gibt es da eine Hackordnung, der sich unterordnen muss? Wie siehst du Benyes im Dress von Union Berlin?
Ja, lustig, dass du es ansprichst, weil ich es heute in unserer heutigen Ausgabe tatsächlich thematisiert habe mit Benyes, weil ich einfach gespannt bin, wie Svensson ihn einsetzen wird, weil es ist so, dass in den bisherigen beiden Testspielen gegen Kiew und Chemie Leipzig dass Benson 3-4-3 hat spielen lassen. Heißt mit nur mit zwei Mittelfeldspielern, zwei Zentralen, die beide eher defensiv denken. Er hat aufgestellt Khedira und Kemlein und Toussaint und Haberer. Und wenn er das System jetzt so durchführt, wo er gesagt hat, das ist nicht in Stein gemeißelt, klar, aber er lässt danach auch trainieren und auch die Testspiele absolvieren. Von daher präferiert er das, glaube ich, schon. Dann ist meiner Meinung nach in diesem System kein Platz für Benesch, weil es ist kein defensiver Achter. Beim HSV hat er in einem 4-3-3 den offensiven Achter gegeben oder teilweise dann auch mal im Spiel quasi den Zehner. Aber die Position gibt es eben bei Union in diesem System nicht. Und über außen kann er auch nicht kommen, weil er da nicht die nötige Grundgeschwindigkeit mitbringt. Von daher bin ich mal gespannt, weil ich ihn eigentlich als Verstärkung sehe, weil Union, so eine Art Kreativspieler kann man ihn, glaube ich, nennen. Er schießt gute Standards, er hat eine feine Technik, er schießt auch einfach mal aus der Distanz, was auch die 13 Tore belegen und die 11 Vorlagen aus der letzten Saison. Von daher an sich auf dem Papier erstmal definitiv eine Verstärkung und ein Spielertyp, den Union auf alle Fälle braucht. Aber jetzt darf man gespannt sein, wie er ihn einsetzt. Vielleicht schon am Samstag gegen Glasgow Rangers wird man dann sehen, ja, wo er ihn sieht auf dem Platz.
Ich denke, es ist halt auch eine Situation, wo man bei Union dann sagen muss, nach dem Aufwärtstrend der letzten Jahre und Europapokal und so weiter und was da jetzt alles mit dabei war. Man hat ja schon gerade vor der letzten Saison auch gesehen, dass der Versuch da war, eine andere Art von Fußball zu spielen. Also mehr spielerische Elemente einzubringen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Man hat auch Leute verpflichtet, die dazu ein bisschen besser gepasst haben, aber es hat ja nicht funktioniert. Und ich glaube, es ist jetzt als allererstes, glaube ich, tatsächlich mal wichtig, eine Basis zu finden, bei der die Mannschaft jetzt genau weiß, was von ihr erwartet wird, weil mit all den Wechseln, die es in der vergangenen Saison gab, zwischendurch noch mit Interimslösungen und so weiter und so fort, kann man dann schon vielleicht auch verstehen, dass es immer schwieriger war, da eine klare Linie auch als Spieler zu erkennen. Und dann ist mal der eine Trainer da, der mag mehr den einen, dann der nächste Trainer, der mag mehr den anderen. Ich glaube, jetzt mal eine Saisonvorbereitung zusammen zu haben und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, das hoffentlich vom Trainer dann auch klar ausgesprochen wird. Und mit Ziel meine ich jetzt erstmal die Etablierung einer Spielweise und nicht, wir wollen in der Tabelle irgendwo landen, sondern das ist ja dann der nächste Schritt. Du musst erstmal was etablieren, was die Mannschaft gut kann, und dann kannst du dir Ziele setzen, die damit vielleicht realistischerweise zu erreichen sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Reset, das Union Berlin braucht nach dieser letzten Saison, die ja chaotisch war, zumindest von außen betrachtet.
Tja. Ja, absolut. Also man muss erstmal Ruhe reinbringen, glaube ich. Wie du gesagt hattest, Urs Fischer hat es schon angeleiert in seiner Zeit, noch Anfang der letzten Saison, dass man sich spielerisch weiterentwickelt, aber das hat eben gar nicht funktioniert. Warum auch immer, da kommen, glaube ich, mehrere Gründe einfach zusammen, unter anderem diese Dreifachbelastung mit Champions League, dass man sich zu sehr auf diese Champions League-Spiele einfach nur gefreut hat. Das haben die Spieler auch immer wieder angesprochen, dass das so ein Kritikpunkt war, warum es nicht mehr geklappt hat. Ja, und jetzt ist es eben die Aufgabe, sich da spielerisch weiterzuentwickeln. Und das sieht man aber auch, wollte ich noch ergänzen, in den Trainingseinheiten und in den beiden Testspielen, wo ich vor Ort war, dass immer weniger lange Bälle geschlagen werden. Also man versucht schon, über schnelles Kurzpassspiel nach vorne zu kommen, was auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne ist, auch wenn natürlich noch nicht alles gelingt. Aber bis das auch alles in die Reihe läuft, dauert es, glaube ich, auch noch ein wenig.
Jetzt haben wir Janis Klimburg vom Kicker hier netterweise am Start, Andreas, und ich weiß noch früher, als meine Großmutter mir den Kicker abonniert hatte, in der tiefsten Steiermark, und ich immer in die Trafik, wie man bei uns sagt, in Deutschland würde man natürlich sagen, in den Kiosk, zum Kiosk gehen musste, mir den Kicker dann dort abgeholt habe, und immer wenn diese Ranglisten rausgekommen sind und wenn dann stand, Andreas Herzog, internationale Klasse, war ich persönlich beleidigt, weil ich mir gedacht habe, Andreas Herzog ist doch Weltklasse. Einfach nur aufgrund seines Reisepasses. So, und jetzt, weil es das immer erzählt wurde, auch im ORF, Weltklasse. So, ja. Und jetzt sehe ich hier, also im Kicker, es sind noch nicht alle Wertungen heraus. Pardon. Aber mich beschleicht der furchtbare Gedanke, wenn nicht Harry Kane vom Kicker mit Weltklasse bewertet wird, dann gibt es keinen einzigen Weltklasse-Spieler in der Fußball-Bundesliga. Außer ich habe jetzt jemanden grandios übersehen. Andreas, Ist dem wirklich so? Habt ihr, weil in Österreich sind nur Weltklasse-Spiele in der Bundesliga, aber wie sieht es mit der deutschen Bundesliga aus?
Ja, die Österreicher haben ihre eigene Kategorie, glaube ich. Ja, aber Janis, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist auch Harry Kane bei euch nicht unter Weltklasse einsortiert worden. Glaube ich zumindest, mich erinnern zu können, das gelesen zu haben. Aber selbst wenn ich da falsch liegen sollte, als allererstes die Kollegen vom Kicker, muss man auch dazu sagen, die bewerten immer nur das letzte halbe Jahr. Ja, das ist jetzt keine grundsätzliche Bewertung eines Leistungspotenzials, das ein Spieler hat, weil wir haben in Deutschland definitiv und auch in der Fußball-Bundesliga Spieler, die Potenzial haben, Weltklasse zu werden oder die es vielleicht schon mal waren, aber wenn man halt das alles auf Halbjahr zu Halbjahr aufdröselt, dann kann es halt tatsächlich mal passieren. Und der Bewertungsmaßstab ist streng und das finde ich gut, weil Weltklasse sollten halt auch nicht wenige sein. Wenn jetzt jeder, sogar Andreas Herzog, Weltklasse ist, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Mindestens Weltklasse
ist, dann dann stimmen vielleicht auch die Maßstäbe nicht. Also das sollte extrem schwierig zu erreichen sein. Und wenn wir uns dann mal angucken, was da gelaufen ist, da waren jetzt Spieler von Bayer Leverkusen mit dabei, die, glaube ich, relativ nah daran gekratzt haben an diesem Prädikat. Aber wer hat sich denn bei Bayern München so hervorgetan? Auch Harry Kane hatte im zweiten halben Jahr ein paar durchschnittliche Spiele und dann geht ja auch immer noch der Europapokal mit in die Bewertung rein. Das sind also alles Geschichten, die dann insgesamt eine Rolle spielen. Ich denke, das ist nicht unfair und man muss auch ganz klar sagen, die Zeiten, wo die Kollegen vom Kicker 10 Weltklasse-Spieler in der Fußball-Bundesliga verorten, die sind sehr, sehr rar gesät.
Janis, wie viel über den Prozess darfst du verraten? Hat da jeder Kicker-Redakteur in Deutschland auch eine Stimme? Gibt es da eine große Konferenz? Wie werden diese Prädikate vergeben?
Ja, ich denke schon, dass ich da jetzt ein bisschen was verraten kann und aus dem Nähkästchen plaudern kann. Wahrscheinlich nicht so viel, aber ein bisschen. Also grundlegend ist es so, dass jeder Sachverwalter des Clubs, ich zum Beispiel für Union dann, gucke, welcher Spieler passt in die Rangliste. Ist jemand dabei, der diese Kategorien ausfüllt? In meinem Fall war es nur Frederic Renault, den ich in der nationalen Klasse gesehen habe. Mhm. Und daran orientiert man sich in erster Linie an dem Notenschnitt, den wir ihm vergeben. Ist er da weiter oben im Vergleich zu den anderen Torhütern in der Bundesliga oder eben nicht? Und klar, es geht nicht nur nach diesem Notenschnitt, aber ist auch vom Gefühl her ein bisschen was, aber das meiste geht schon nach den Noten. Und dann schlägt man diesen Spieler vor und genau, in einer großen Konferenz, wie du es gesagt hattest, sind alle Kicker-Reporter dann von den jeweiligen Bundesliga-Vereinen vor Ort oder vor 2-3 Jahren noch online unterwegs in einer Konferenz. Und dann bespricht man sich eben, wo man ihn sieht, an welcher Stelle man ihn sieht. Und dann wird es auch teilweise demokratisch eben entschieden. So kann man sich das eigentlich vorstellen, dass man dann schon noch diskutiert, ist es nicht vielleicht nicht doch internationale Klasse oder reicht es sogar für Weltklasse? Und ich denke, dass einige Spieler bei der Weltklasse dran gekratzt haben. Aber wie Andreas auch schon gesagt hat, es bezieht sich immer auf das letzte Halbjahr sozusagen. Und ich denke, dass zum Beispiel Harry Kane sehr nah dran war. Aber ich glaube, für Weltklasse hätte es dann eben doch ein bisschen besser sein können. Aber das ist ja auch, muss man ehrlich sagen, immer nur die Einschätzung von uns Kicker-Reportern. Das ist, glaube ich, Leute anders sehen oder Fans anders sehen. Ich glaube, das ist ganz normal.
Man muss halt auch dann nochmal unterstreichen, ja, deswegen die Betonung von dem letzten halben Jahr. Es wird wahrscheinlich keiner widersprechen, wenn man sagt, Harry Kane ist eigentlich grundsätzlich ein Weltklasse-Stürmer, einer, der das Potenzial hat, regelmäßig in der Weltklasse zu landen. Aber wenn man es dann halt so aufdröselt, dass man jede Halbserie extra betrachtet, dann ist es halt manchmal auch nicht.
Weltklasse, ja. So, Andreas Herzog, seine ganze Karriere über. Weltklasse. Vielleicht die paar Monate, die er, wenn ich mich richtig erinnere, in Salzburg war, aber ansonsten immer fantastisch gewesen. Großartig. Wir freuen uns, auch wenn es noch ein bisschen Zeit ist, bis der Fußball wieder losgeht mit der Fußball-Bundesliga. In Österreich ist er schon am kommenden, nicht an diesem, aber am nächsten Wochenende dann soweit. Da werden wir sicherlich nächste Woche mit Martin Konrad und Coach Tatar drüber sprechen. Aber Janis Klimburg hat meine Eingangsfrage, weil ich wieder 5 Fragen in eine gepackt habe, elegant übergangen. Ich stelle sie nochmal, Janis, zum Rausschmeißer. Wenn du mit Union Berlin in einem Trainingslager bist und in diesem Jahr warst du wieder im teilweise sehr schönen Tirol, hast du auch Zeit für dich selbst? Hast du dein Mountainbike mitgenommen? Bist du im Bergsee schwimmen? Was macht der Kicker-Reporter von Union Berlin mit den 3-4 Minuten freier Zeit, die du hast an solchen Tagen?
Ja, eigentlich nur 2, aber die konnte ich trotzdem clever nutzen. Also weil es diesmal sehr vollgepackt war, sonst ist man ja eigentlich immer, ich sag mal, 9-10 Tage im Trainingslager, also Okay. Meistens anderthalb Wochen, weil Union es diesmal gesplittet hat. Sie sind jetzt noch ab Sonntag in Neuruppin für eine Woche, weil der Vorgänger Nenad Bjelica das wohl so schon geplant hatte. War eben tatsächlich nicht so viel Zeit mit den ganzen Medienrunden, Einzelgesprächen, Training. Aber die 2-3 Stunden, die man dann vielleicht auch mal Zeit hatte, hat man natürlich dann draußen genutzt. Wir waren einmal, ich mit einem Kollegen, oben auf dem Berg, sind nach Sölden gefahren und dann mit der Bahn hoch und waren auch mal abends in der Therme und ja, haben einfach die schöne Atmosphäre in Österreich genossen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und haben natürlich sehr lecker gegessen.
Na bitte. Und diese Therme kenne ich auch, die kann man nur empfehlen. Die ist teilweise spektakulär mit diesen Außenbecken, die ausschauen wie Schalen, wenn es die gleiche Therme ist, von der wir sprechen.
Genau, das ist sie, ja.
Andreas, du bist in deinem nächsten Leben irgendwo mal Bademeister in einer Therme, aber nur, wenn du dort auch die Musik auflegen darfst. Was legst du uns?
Gibt ja immer mehr Saunaaufgüsse mit Musik, insofern, das wäre vielleicht eine sinnvolle Zweitkarriere, definitiv.
Das passt genau für dich. Was legst du uns am kommenden Sonntag auf?
Ja, Musik, die jetzt vielleicht nicht für Stimmungsaufgüsse in der Sauna geeignet wäre, sondern einen britischen Folksänger, der Zeit seiner Karriere eigentlich komplett unbeachtet war und dann danach erstmal einen legendären Status erreicht hat und inzwischen sogar bei relativ vielen Leuten ein bisschen bekannt geworden ist. Vielleicht nicht der Name, aber die Musik, weil seine Musik inzwischen ganz oft für Soundtracks und für auch sogar für Werbung schon eingesetzt wurde, obwohl sie auf den ersten Blick ganz anders erscheint. Der Name des Künstlers ist Nick Drake und nachdem wir in den letzten Wochen mal ein bisschen lautere Musik hatten, mehrfach, ist das jetzt dann halt mal wieder, weil ich will ja die Hörer nicht unterfordern und ja, immer den gleichen Krempel spielen, ist das jetzt dann halt mal wieder was ganz anderes.
Was fürs Herz, wir freuen uns. Danke Janis, danke Andreas. Kurze Pause in der Big Show 671.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 671 geht weiter und sie geht weiter mit Handball, denn ich habe ihm sehr ergriffen gelauscht, ihm und Bob Hanning und er, das ist Uwe Semra. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen, Jens, hallo.
Über die Handball-U20-Europameisterschaft. Wer hätte gedacht, dass das jemals Thema werden sollte bei Sportradar 360? Aber ich finde, es ist mit Recht. Zunächst einmal, welchen gigantischen Gedanken hat der Europäische Handballverband gehabt, dass dieses Turnier nach Slowenien zu vergeben, in diese riesige Halle, wo dann 8 Zuschauer am Start waren? Das fand ich ein kleines bisschen bedrückend, selbst bei den Finalspielen.
Bei den Finalspielen war es ja sehr okay. Die letzten 4 Nationen haben gegenseitig bei den anderen Spielen zugeschaut. Das war ja noch eine ganz gute Kulisse. Aber insgesamt natürlich, sagen wir mal, wenn wir die Maßstäbe anlegen, was sonst bei Handballturnieren in der letzten Zeit so passiert ist, war es natürlich ein Rückschritt. Das muss man wirklich sagen. Und es ist nicht angemessen, dass mit der U21 WM im vergangenen Jahr in Deutschland zu messen und zu vergleichen, das wird der Sache nicht gerecht. Und da muss man einfach wieder sagen, ja, es ist der Handball mit allen seinen Facetten, auch in Europa. Und Bob hat einen ganz guten Gedanken ins Spiel gebracht und hat gesagt, okay, das müsste verpflichtend sein. Wer seinen Hut in den Ring wirft für eine Europameisterschaft bei den Männern oder bei den Frauen, der muss sich auch vorher um die Jugend kümmern und das qualifiziert ausrichten. Und ich denke, da gibt es einige Anstöße, die die EHF bearbeiten wird nach diesem Turnier, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, was da passiert ist.
Jetzt hat bei den beiden Halbfinals, war es ja so, im ersten Halbfinale Spanien gegen Dänemark, hast du, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit formuliert, du hast irgendwie das Gefühl, dass es am Ende die Spanier machen werden, so war es dann auch. Bob hat da eher auf Dänemark gesetzt, aber ihr beide wart doch eigentlich sicher, dass Portugal gegen Deutschland nicht gewinnen wird. Ist deshalb Enttäuschung angebracht aus Sicht der Deutschen, weil ja Portugal dann von der Idee her sicherlich der einfachste von drei möglichen Halbfinalgegnern war?
Das ist richtig. Und wir hatten halt auch gedacht, dass die Schlüsse, die die Mannschaft aus dem ersten verlorenen Spiel gezogen hat, besser greifen würden. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Portugal war unglaublich gut vorbereitet und hat erstmal das Deckungssystem der Deutschen auseinandergenommen. Und davon haben sie sich nur schwer erholt. Wenngleich sie sich zurückgekämpft haben und das für ein paar Minuten ja auch eine Plattform gab, dafür nochmal durchzustarten und Portugal wirklich in Bedrängnis zu bringen. Aber die Phase vorher hat halt auch ein bisschen Kraft gekostet und dann, wenn du 5 Minuten unkonzentriert bist, dann geht dir dieses Spiel wieder flöten. Und so war es dann. Aber dennoch fand ich, dass die deutsche Mannschaft sich in dem Turnier gut verkauft hat, wenngleich sie dann wirklich nicht gegen irgendeine Mannschaft eine Chance gehabt hätte, auch gegen Spanien nicht in dieser Verfassung, die es dann wirklich souverän gezogen haben.
Ja, die Spanier sind Europameister geworden gegen Portugal. Dänemark ist Dritter geworden. Und Uwe, eine Sache vielleicht noch zu diesem Turnier. Ich habe es ja fantastisch gefunden und ich habe auch wirklich jede Minute verfolgt, aber dass die Siegerehrung dann auch nochmal übertragen wird, die länger dauert als das gesamte Finale, das war glaube ich, der letzte Höhepunkt, den ihr beide noch gebraucht habt, Bob und du.
Letztendlich war es natürlich wieder ein langer Tag, weil wir ja auf der Streaming-Plattform das Spiel um Platz 3 natürlich auch gemacht haben und ja, da muss man halt einfach mal auf die Zähne beißen in der leeren Halle, dann noch sowas zu machen. Aber am Ende ist es so, dass sich sowohl die ausgezeichneten Spieler vom MVP bis zum besten Linksaußen mit David Morey sehr freuen über so eine Auszeichnung und über den Titel. Und da muss man einfach mal abwarten, bis das Lametta in die Luft geschossen wird und dann der Europameister gefeiert wird. Das ist schon okay.
So, die Erwachsenen, wenn man das so sagen darf, haben über das Wochenende auch geprobt. Die Männer gegen Ungarn glatt gewonnen, obwohl es da zwischenzeitlich ein kleines bisschen eng war. Dann haben sie gegen Japan sehr deutlich gewonnen. Aber Uwe, du bist ja auch ein Mann, der sich den Frauen beim Handball durchaus kompetent nähert. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Ansprüchen, Erwartungen die deutschen Frauen nach Paris zu Olympia fahren. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass sie ganz Skandinavien ausgefasst haben als Gruppengegner, nämlich Schweden, Norwegen und Dänemark, dazu noch Südkorea und eine Mannschaft aus Slowenien. Was dürfen sich die deutschen Frauen in Paris erwarten?
Also wie ich finde, gibt es Grund zu leichtem Optimismus. Natürlich hast du schwere Gegner in der Vorrunde, aber du hast es schon gesagt, also Norwegen und Dänemark ist vielleicht nicht zu schlagen, aber Schweden durchaus. Und die Spiele gegen Slowenien und gegen Südkorea müssen sie natürlich gewinnen, wenn sie eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinale haben. Zur Erinnerung, es sind 6 Mannschaften, 4 davon kommen ins Viertelfinale, wie auch auf der anderen Seite bei der Gruppe B natürlich. Und dann ist das System einfach. Der Gruppenerste spielt gegen den Vierten und so weiter. Und wenn Deutschland da zumindest mal Dritter werden könnte, dann ist es durchaus möglich, auch einen Sieg im Viertelfinale zu landen. Aber so weit musst du erst mal kommen. Aber ich glaube, dass die deutsche Mannschaft so gut aufgestellt ist, personell wie lange nicht, mit der Linkshänderin Viola Leuchter zum Beispiel, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, die ist jetzt absolut fit und gibt dem deutschen Spiel im Rückraum neue Möglichkeiten in taktischer Hinsicht und eine ganz andere Feuerkraft. Denn sie ist eine Spielerin, die tatsächlich bei 9 Meter hochsteigen kann und jeden Block überwerfen kann. Das gibt es so sonst nicht in dieser deutschen Mannschaft, die sehr auf 1 gegen 1 ausgelegt war. Aber es ist eine tolle Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, die auf dem Zenit sind, teilweise in der Champions League Führungsrollen innehaben und von jüngeren Spielerinnen, die so gut sind, dass sie eben mit 19 oder 20 schon in der Nationalmannschaft auftauchen. Von daher bin ich für die Frauen wirklich sehr positiv gestimmt, was das olympische Turnier angeht.
Wenn wir jetzt in dieser Gruppe der Deutschen, der Gruppe A, Norwegen und Dänemark als beste Mannschaften haben, da dachte ich, da Haken dran, aber in der Gruppe B müssten ja demnach auch mindestens 2 herausragende Mannschaften sein. Ist eine davon Frankreich? Und wenn ja, wer ist die 2. Mannschaft?
Ja, es ist natürlich Frankreich, ganz großer Favorit im eigenen Land auf das Endspiel, keine Frage. Also da sehe ich, dass das die Nummer 1 ist. Und ich glaube auch, dass die Niederlande eine gute Rolle spielen wird. Also die werden sich um Platz 2 bemühen gegen Spanien und Ungarn, meine ich. Also und genau das meine ich eben. Man muss in der anderen Gruppe Frankreich aus dem Weg gehen fürs Viertelfinale. Ja, ne? Ja. Und deswegen wäre es so wichtig, wenn Deutschland eben mindestens Dritter werden würde, ne? Weil du dann auf der anderen Seite die lediglich die Nummer 2 hast und das ist durchaus möglich dann, ne? Aber Frankreich kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Aber ja, es ist die Gruppe, die ein bisschen schwächer ist, was aber dann in den Ausscheidungsspielen wieder für dich spricht, wenn du auf sie triffst.
Ein Wort dazu noch. Ich bin im vergangenen Jahr beim Durchzeppen einfach mal über Angola gestolpert. Die haben, glaube ich, gegen Österreich gespielt. Und ich war absolut fasziniert, mit welcher Dynamik Angola gespielt hat. Natürlich waren relativ viele technische Fehler dabei. Die haben auch ordentlich Defensive gespielt. Aber ist das irgendwie so ein möglicher Sentimental Favorite, weil aus Afrika die Mannschaften, man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat?
Ja, also möglicherweise ein Stolperstein für einige auf dem Weg zu Platz 2. Das kann durchaus sein. Und man muss sagen, dass in diesen Ländern Elfenbeinküste, Angola und so weiter ja viel gemacht worden ist, auch mit Hilfe der IAF, die dort Trainerprogramme lanciert hat und so weiter. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass solche Mannschaften Siege beisteuern können und die Sache verkomplizieren. Und da ist Angola auf jeden Fall mit dabei. Ich sehe nicht, dass dann Automatismus passiert und Brasilien und Ungarn dort automatisch einen klaren Sieg landen. Also das wird schon und die Niederlande spielen zum Auftakt gegen Angola. Das will ich mir erst mal angucken, ja, was da passiert. Das wird nicht so leicht. Währenddessen die deutsche Mannschaft mit dem olympischen Vorprogramm vor der Auftaktfeier der Eröffnung gegen Korea spielt. Und das ist kein schlechter Spielplan, wie ich finde. Da muss natürlich ein Sieg her und dann spielt man im zweiten Spiel gegen Schweden, die vorher ein schwieriges Auftaktprogramm gegen Norwegen haben. Also der Spielplan spielt der deutschen Mannschaft auch da ein bisschen in die Karten. Das dritte Spiel ist gegen Slowenien. Also mit einer guten Phase kannst du mit 6:0 Punkten da loslegen und das wäre natürlich super.
Also übrigens ganz großartig, das ist das Großartige bei Olympia, dass zum Beispiel, und jetzt gehen wir einfach rüber zu den Männern, Deutschland gegen Japan am kommenden Montag um 9 Uhr früh stattfindet. Das ist natürlich, also das sind natürlich alles Profisportler, Uwe, aber um 9 in der Früh, ich war in Athen, waren die einzigen Olympischen Spiele, wo ich jemals war, und da war ich als Tourist, und da bin ich auch in der Früh, ich glaube um 9 auch, oder um 9 war Basketball, um 11 Handball. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, Fragezeichen, oder sind die wirklich einfach zu 100% Profis, dass sie damit kein Problem haben?
Also das umzustellen muss einfach möglich sein. Es gibt ja auch Trainingseinheiten, die so früh sind, dann musst du halt mal um 6 aufstehen, wenn du um 9 Uhr Handball spielst. Also das finde ich bei Olympia legitim. Die Halle ist vollgepackt den ganzen Tag mit Spielen, deswegen geht es halt so früh los, weil du das Programm durchziehen willst und da ist dann halt auch mal Deutschland davon betroffen. Ne? Aber finde ich jetzt unproblematisch. Deutschland, Schweden ist zu einer Sahnezeit, Samstagabend um 19 Uhr. Da geht's dann schon richtig ans Eingemachte, wenn Deutschland weiterkommen will. Und es ist vielleicht ein Fingerzeig, wenn man da mal eine Überraschung hinkriegen würde gegen Schweden. Das wäre natürlich toll und würde sich stark auswirken auf den weiteren Verlauf. Ansonsten ist das ja auch eine starke Gruppe, mit der man hoffentlich rechnen kann, dass sie zumindest mal Dritter werden. Das wäre fein. Und dann hat man im Überkreuzvergleich alle Möglichkeiten mit der anderen Gruppe. Aber um 9 Uhr spielen, ja, meine Güte, das ist halt so. Und sie bleiben ja im Flow. Das übernächste Spiel gegen Kroatien ist dann um 11 Uhr. Das heißt, deine ganze Planung ist ja dann auf den Morgen ausgelegt für mehrere Tage in deinem Rhythmus. Und von daher finde ich es jetzt unproblematisch.
Jetzt muss man natürlich in diesem Fall sagen, bei den Deutschen, dass es genau umgekehrt ist zu den Frauen, weil die zwei riesengroßen Favoriten sind in der gegenüberliegenden Gruppe, spielen auch gleich am Samstag um 21 Uhr das vorweggenommene Finale, hätte man früher vielleicht gesagt, nämlich Dänemark gegen Frankreich. Ja, also in der deutschen Gruppe, wenn ich mir das so anschaue, okay, Schweden ist gut, ja, aber Schweden ist jetzt nicht wahnsinnig viel besser. Kroatien, okay, gab es jüngst Erfahrungen bei der Europameisterschaft, aber eigentlich ist Deutschland auch besser. Spanien weiß man nie, haben wir es ja bei der U20-EM gesehen. Aber ist das richtig, diese Ansicht, dass eben das Problem hier ist, dass Deutschland die Gruppe schon fast gewinnen muss, damit sie Dänemark und Frankreich aus dem Weg gehen?
Ja, also wenn man es ganz positiv sehen will, und es gibt ja gute Anzeichen jetzt auch in der Vorbereitung, ein Sieg gegen Frankreich mit dezimiertem Personal, okay, aber das war prima. Es wäre schon klasse, wenn sie Zweiter werden würden, ne? Und dann im Viertelfinale eben nicht Dänemark oder Frankreich bekommen, gar keine Frage, ne? Und da kommt es sehr auf die Initialzündung gleich zu Beginn an, wenn sie Schweden auf dem falschen Fuß erwischen könnten, um dann gut in die Gruppe reinzukommen. Das wäre schon gut und würde alle Möglichkeiten eröffnen für ein Mitspielen um die Medaillenvergabe.
Weil ich ihn gerade auch gesehen habe am Wochenende in den Spielen gegen Ungarn und dann auch gegen Japan. Aber wenn ich es richtig bemerkt habe, Uwe, Andy Wolf kommt zurück in die Handball-Bundesliga und zwar zum THW Kiel. Macht das Kiel automatisch wieder zum Titelanwärter oder ist der Abstand zum SC Magdeburg vor allen Dingen über die letzten 2-3 Jahre so groß geworden, dass ein einziger Spieler, auch wenn er noch so stark ist wie Andreas Wolf, da nicht das Kraut fett macht, wie wir in Österreich sagen?
Also ich glaube, dass das den THW auf ein ganz anderes Niveau hebt und dass THW auf jeden Fall ein Wort mitredet um die Meisterschaft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird das ganze Gebilde wieder gewinnen können, einfache Tore machen, wie die Handballer so schön sagen. Also ich glaube schon, dass der THW sich mit dieser Verpflichtung um 10-15% verbessert und das bringt sie zurück in den Kreis der Titelkandidaten.
Olympische Spiele 2024, Uwe, wenn's nicht, erstens mal bist du beruflich auch engagiert. Wirst du bei Discovery oder bei Eurosport dich um den Handball kümmern? Wie sieht's für dich beruflich aus?
Jedes Spiel der Deutschen mit Pascal Henz oder Isabel Klein.
Sehr schön. Und was könnte ansonsten noch dein Interesse wecken bei diesen Olympischen Spielen? Worauf freust du dich?
Da ich jeden Tag ein Handballspiel übertragen werde, sind meine Möglichkeiten begrenzt, woanders aufzutauchen. Aber natürlich interessiert mich die Leichtathletik und Tennis. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, dass wir da gerade beim Tennis gut aufgestellt sind. Alexander Zverev hat zwar jetzt das Endspiel verloren, aber der ist gut drauf. Also da ist was möglich. Wir haben gute Doppel und Mix, die wir in die Spur schicken. Also das wird bestimmt interessant. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall zur Leichtathletik gehen. Keine Frage.
Absolutely yes. Uwe Semra, meine Damen und Herren, Big Show 671. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 671, Sportradio 360. Es geht weiter mit dem Motorsport. Und heute haben wir es technisch wieder hinbekommen. Ich bin jedes Mal froh mittlerweile, dass wir zum einen Eddie Milke in der Leitung haben von Sky. Grüß dich, Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Du erwischst mich auf der Autobahn. Ich habe gerade einen Stau gehabt in der Nähe von Helmstedt und deswegen bin ich mal eben für euch runtergefahren, damit ihr mit dem Empfang auch nicht mehr schief ist.
Nichts überrascht uns weniger, The Voice, als dass wir Eddie irgendwo auf der Autobahn erwischen.
Freibad oder Autobahn? Meistens Autobahn.
Meistens Autobahn. So, es gibt, und ich bin komplett verwirrt, aber The Voice hat mir vor ein paar Tagen eine Mail geschickt, Eddie, wo drin steht, Pascal Wehrlein ist Formel-E-Weltmeister. Und ich denke mir, wir haben doch erst Juli. Es ist Ende Juli und dann fällt mir wieder wie Schuppen von den Augen, die Formel-E fährt ja 23, 24, die Weltmeisterschaft. Lass mich so anfangen, Eddie, wie signifikant ist das für den deutschen Motorsport? Wie signifikant ist es für Pascal Wehrlein?
Naja, es ist für Pascal Wehrlein ein Meilenstein. Also er ist da so ein bisschen in ein Loch gefallen nach seiner Formel-1-Zeit, nach seinem Comeback in der DTM und das lief nicht alles so rund, wie er sich das vorgestellt hat, dass er ein Riesentalent ist, das wissen wir alle. Ja, und jetzt hat er diesen Titel geholt und es ist nun mal ein Weltmeistertitel und auch fürs Hause Porsche ist das ein Meilenstein, der erste Titel für Porsche, der erste Titel eines Deutschen in der Formel E, das ist schon was Besonderes und vor allen Dingen die Art und Weise, wie Pascal Wehrlein das am letzten Wochenende gegen die eigentlich übermächtigen Werksjaguars von Mitch Evans und Nick Cassidy rausgefahren hat. Das war sensationell. Ich habe mich richtig geärgert zu Hause, als ich es mir angeguckt habe, dass ich es nicht mehr kommentiere. Leider durch den Rückzug meines Senders, was die Formel-E-Rechte angeht. Weil das war ein Krimi sondergleichen. Natürlich hat das Pascal Wehrlein auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass Jaguar taktisch alles verkehrt gemacht hat, was man verkehrt machen kann in diesem Rennen. Aber es war ungeheuer spannend. Es ging wirklich bis zur letzten Sekunde. Und letztendlich muss man dann sagen, dass Pascal Wehrlein auch Weltmeister geworden ist, weil er der Konstanteste war über die Saison. Er hat die meisten Punkte geholt. Klar, da kam jetzt natürlich am letzten Wochenende auch ein bisschen Glück dazu. Zum Beispiel, dass Antonio Felix da Costa seinen schärfsten Widersacher, im Übrigen auch noch ein guter Kumpel von Antonio Felix da Costa, dem Ex-DTM-Fahrer Nick Cassidy, aus dem Rennen genommen hat. Das hatten aber die Kollegen von Jaguar am Kommandostand vorher schon verbockt, weil sie einfach auf die falsche Taktik gesetzt haben. Ich hätte das ganz anders gemacht. Ja, und dann trifft Mitch Evans die Schleife nicht für das Auslösen des Attack Modes, da muss man ja von der Ideallinie runter in der Formel E und diese Schleifen genau treffen, die trifft er dann nicht bei seinem ersten Versuch. Ja, und dann hat Pascal Wehrlein das mit dem Sieg am Samstag und dem zweiten Platz hinter Oliver Rowland am Sonntag perfekt umgesetzt und ich kann nur sagen, Gratulation, er hat Reife gezeigt, er hat Größe gezeigt und er ist Formel E-Weltmeister und das kann ihm keiner nehmen.
The Voice, jetzt ist er DTM-Champion. Er ist Formel-E-Weltmeister, ist in der Formel 1 gefahren. Ich meine, das hört sich nach einer grandiosen Karriere an, ist es wahrscheinlich auch, aber trotzdem, irgendwie denke ich, Pascal Wehrlein, es wäre wahrscheinlich lieber gewesen, wenn er irgendwann mal in der Formel 1 aufs Podium gefahren wäre. Oder schätze ich da Pascal Wehrlein falsch ein?
Das wäre auch sehr schön gewesen, aber mit dem Material, was er in der Formel 1 hatte, gab es dazu überhaupt gar keine Chance. Wir wissen, in der Formel 1 es sind ja nur 20 Plätze und die Besten der Besten wollen dahin. Da musst du dann auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Also die Chance haben, bei einem konkurrenzfähigen Team zu fahren, das war bei Pascal überhaupt nicht der Fall. Er hat damals das Beste draus gemacht mit unterlegenem Material. Und ich glaube, da hat er auch gelernt, ist auch stärker geworden. Und in den letzten Jahren in der Formel E zusammen mit Porsche haben sie sich zusammengerauft, haben ja auch ein paar Täler gehabt. Aber ganz eindeutig, wie Eddie gerade schon gesagt hat, er hat die besten Nerven gezeigt in einem schwierigen Wochenende beim Doubleheader in London. Eine Strecke, die Porsche in den letzten Jahren nicht besonders gelegen hat. Man muss sagen, vom reinen Qualifying Speed her hatten sie eigentlich auch keine Chance. Aber als es darauf ankam, war er und war das Team da. Sie haben die Taktik richtig gemacht, sie hatten ein sehr zuverlässiges Auto. Pascal hat dann angegriffen, als es notwendig war, mit der entsprechenden Übersicht, mit der entsprechenden Ruhe. Der Sieg am Samstag war fantastisch und hat ihm im Grunde dann tatsächlich an die Spitze der Tabelle katapultiert. Trotzdem ging es aufgrund des Punktesystems in den letzten Runden am Sonntag hin und her. Mal war die Cassidy vorne und auf dem Weg zur Meisterschaft. Dann hatte Mitch Evans schon die halbe Hand am Pokal und hat dann tatsächlich einen selbstverschuldeten Fehler gemacht. Eddie hat es gesagt, Schleife nicht getroffen. Das darf dann einfach nicht passieren. Während der gesamten Saison ist es auch blöd, wenn es passiert, aber beim entscheidenden Rennen, in der entscheidenden Schlussphase, ist das natürlich ein ganz grober Stockfehler. Und nun stand er wieder da mit runterhängenden Schultern. Man muss sagen, es ist ja das dritte Mal, dass jetzt Mitch Evans Fahrertitel in aussichtsreicher Position verpasst. Da habe ich schon ein bisschen auch mitgefühlt, neben der klaren Freude für Pascal Wehrlein und Porsche, die tatsächlich sich ja auch personell verstärkt hatten, mit dem Modlinger vom Abt kommend und haben strukturell auch einiges verändert in den letzten Jahren. Und das hat das Team zu einer Meistermannschaft gemacht. Und es war 2-1. Also man hatte ja bei Jaguar im Grunde auch die Chance, dann sich die Bälle noch gegenseitig zuzuspielen, wenn du zwei Asse im Ärmel hast. Das ist so ein bisschen aktuell wie McLaren gegen Max Verstappen und Red Bull. Zwei McLaren, nämlich Piastri und Norris, gegen einen Red Bull. Da haben die strategisch, taktisch natürlich auch mehr Möglichkeiten. Aber sie haben es wirklich vergeigt, sie haben es verspielt, die Jaguar. Und ich glaube, auch der Herstellertitel, trotz aller Freude am Ende, waren die Bilder, die Fernsehbilder, aber ziemlich deutlich. Da standen zwei mit eingefrorenen Gesichts oben bei der Ehrung der Top 3. Das waren die Cassidy, knapp am Titel vorbeigeschrammt. Das war Mitch Evans, knapp am Titel vorbeigeschrammt. Und seiner Meinung nach auch vom Team unfair behandelt. Und dann war Pascal Wehrlein, der einfach die Freude nur rausgelassen hat. Und das ist absolut verständlich.
Absolut. Dieses Format, aber nochmal, Eddie, um darauf zurückzukommen. Was müsste denn passieren? Also ich habe es auch erst erfahren, als mir The Voice hier diese Mail geschrieben hat, dass Pascal Wehrlein Weltmeister geworden ist. Jetzt ist das ein Zeitpunkt, wo die Euro gerade vorbei ist. Die Olympischen Spiele gehen los. Es ist halt trotzdem in jeder Sportwelt immer was los. Aber was müsste passieren, dass die Formel E in Deutschland noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass man dann auch weiß, da ist jetzt ein deutscher Weltmeister?
Ja, also im Gegensatz zu Porsche, die sich ja committed haben, auch für die Zukunft, auch mit Pascal Wehrlein, hat es ja viele Abgänge gegeben aus deutschsprachiger Sicht. Klar, wir haben auch das Abt-Team, was im nächsten Jahr dann mit Yamaha Unterstützung, mit einem neuen Hersteller als Partner ist, versuchen wird. Aber es hat viele Abgänge gegeben aus deutscher Sicht, auch was die Sponsoren angeht. Wenn ich jetzt an Hugo Boss zum Beispiel denke oder aber eben auch an meinen Sender. Gut, da haben wir leider auch ein bisschen drunter zu leiden gehabt. Wir haben da drunter gelitten. Fakt ist, die Formel-E-Weltmeisterschaft hat in Deutschland nicht die Bühne, trotz des tollen Rennens in Berlin-Tempelhof, die Formel E eigentlich wirklich verdient hätte. Es ist eine tolle Weltmeisterschaft. Das letzte Rennwochenende in London, da in dieser Messehalle mit dem Outdoor-Bereich, also man fährt Innerhalle, man fährt draußen, das konnte man sich auch sehr, sehr toll anschauen. Läuft leider nur noch auf einem Spartensender, den kaum jemand kennt, DF1. Mein Sender macht es leider nicht mehr. Da müsste was passieren und vielleicht passiert ja auch in naher Zukunft was, denn so ähnlich wie bei der MotoGP haben ja die Kollegen von Liberty Media mittlerweile auch die Formel E übernommen und da kann man nur hoffen, dass da dann im Management die richtigen Weichen gestellt werden und die Formel E auch wirklich die Plattform bekommt in Deutschland, die sie meiner Meinung nach im Moment nicht hat, die sie auch tatsächlich wirklich verdient hätte. Ja, und Pascal Wehrlein hätte es allemal verdient. Das ist ein Weltmeistertitel, ein offizieller Weltmeistertitel. Und wie gesagt, den kann ihm keiner nehmen. Ist ein bisschen schade für den Pascal, dass das so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit stattgefunden hat.
Tja, ich habe Pascal Wehrlein immer so auch als Babyface in Erinnerung und jetzt sehe ich aber dieses eine Bild und stelle mit stelle mit Erleichterung fest, er hat schon graue Schläfen. Das hat mich unheimlich beruhigt.
Riesenstep war auch seine familiäre Situation mit seiner Lebensgefährtin und mit seinem Kind. Und der hat wirklich, ich habe ja 3 Jahre lang die Formel E begleitet und da auch viel mit ihm zu tun gehabt und habe ihm auch direkt gratuliert. Also man ist immer noch in Kontakt. Der ist wirklich gereift, der junge Mann. Und der hat diesen Titel, Stefan wird mir recht geben, der hat diesen Titel wirklich verdient, weil er über die Saison gesehen der konstanteste war. Und Stefan hat es ja gerade auch nochmal erwähnt. die Fehler, die Mitch Evans da gemacht hat, die hat Pascal Wehrlein eben nicht gemacht am letzten Wochenende. Und so hat er sich dann wirklich mit einer tollen Teamleistung auch, Florian Motlinger spielte auch eine große Rolle, hat Stefan gerade auch schon erwähnt. Also die haben da wirklich die Mosaiksteinchen zusammengebracht, haben im Übrigen auch die meisten Siege, so viele Siege wie noch nie vom Porsche in einer Saison, weil wollen wir ja nicht vergessen, der Teamkollege Antonio Felix da Costa hat ja auch performt. Ist aber dann leider noch bestraft worden, weswegen es dann den Herstellertitel nicht gab für Porsche durch diese Strafe an Antonio Felix da Costa für das Manöver gegen Nick Cassidy. Also das läuft schon alles in die richtige Richtung, außer, das ist in Deutschland leider, außer die Hardcore-Fans, die genau wissen, dass wenn Berlin-Tempelhof dann im Sommer wieder rufen wird, dass das ein toller Event ist, dass das eine klasse Veranstaltung ist. Die Fans wissen das, aber leider, wie gesagt, so ein bisschen unterm Radar. Und das hat Pascal Wehrlein und auch das Hause Porsche nicht verdient. Da hätten sie mehr Aufmerksamkeit meiner Meinung nach wirklich haben müssen.
So, wir springen nochmal ganz schnell. Es ist ja gerade Sommerpause. In der DTM sind mir grundsätzlich zu viele Pausen überhaupt zwischen den einzelnen Rennen. Aber The Voice, was hat es denn mit dieser FG-Serie von Nick Heidfeld auf sich, von der ich seit ein paar Tagen mal gelesen habe? Ich kann damit wenig anfangen, aber was ist das?
Ja, das ist eine Art von kleiner Einstiegsversion in Richtung Formel E. Nick Heidfeld, der ja immer wieder mal bei diversen Konzepten so ein bisschen mitarbeitet, hat ja nach wie vor ein sehr gutes Standing in der Szene, ist ein ruhiger Vertreter seiner Art, der aber sowohl natürlich als Fahrer, aus Fahrerperspektive viel sagen kann, aber eben auch weit darüber hinaus. Es sollen voll elektronische Einheitsboliden sein, deutlich kostengünstiger und nicht so leistungsstark wie die Formel E. Und die Idee ist tatsächlich, da eine relevante Einsteigerserie zu vernünftigen Kosten zu etablieren. Das würde der Formel E, wir haben ja gerade über das Thema gesprochen, sicherlich auch helfen. Denn die FG-Serie soll im Rahmen der DTM stattfinden. Die ersten Gespräche haben auch stattgefunden. Und vor allem die Kosten im Formelbereich, das sind ja das Hauptproblem, warum wir auch aus Deutschland aktuell ja nicht so viel Nachwuchs haben. Wir reden da von Millionenbeträgen schon nur für die Formel 3. Und das kannst du im Grunde dir heutzutage, ohne schon einen Junior-Status bei einem Hersteller zu haben oder eben das Glück zu haben, so einen Riesensponsor wie Red Bull im Hintergrund zu haben, das kann man sich im Grunde finanziell gar nicht mehr erlauben. Diese Fahrzeuge, diese Prototypen, die vorgestellt wurden, sehen prima aus. Ich glaube, von den Kosten her dürfte das so etwa 40-50% pro Jahr sein, das ist zumindest angedacht von dem, was die Formel E, die Europameisterschaft, momentan kostet. Das ist natürlich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schon mal ein Riesenargument. Und ich glaube, da sind ein paar sehr gute Ideen, nämlich gerade im Nachwuchsbereich, wo es tatsächlich hakt und wo es große Schwierigkeiten gibt, die sind dann mit eingewoben worden und das ist eigentlich ganz gut. Wir haben unter anderem ja auch den früheren Formel-E-Teamchef von Mahindra, nämlich Gilbert Gill mit dabei und eben die Kaltfeld als Türöffner. Ich glaube, die Pläne, die klingen eigentlich wirklich ganz gut. Prototypen existieren auch schon. Also es ist schon, man ist schon in Vorlage gegangen, um tatsächlich was zeigen zu können. Und so gedacht ist, dass man vielleicht dann im April, Mai nächsten Jahres tatsächlich im Rahmen der Formel 1 loslegen kann.
Im Rahmen der DTM wahrscheinlich.
Ja.
Oder?
Ja,
genau. Okay. Genau. Eddie, ist das ein Add-on, der zumindest für die Zuschauer vor Ort, also spricht da nichts dagegen eigentlich?
Ja, definitiv. Ich meine, wir erinnern uns alle an Zeiten, als im Rahmenprogramm der DTM Formel 3 Rennen, Formel 4 Rennen und ähnliche Sachen durchgeführt worden sind. Lewis Hamilton ist im Grunde genommen im Rahmen der DTM groß geworden im Formelsport. Das fehlt im Moment so ein bisschen. Ich habe mich da neulich mit einem der größten, wenn nicht dem größten deutschen Talent, Tim Tramitz, drüber unterhalten, der ja in den Formel-Nachwuchsklassen zum Red Bull-Förderkader gehört. Und von daher ein bisschen Glück hat im Vergleich zu diversen Konkurrenten. Aber Fakt ist, im Moment wissen die jungen Leute, wenn sie aus dem Kartsport kommen, ja gar nicht so genau, wo sie hin sollen. Und ich glaube, dass Nick Heidfeld und Gilbert Gill da eine ganz gute Idee haben. Ja, und das DTM-Programm kann Rahmenprogramm auf hohem Niveau gut gebrauchen. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz. Die Nachhaltigkeit wird dabei auch berücksichtigt. Und dass man auch mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen guten Rennsport zeigen und auch produzieren und generieren kann. Das haben wir letztes Wochenende beim Formel-E-Finale gesehen. Das war nämlich toller Rennsport, den man sich gut angucken konnte. Und ich finde, das ist ein Weg in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass das auch eine Chance ist, dass wir vielleicht mehr Fahrer wie Tim Tran jetzt in die Nachwuchsklassen bekommen. Denn so ist im Moment aus Deutschland heraus der Weg verdammt, verdammt schwer. Stefan hat es gerade beschrieben. Da braucht man so viel Geld, das kann eigentlich kein normaler Mensch mehr auftreiben. Und von daher ist das, glaube ich, eine gute Idee.
Gut, dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Eddie, dankeschön. Zurück mit dir auf die Autobahn hinein in den Stau.
Der Voice bleibt noch. Ihr habt mich gar nicht gefragt, wo ich hinfahre.
Ja, bitte, Eddie, bitte. Wo geht's hin?
Ich fahre nach einem. Richtig. Ich fahre nämlich zu einem meiner Lieblingsmotorradrennen und jeder, der Lust auf großartigen Rennsport auf der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands hat, das ist nämlich das Schleizer Dreieck. Die 3,8 Kilometer Strecke der MSC Schleizer Dreieck macht da jedes Mal einen richtigen Höllenjob. Das ist eine Mischung aus Road Racing, weil große Teile der Strecke des Kurses normal öffentliche Straßen sind. Und alle Fahrer aus dem IDM-Feld, die ich kenne, freuen sich darauf. Und die IDM mit der Königsklasse, mit der IDM Superbike, mit nur 2 Punkten Unterschied zwischen dem Titelverteidiger Florian Alt auf Honda und Ilja Michalczyk auf der BMW von Werner Dehm. Das verspricht großartigen Rennsport. Die Rahmenserien stimmen bei der IDM. 40.000 Zuschauer werden mindestens erwartet. Man kann campen, das Wetter soll mitspielen. Also wer noch nichts vorhat am Wochenende, ich kann nur das Schweizer Dreieck und die IDM empfehlen. Wenn man es nicht schafft an die Rennstrecke, kann man das Ganze aber auch bei uns im Stream, im IDM-Stream der Motorpresse Stuttgart gucken. Und alle weiteren Informationen werde ich dann mal versuchen, über meinen Instagram-Kanal Eddie Mielke Official zu liefern. Also es lohnt sich, ich freue mich. Wäre vielleicht auch mal was für dich, um da mal reinzugucken, denn es findet auch noch geiler Zweirad-Rennsport unterhalb der MotoGP statt.
Ich schaue überall rein, Eddie. Was soll ich dir sagen? Danke, Eddie. Kurze Pause, dann geht's weiter mit The Voice und der Formel 1.
Guten Morgen, Matthias Exumir. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 671. Jetzt kommen wir zur Formel 1 und da ist so viel los, dass wir auch in dieser Woche, bin ich sehr froh, dass wir wieder zu dritt drüber plaudern. Also ich werde nur ergriffen lauschen, The Voice natürlich und auch Stefan Ehl. Servus Stefan.
Hallo in die Runde.
The Voice, aber ich möchte dennoch mit dir beginnen, weil das Rennen in Budapest hat ja so viel hergegeben. Aber wie aus dem Nichts möchte ich meinen, 1-2 Tage nach diesem Rennen kommt plötzlich, ich habe diese, ich weiß noch, ob ich es im SED-Newsfeed gelesen habe oder sonst irgendwo, aber The Voice, was ist da los bei Audi? Andreas Seidel wird hinaus komplimentiert, wenn ich's höflich formuliere. Wahrscheinlich wurde mit viel Geld rausgeschmissen und Mattia Binotto ist plötzlich da. Ich kenne mich nicht aus. Was ist da los?
Also es ist zunächst mal, diese Verwerfungen überraschen jetzt Insider, glaube ich, wenig. Insofern den Stefan sicherlich auch nicht. Denn wenn eine Firma, wenn ein Weltkonzern tatsächlich selbst ein Formel-1-Team machen möchte, das also nicht outsourced, sondern das selber machen will, ist völlig klar, gibt's A, irrsinnige Summen, die da aufrufen. Und wir hören, dass bei den ganzen Geschäftsvorlagen, die abgenickt wurden, die dazu geführt haben, dass der Vorstand gesagt hat, ja, wir machen Formel 1, dass man sich da auch eine Menge Dinge sehr schön gerechnet hat. Und also ich höre von Insidern innerhalb von Audi so von Fehlbeträgen von bis zu 1 Milliarde. Wir reden also über gigantische Summen und dass dann das natürlich alles zu einem riesigen Politikum wird, ist völlig klar. Zumal die Vorstände der Audi AG, die damals den Formel 1 Einstieg beschlossen haben, schon gar nicht mehr in Amt und Würden sind. Auch der Herr Hoffmann, der im Übrigen jetzt zusammen mit Seidel gehen muss, war mit beim Eintüten des Formel 1 Projekts nachhaltig beteiligt. Er war der ehemalige Entwicklungsvorstand, ist dann da auch gegangen worden. Auch weil er nicht nur als Entwicklungsvorstand, aber eben was Motorsport angeht, kein besonders gutes Know-how hat und sich hat auch nicht gut beraten lassen. Also es sind irre Verwerfungen gerade. Andreas Seidel ist da, glaube ich, ein Bauernopfer. Denn es ist auch jetzt seit vielen Monaten überhaupt kein Geld geflossen. Und insofern konnte man auch nicht erwarten, dass Sauber auf der Rennstrecke als kommendes Audi-Team 2024 große Leistungssprünge machen wird. Man ist momentan das einzige Team in der Formel 1, das noch keinen WM-Punkt geholt hat. Die Leistungen sind also sehr mäßig. Aber wenn natürlich kein Geld fließt und hinter den Kulissen dermaßen große Kämpfe stattfinden, Machtkämpfe, dann ist klar, dass man vielleicht komplett einen Neuanfang braucht. Auch der Andreas Seidel war, wenn auch, glaube ich, indirekt leider eben involviert. Man hat ihm da Leute teilweise vor die Nase gesetzt, die keine große Entscheidungskompetenz und kein großes Know-how hatten. Jetzt hat man gesagt, okay, wir machen einen kompletten Schlussstrich, und ich glaube, da wird der Stefan mir auch recht geben, mit Matteo Binotto hat man einen, der einen guten Ruf hat, der natürlich als Ex-Ferrari-Teamchef auch beste Kontakte hat. Der soll jetzt der neue Big Boss werden in Hinwil und in Neuburg, also in der Schweiz und in der Motorsportabteilung in Deutschland. Wird damit mehr Kompetenzen haben als Andreas Seidel, dem tatsächlich bei seiner Arbeit die letzten 1,5 bis 2 Jahre die Hände ein bisschen gebunden waren. Also Neuanfang jetzt mit Matteo Binotto, und ich bin mal gespannt, ob das etwas in ruhigere Fahrwasser kommt. Ich bin mir da noch nicht sicher. Und du, Stefan?
Ich bin mir da auch nicht sicher. Also ich halte den Matteo Binotto für einen sehr fähigen Mann. Der ist sicherlich technisch versiert. Ich glaube halt nur, es hat bei Ferrari bei ihm schon nicht funktioniert, diese Doppelrolle. Das haben wir über die Jahre ja auch immer wieder gesagt, dass es wohl für ihn ein bisschen zu viel war, die Gesamtleitung zu haben, Teamchef zu sein und dann halt auch noch technischer Verantwortlicher zu sein. Und jetzt kriegt er das Ganze nochmal in einem für ihn unbekannten Umfeld. Also da bin ich sehr gespannt, wo er die Fähigkeiten auf einmal her hat. Weil wir erinnern uns, unter seiner Verantwortung war Ferrari eine Chaos-Truppe schlechthin. Es hat eigentlich nichts funktioniert. Die Strategien waren mies, die Boxenstopps waren total Banane. Und man ist 2022 in die Saison gestartet mit dem besten Auto und hat es dann geschafft, die WM nicht zu gewinnen. Jetzt steht Ferrari gerade unter Frédéric Vasseur weniger gut da. Auch das gehört zur Wahrheit, das stimmt schon. Aber die machen zumindest von außen betrachtet weniger Fehler als damals unter Binotto, und die anderen sind halt schneller. Auch das muss man halt so akzeptieren. Was mich bei Audi noch frappiert an der ganzen Geschichte ist schon, also man hat jetzt da mal eine Sponsorenmeldung rausgehauen, dass man da mit BP zusammenarbeitet. Das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Kam aber zu einem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hatte, ist das jetzt vielleicht irgendwie bewusst eine positive Nachricht, um da mal ein bisschen abzulenken von dem, dass es gerade kriselt. Und den Eindruck kann man kriegen, weil seit Wochen und Monaten macht man rum, dass man Carlos Sainz endlich zum Unterschreiben kriegt, aber der unterschreibt halt nicht. Und tatsächlich ist das jetzt der nächste Stolperfall für Audi. Man kriegt keinen guten Fahrer. Nico Hülkenberg ist verpflichtet, alles in Ordnung, alles prima, der ist ein patenter Kerl, der kann Auto fahren, das steht dem Team gut zu Gesicht, das passt. Aber du brauchst einen Topmann. Und momentan hat man nicht den Eindruck, als ob sich diese Top-Leute drum reißen, für Audi zu fahren. Und in Verbindung damit, dass man jetzt auf einmal die Chefetage komplett austauscht, hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, Audi macht Werbung dafür, dass dieses Projekt auf sehr soliden Beinen steht. Damit möchte ich jetzt gar nicht attestieren, dass das so ist, aber das ist die Außenwirkung. Die Außenwirkung ist, glaube ich, eher fatal aus Audis Sicht. Es ist nicht so, dass man da mit Glanz und Gloria in die Formel 1 kommt und jeder sagt, was kostet die Welt, ich will zu Audi. Sondern es ist eher so, dass da viele eher vorsichtig sind und Abstand nehmen. Und die Tatsache, dass am Ende halt nicht der Sainz unterschreibt und vielleicht auch nicht ein anderer guter Fahrer, sondern dass man sich vielleicht mit dem bedienen muss, der halt dann noch da ist, der sich nicht woanders orientiert hat, der nicht woanders, wo besser untergekommen ist, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass das wirklich der ganz, ganz große Erfolg wird. Man kann sich täuschen, aber Tatsache ist halt auch, die Saison 2024 ist quasi eine sportliche Bankrotterklärung, und das kann natürlich auch taktisch sein, dass man sagt, man lässt jetzt einfach alles sausen, damit man 2025 und vor allem 2026 dann sagen kann, haha, es geht ja nach vorne, es geht auf alle Fälle besser, und das ist auch keine Kunst, wenn man jetzt Letzter ist. Also da ist sicherlich ein bisschen Taktik auch im Spiel, aber Stefan hat es gerade geschildert, aus nichts kann man halt auch nichts machen, und da tut mir der Andreas Seidel auch ein bisschen leid. Weil ich glaube, das Ganze bei Sauber war sehr, sehr zäh bisher und vor allem 2024.
Hat denn Andreas Seidel, The Voice, jemand, der so tief im Thema drinnen ist, der die Expertise mitbringt, aber jetzt eben, naja, unschön, wie sagt man so, ohne militärische Ehren verabschiedet wurde, mehr oder minder.
Aber auch ein Opfer.
Ja. Hoffentlich mit viel Geld. Hat so jemand noch eine Zukunft in der Formel 1?
Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Er hat bei McLaren ja auch eine Weile gewirkt. Also der hat schon einen guten Ruf nach wie vor. Aber klar war es für ihn natürlich ein Traumprojekt. Deutscher Automobilhersteller steigt in die Formel 1 ein. Dann war auch klar, es wird ein deutscher Fahrer früher oder später kommen, mit Hülkenberg hat man den ja auch, Stefan hat es beschrieben. Aber dann natürlich da die Weichen zu stellen, das alles aufzubauen, ist natürlich für einen deutschen Formel 1 Experten natürlich toll. Deswegen ist er dem Ruf natürlich auch gefolgt. Aber es war von Anfang an klar, das wird nicht so ganz einfach werden. Dass es so holprig wird und dass so viel Tretminen überall da liegen, war, glaube ich, nicht zu erwarten. Aber wie schon einmal erwähnt, immer wenn Hersteller direkt mit ihrem Konzern denken, versuchen Motorsport zu machen, und da ist es egal, ob es jetzt Formel 1 ist oder Sportwagen eben, gibt's da tatsächlich Probleme. Weil du ganz anders schneller reagieren musst, du musst sehr viel flexibler sein, du musst sehr kurze Entscheidungswege haben. Das hat alles noch nicht funktioniert bei Audi. Und insofern ist da schon wahnsinnig viel Geld verbrannt worden. Sollten nicht vergessen, dass es ja schon mal kurz davor war, vor einem Dreivierteljahr, dass sie das ganze Projekt wieder eingestampft hätten. Das ging auch bis zum Vorstand. Und da war nicht klar, geht's weiter oder geht's nicht weiter. Also jetzt hat man sich zumindest offiziell entschieden, wir machen Formel 1, okay, hat aber die ganzen Leute ausgetauscht, das dauert wieder, die brauchen wieder Zeit zur Einarbeitung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Leute, die Herr Seidel schon geholt hat, also wie zum Beispiel Technikchef James Kay, von dem ich intern auch höre, dass der schon unter enormer Kritik ist, auch ein sehr Formel 1 erfahrener Mann, ob der wird bleiben können. Möglicherweise muss der als Bauernopfer eben auch mit Andreas Seidel jetzt als Folge noch gehen. Dann brauchst du da wieder einen neuen. Es sieht alles nicht so wahnsinnig gut aus. Und der offizielle Einstieg, man hat gesagt, okay, viele Jahre vorher ist ja ein großer Vorlauf. Jetzt merkt man, das ist kein so großer Vorlauf. Vor allem, wenn du dir selbst dauernd ins Bein schießt, wie es Audi aktuell macht, dann geht einfach wahnsinnig viel Zeit und Geld flöten, dass du eigentlich sehr viel sinnvoller einsetzen solltest. Und ich bin mal gespannt, wie das bei Audi weitergeht und wie die dann beim ersten Rennen tatsächlich, in welcher Form die auftreten werden.
So, es geht also hinter den Kulissen rund. Stefan Edlin war am vergangenen Sonntag in Budapest. Wer hätte das gedacht? In welches Schlamassel sich da McLaren völlig ohne Not selbst reinbringt und mit welcher Inständigkeit dann drum gebettelt wurde, dass Lando Norris doch bitte Oscar Piastri vorbeilassen solle und möge und dann auch tatsächlich vorbeigelassen hat. Und ich frage mich, und ich glaube, ich zitiere möglicherweise Ralf Schumacher, oder nein, ich habe es in Österreich gesehen, Alex Wurz und Ernst Hausleitner, die beide spekuliert haben, dass Mark Webber, nachdem die zuerst den Norris an die Box geholt haben, mal kurz in der McLaren-Box nachgefragt hat, ob die irgendwo gegen die Wand gelaufen sind, was das denn soll. Also welche Rolle, glaubst du denn, hat Mark Webber gespielt und wie hast du dieses Drama bei McLaren beurteilt? Nicht nur gesehen, sondern beurteilt, Stefan Ehl.
Also ich glaube, es hat wahrscheinlich nicht Mark Webber gebraucht, um denen zu sagen, dass sie Mist gebaut haben. Aber McLaren hatte Angst vor der eigenen Courage, glaube ich, so ein bisschen. Also man ist stark, man ist wirklich vielleicht sogar das aktuelle Spitzenteam, ein Spitzenauto. Aber man wollte vielleicht nicht so richtig wahrhaben, dass das schon funktioniert, auch wenn man den Norris ein bisschen später reinholt. Also der Sinn und Zweck war natürlich, dass man nach hinten verteidigt und absichert, dass da nichts passiert. Aber dass man dabei irgendwie übersieht, dass man halt damit das Rennen von dem Führenden komplett auf den Kopf stellt, das war irgendwie frappierend, muss ich sagen. Und es gibt genug Technologie. Es gibt teilweise Technologie auch für Journalisten, für andere Leute außerhalb der Teams, dass man genau nachvollziehen kann, was passiert, wenn ich mein Auto jetzt zum Boxenstopp bringe. Ja, es gibt Tools, die zeigen dir an, dann kommst du da und da raus mit dem und dem Abstand auf das und das Fahrzeug. Du kannst sowas ganz genau timen. Also es kann mir niemand erzählen, dass wenn 6 oder 7 oder 8 Leute am Kommandostand sitzen und wahrscheinlich nochmal 50 im Truck dahinter und wahrscheinlich nochmal 50 zu Hause in Woking im McLaren-Zentrum, dass die nicht sehen, was da passiert, wenn man diesen Boxenstopp von Norris früher ansetzt. Also das ging einfach grandios in die Hose, weil McLaren halt zu sehr fixiert war darauf, dass man nach hinten verteidigt und nicht nach vorne schaut. Und dann muss ich sagen, also diese Funkgeschichte ist alles schön und gut. Norris stellt sich hinterher hin und sagt, naja, ich hätte ihn ja eh durchgelassen. Aber im Eifer des Gefechts fragt man halt mal nach, ist auch verständlich. Interessant ist die Geschichte nur insofern, weil McLaren da auch eine gewisse Vorgeschichte hat. Ich erinnere da an das Ende der Saison 1997, weil da war es zum Beispiel so, da hat der Mika Häkkinen beim Saisonfinale gewinnen dürfen in Jerez. Da hat ihn der Coulthard vorbeigelassen und beim Saisonauftakt 98 gab es ein Missverständnis. Man hat den Häkkinen an die Box geholt und das war nicht so, dass er hätte reinkommen sollen und dann hat man auf der Strecke wieder zurückgetauscht. Das heißt, die ersten zwei Siege hat Mika Häkkinen geschenkt gekriegt und er wurde später bekanntlich zweimal Weltmeister. Also während den Anfängen sozusagen, jetzt hat Norris den Teamkollegen gewinnen lassen. Mal schauen, was dann dabei rauskommt in der weiteren Verlauf der Karriere.
Da ist was los. Nicht nur bei McLaren, sondern auch im Hintergrund. So, jetzt ist McLaren die eine Geschichte gewesen mit Lando Norris. Auf der anderen Seite... Moment, wen haben wir denn? Wer ist noch dran?
Ich bin noch dran, Stefan.
Okay. Ich bin auch noch dran, bin gerade noch dran.
Ja, okay. Moment, dann mache ich hier einen Schnitt.
Entschuldigung,
die Post war da. Nein, passt schon. Ich mache hier einfach einen Cut. Ja, das eine ist McLaren, The Voice, aber das andere ist natürlich auch Red Bull, die, wie sich im Nachhinein, und da waren sich der Alex Wurz und der Ernst auch nicht ganz sicher, die in vorauseilendem Gehorsam Max Verstappen gleich zu Beginn gesagt haben, lass dich zurück überholen. Und dann ist eben keine Strafe gekommen. Und weiß man mittlerweile schon, ob dieses Verdikt keine Strafe nur gefallen ist, weil eben Verstappen dann Norris zurück überholen hat lassen? Oder war das einfach wirklich ein depperter Fehler von Red Bull, der Max Verstappen dann nur umso heißer gemacht hat, als er ohnehin schon war? Und der war heiß wie Frittenfett, der Max.
Das stimmt, das war er, wie wir auch bei diversen Funksprüchen gehört haben. Da musste, glaube ich, relativ viel Piepton unterlegt werden, weil es ja dann doch eben auch Jugendliche zuschauen. Klar ist, dass er abseits der Piste zwar gezwungen rausgedrückt wurde, Kurve 1 nach dem Start, aber da überholt er. Das ist per Reglement ganz eindeutig nicht erlaubt. Und quasi um... die in einer möglichen Strafe, einer Untersuchung durch die Sportkommissare und einer Strafe zu entgehen, hat Red Bull völlig richtig gesagt. Okay. Junge, du musst dich zurückfallen lassen. Im Übrigen, auch das sollte man sagen, die sind zwar alle im Eifer des Gefechts, aber klar ist auch das weiß ein Fahrer. Das sind grundlegende Regeln. Er hat die Piste komplett verlassen und hat eine Position gewonnen. Die ist nicht legal erworben worden. Das heißt, am besten sofort wieder zurück überholen lassen, dann hast du noch Zeit, das wieder am Ende zu klären. Zur Strategie muss man sagen, es ist sehr unüblich, aber tatsächlich, dass zweimal der Overcut probiert wurde und dass es nicht funktioniert hat, ist sehr ungewöhnlich bei Red Bull. Man hat sich hinterher auch Dr. Helmut Marko bei Max entschuldigt, aber das kann natürlich auch passieren. So ein Rennen zu lesen ist schwierig auf einer unfreundlichen Strecke wie Budapest, wie der Ungaroring, ist es doppelt schwierig. Das war in der Form nicht abzusehen und sie hatten tatsächlich sich überlegt, dass eigentlich mit neuen Reifen der Max so viel schneller ist, dass er sofort dann auch Lewis Hamilton wird wieder überholen können, was am Ende nicht funktioniert hat. Was wir feststellen können, ist, dass tatsächlich die Konkurrenz gewaltig aufgeholt hat. McLaren hat aktuell fast auf allen Strecken, glaube ich, das bessere Auto. Und inzwischen nach zweieinhalb Jahren großer Dominanz darf sich halt, und das haben wir hier an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt, der Stefan und ich, Red Bull keine Fehler erlauben, keine kleinen Schnitze mehr, sie haben keinen Puffer mehr, sie haben keine große Luft, um zu sagen, na, wir können dann mal gucken, wie wir das mit den Boxenstopps machen. Das muss im Grunde alles sitzen, weil der Druck der Konkurrenz, der näher rückenden Konkurrenz ist groß. Klar ist auch, das Auto ist spitzer und spitzer geworden, jetzt beim Versuch, mit Updates den Red Bull wieder schneller zu machen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz kleiner Bereich, in dem er einsetzbar ist, in dem die Balance stimmt. Aber die ganz offensichtlich, diese Balance ist kritisch. Und das ist auch der Grund, warum ganz offenbar Sergio Perez einen Fehler nach dem anderen macht. Das Auto ist schwierig zu fahren. Max hat damit weniger Probleme, auch wenn er permanent dauernd schimpft. Über Bremsen, über Autoeinlenkverhalten, über Reifen. Aber klar ist, Max kann es noch überspielen mit seinem großen Können, mit seinen weltmeisterlichen Fähigkeiten. Sergio Perez ist so ein bisschen ein armer Hund. Der muss jetzt mit diesem schwierig zu fahrenden Auto zurechtkommen. und ein Fehler reiht sich an den anderen. Und so ein bisschen die Frage, Stefan, ist wahrscheinlich, ob jetzt in Spa möglicherweise das letzte Red Bull-Rennen für Sergio ist. Es könnte theoretisch so sein, oder?
Ja, man hat ja immer wieder darauf verwiesen, dass es ja bestehende Verträge gibt. Aber ich glaube, Helmut Marko hat auch schon sehr konkret anklingen lassen, dass es da Möglichkeiten gibt, was man tun kann. Und ich glaube wirklich, dass Sergio Perez angezählt ist, weil das kann eigentlich Red Bull nicht zulassen, dass es so weitergeht, dass man vielleicht Gefahr läuft, hier möglicherweise WM-Positionen zu verlieren oder gar einen kompletten Titel. Das geht eigentlich nicht. Und die Saison gibt's aber her, dass das tatsächlich passieren könnte. Und dann muss man natürlich reagieren. Und insofern kann man, glaube ich, schon attestieren, Red Bull hat auch einen gewissen, ja, wie soll man sagen, Entwicklungsstau auf Fahrerseite, weil da ist jetzt schon lang kein Junior mehr ins A-Team aufgestiegen. Und da muss dringend auch mal was passieren. Du kannst nicht auch einen Tsunoda 5 Jahre lang einfach im B-Team fahren lassen mit der Karotte vor der Nase. Ja, wenn es irgendwann mal ein Cockpit frei wird, dann kannst du es vielleicht kriegen. Eventuell an Tagen, die nicht auf G enden oder sowas. Und da braucht es, glaube ich, schon mal irgendwann den konkreten Test auch, dass man weiß, ja, okay, wir probieren das jetzt aus. Und ich glaube, die Situation gibt es aktuell her. Die Situation gab es vor ein paar Jahren schon mal, dass Pierre Gasly nicht performt hat bei Red Bull. Da hat man nicht so viel Geduld gehabt und hat ihn relativ schnell auch ausgetauscht. Und siehe da, es hat dann tatsächlich auch nicht funktioniert mit Alex Albon so richtig, aber mit Perez dann. Aber Dinge ändern sich, ja, auch wenn man dann am Anfang einen Vertrag oder eine Verlängerung unterschrieben hat, der Perez performt einfach nicht. Das muss man einfach so sehen. Und dann wäre es auch meiner Meinung nach nur fair, wenn Red Bull sagt, wir müssen da was anderes ausprobieren. Und das ist in der modernen Formel 1 tatsächlich zur Seltenheit geworden, dass dann da Fahrer während der Saison mal ausgetauscht werden. Früher war das eher gang und gäbe, dass sich da halt ein neuer eingekauft hat. Da war man eher noch aufs Geld angewiesen. Das ist jetzt nicht so sehr der Faktor. Jetzt ist es wirklich die reine Leistung und die stimmt halt nicht.
So, ja, absolute Zustimmung. Natürlich, wer bin ich euch zu widersprechen? Aber das Rennen von Sergio Perez, das war ja dann gar nicht mal so schlecht. Aber natürlich, dass er in Q1 schon rausfliegt, das war das eigentliche Debakel der Voice, oder? Weil im Rennen ist er dann ja, ist er fast ein besseres Rennen gefahren als der Max, wenn man es ganz böse formuliert.
Ja, die Rennen von ihm sind ja auch nicht schlecht. Man, dass er ein großer Aufholer ist und dass er Perez Hauptfähigkeit sowieso der Rennspeed ist. Das war immer schon so. Er war nie der ganz große Qualifying-König. Aber jetzt kommt halt eins zum anderen. Und der Rennspeed war gut. Das waren am Ende solide Punkte. Das war in Ordnung. Das wird ihm aber auf Dauer, glaube ich, nicht retten. Denn aktuell ist es tatsächlich so, McLaren hat 2 gute, junge Fahrer, die beide jetzt auch siegfähig sind, wie wir mit Piastri in Ungarn gesehen haben. Die wittern natürlich den Braten. Die riechen die Chance, tatsächlich zumindest die Konstrukteursweltmeisterschaft zu holen. Und da ist der Abstand, der mal riesengroß war, schon merklich geschrumpft. Max hat in den letzten Rennen relativ viel noch rausgerissen, auch wenn er nicht mehr so regelmäßig gewonnen hat wie zu Saisonbeginn. Aber er hat noch ordentlich Punkte geholt, Lando Norris etwas weniger Punkte. Fakt ist aber, dass das Auto der McLaren momentan klar besser ist als der Red Bull und auch die letzten Update-Pakete bei Red Bull haben nicht so funktioniert, wie offenbar von Dr. Helmut Marko und Christian Horner erhofft. Wie das jetzt in Spa sein wird, ist insofern eine interessante Frage. Da hat ja der Max in den letzten Jahren immer von relativ weit hinten immer souverän gewonnen, mit jeweils über 15 Sekunden Vorsprung. Es ist ja seine zweite Hausstrecke neben Sandford, die Ardennen-Achterbahn. Und klar ist auch, man hat den Joker schon gezogen bei Red Bull, auch diesmal wird er also weiter hinten starten, weil er die 5. Antriebseinheit verwenden wird. Du kannst aber, das ist der große Unterschied natürlich zwischen Ungarn und Spa, auf der Ardennen-Achterbahn hervorragend überholen. Max hat es in den letzten beiden Jahren eindrucksvoll gezeigt. Da war das Auto allerdings auch noch wirklich souverän überlegen. Ich freue mich aufs kommende Rennen, zumal wir in den Ardennen, Stefan, Mittelgebirge, Regen. Verlängerung der Eifel, Regen. Ja immer auch noch Wetterkapriolen haben. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein.
Ja, so ist das. Ich glaube, die aktuelle Vorhersage ist, es schifft am Freitag, es schifft am Samstag und am Sonntag kommt die Sonne raus.
Ja, hoffentlich bitte wieder so ein Rennen hinterm Safety Car für 2 Runden und das war's dann. Na, bitte nicht. Bitte nicht. Eine kurze Geschichte noch, Stefan Edel. Esteban Ocon ist, glaube ich, jetzt bestätigt als Nachfolger von Nico Hülkenberg bei Haas. Ist das eine gute Nachricht für Haas oder mehr für Ocon, dass er eben weiterfahren darf? Oder ist der Haas jetzt ja wirklich ein Auto, wo man sagt, okay, in diesem Jahr Alpine, da verbessere ich mich sogar mittlerweile, wenn ich von Alpine zu Haas gehe?
Stimmt schon, ja. Ich glaube, es ist für beide eine gute Nachricht grundsätzlich. Der Ocon kann seine Formel-1-Karriere verlängern. Wer weiß, was sich da vielleicht mal noch für andere Chancen ergeben. Gerade aktuell ist der Haas, glaube ich, durchaus ein Team, wo man sagen kann als Mittelfeldfahrer, ja, da wechsle ich mal hin, weil da ist der Trend zumindest besser als anderswo. Also wenn man da an Sauber denkt oder an Alpine, es gibt auch Baustellen, die sind deutlich größer. Insofern kann man da, glaube ich, guten Gewissens sagen, das probiere ich mal aus. Und er ist ein schneller Mann, das hat er tatsächlich oft bewiesen. Ob er so der ganz tolle Teamplayer ist, das lasse ich mal dahingestellt. Und er ist jetzt auch nicht einer, der so eine unheimliche Konstanz hat. Aber schnell, das hat er tatsächlich bewiesen, auch im Teamduell gegen Fernando Alonso. Also da muss er sich nicht verstecken tatsächlich. Es ist eher die Konstanz, die er halt nicht so richtig auf die Fahrbahn bringt. Aber das kann ja vielleicht noch kommen. Und für Haas ist es sicherlich von Vorteil, jemanden zu haben, der erstens noch nicht so alt ist. Also mit dem könnte man perspektivisch auch was aufbauen. Und zweitens, der ist ja durchaus Formel 1 erfahren. Der hat schon einige Teams gesehen. Der war Mercedes Junior. Der war jetzt bei Alpine im Werksteam und hat dann da gewisse Erfahrungen, die bringt er jetzt mit, ist ein Rennsieger. Zum ersten Mal hat Haas also einen Rennsieger im Auto. Auch das ist natürlich interessant. Und das ist für den Rookie Oliver Bearman, der dann nächstes Jahr dann der Teamkollege sein wird, sicherlich auch hilfreich. Also ich glaube, das ist tatsächlich gut. Haas kann guten Gewissens sagen, sie haben da, glaube ich, auf dem Fahrermarkt das solide gemacht, einen vielversprechenden Nachwuchsfahrer sich geholt und einen soliden Mittelfeldfahrer auch. Das passt, damit kann man arbeiten. Da haben sich andere Teams nicht so gut angestellt, glaube ich.
Freuen wir uns auf Spa an diesem Wochenende. Freuen wir uns auf den Sonnenschein am Montag. Wie es bis dorthin werden wird, bleibt spannend. Danke, The Voice. Danke, Stefan Edel. Kurze Pause in der Big Show 671. Dann geht's wieder zurück nach Paris. Quasi ein bisschen.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 671. Jetzt stürzen wir uns endgültig rein ins große Thema Olympia 2024 und sind dennoch mit Hamburg verbunden, mit Björn Jensen, Sporting. Guten Morgen, lieber Björn.
Guten Morgen, ich freue mich sehr.
Ja, pass auf, ich habe mit Sebastian Wessling vorhin gerade gesprochen und ich habe gestern Abend, also Mittwochabend, ein bisschen durchs Programm gezappt und bin plötzlich hängen geblieben bei Eurosport. Was ist da los? Da wird schon gekickt. Ich glaube, das war bei den letzten beiden Olympischen Spielen war es ganz sicher so, aber als wir jung waren, Björn, und das ist bei mir viel länger her als bei dir, aber gab's das damals auch schon, dass vor Beginn der Olympischen Spiele schon irgendwas stattgefunden hat?
Naja, die haben ja mittlerweile so viel im Programm getan, dass immer mehr dazu kommt, dass sie einfach nicht mehr hinkommen ansonsten. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie lange das schon tatsächlich ist, dass es schon vorgezogene Spiele gibt. Aber also ich würde auch sagen, in unserer Jugend gab es das nicht, aber seit ein paar Spielen ist das definitiv schon Usus.
Ja, also wir haben auch heute schon, es gibt ein bisschen Handball am Donnerstag, es gibt ein Siebener Rugby, es gibt Fußball, heute sind, ein paar Männer sind auch dran. Aber so richtig Butter bei der Fische gibt es dann ab Samstag, wo viele Dinge losgehen, viele Wettbewerbe. Wir werden Basketball hier besprechen, wir haben Handball schon besprochen, Fußball weniger, aber nochmal ganz kurz darauf zurück, eines deiner Steckenpferde, Björn, sind natürlich die beiden Hockeymannschaften, Männer und Frauen. Wir haben das letzte Mal schon ganz kurz drüber gesprochen, aber jetzt ganz konkret, lass uns mit den Frauen beginnen. Ist eine Medaille Pflicht? Ist eine Medaille ein Wunsch, der sich erfüllen wird? Wie siehst du die Aussichten der Frauen im Hockey?
Naja, Pflicht ist ja bei Olympischen Spielen sowieso immer schon mal sehr schwierig zu beantworten. Die Zielstellung, die der Deutsche Hockeybund besprochen hat mit dem Deutschen Olympischen Sportbund in den Zielgesprächen, wo es dann auch um die Förderung geht, liegt bei einer Medaille. Die kann Gold, Silber, Bronze sein. Ich finde das sehr moderat und glaube definitiv daran, dass sie das auch erreichen werden. Ich glaube bei den Damen tatsächlich daran, dass sie Silber holen. Silber deshalb, weil Gold eigentlich vergeben ist. Die Niederlande sind zu stark. Aber ich rechne damit, dass die deutschen Damen durchaus das Finale erreichen können. Und ja, mit Silber nach Hause zu fahren, ist dann ja auch hübsch.
Wieso sind, also gut, ich meine, es wird sicherlich 10 bis 24 Gründe geben, aber haben sich die Niederlande vom Feld wegbewegt, vom internationalen Feld, und bei den Männern hoffe ich, dass du mir auch mit Argentinien mit Indien oder Pakistan um die Ecke kommst, weil wir wollen hier keine Europameisterschaften haben.
Nein, definitiv. Bei den Damen ist es so, dass die Niederlande und Argentinien eigentlich ja in den bei den großen Turnieren die Goldmedaille meistens untereinander ausspielen. Und Argentinien werden die deutschen Damen diesmal aber im Halbfinale schlagen, weil die noch eine Rechnung offen haben vom Viertelfinale in Tokio. Deswegen auch da muss man sagen, die Niederlande sind einfach das Nonplusultra im Damenhockey mit der besten Liga und dem besten System. Das ist eine andere Klasse. Da muss man an einem ganz perfekten Tag kann man natürlich auch da was holen. 2004 ist es ja auch gelungen. Aber nein, ich glaube, da sind die Niederlande deutlich besser aufgestellt. Bei den Herren ist das Feld in meinen Augen tatsächlich noch etwas breiter in der Spitze. Da gibt es in meinen Augen tatsächlich 6 Kandidaten, die auch Gold holen können. Da zählen wir Deutschland mit rein. Als Weltmeister muss das so sein, auch wenn der WM-Titel natürlich ein Stück weit auch überraschend kam, Anfang 2023. Da zählen Belgien, die Niederlande, Großbritannien, aber natürlich auch Australien, ja, Argentinien, die waren 2016 in Brasilien Olympiasieger, ganz überraschend, haben ja aber ihren besten Eckenschützen von damals an Deutschland verloren. Der Gonzo Payat spielt ja jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Die sehe ich nicht mehr so stark. Auch Indien, würde ich sagen, vielleicht eine Außenseiterchance. Aber ja, da ist das Feld deutlich offener.
Wenn ich es richtig sehe, Deutschland erstmals am Samstag im Einsatz, die Männer um 17 Uhr. Lass mich eine ganz kurze Nachfrage zu den Frauen noch und zu den Niederlanden. Wenn du sagst, die Liga ist am besten organisiert, heißt das auch, dass die Hälfte der deutschen Nationalmannschaft so leckere Angebote bekommen hat, dass die in den Niederlanden spielen, oder sind sich die Niederländerinnen selbst genug und wollen die gar keine ausländischen Spiele in ihrer Liga haben?
Doch, die haben auch ausländische Spieler in ihrer Liga und bieten natürlich auch den Top-Nationalspielern aus Deutschland immer wieder an, dort zu spielen. Das ist ja auch passiert. Kira Horn, die jetzt wieder zurück in Hamburg ist, hat da gespielt. Sonja Zimmermann hat da gespielt. Das gibt es immer wieder, dass auch deutsche Spielerinnen und auch Spieler nach Holland gehen. Auf der anderen Seite ist eben der Ansatz ein ganz anderer. Die Holländer haben ganz klare Zentralisierung, die in ihrem kleinen Land ja auch problemlos möglich ist. Deutschland setzt eben auf dezentralisiertes Training an verschiedenen Stützpunkten und das ist eben ja der Unterschied, der nicht mit dem Hockey zum Tragen kommt. Du hast eben in Deutschland dieses Thema duales Ausbildungssystem. Das heißt, sehr viel wird eben darauf gesetzt, neben der Sportkarriere auch noch entweder zu studieren oder zu arbeiten. Und das machen die anderen so in der Form nicht. Und in Holland steckt eben wahnsinnig Geld eben auch im Hockeysport, weil dort mit einer Großbank ein Sponsor ist, der entsprechend auch für die Ausstattung sorgt, die notwendig ist. Und so ist es dann eben zu erklären.
Du bist jetzt in einer schwierigen Position, oder eigentlich nicht, du bist in einer neutralen Position. Ich werde nämlich danach noch einen Basketball-Experten zu Dennis Schröder befragen. Und ich werde einen Tennisexperten zu Alexander Zverev befragen, und zwar, du ahnst es, hinsichtlich der Geschichte Fahnenträger, ja oder nein. Wir hatten letzte Woche das schon mal kurz angesprochen und da hat der Markus Theil im Tennisteil gesagt, am besten wäre es doch, ich glaube, Christian Reitz war der Dritte, der zur Auswahl gestanden hätte. Jetzt ist es mit Anna-Maria Wagner eine Judoka geworden, sagt man Judoka? Weiblich? Ja. Und eben Dennis Schröder. Kannst du als weder wirklich in Wolle gefärbter Basketballer noch in Wolle gefärbter Tennisspieler mit dieser Wahl leben?
Naja, leben kann
du musst,
ich damit.
Du musst damit leben. Du musst damit leben.
Leben kann ich zum Glück auf alle Fälle damit. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich will es mal so sagen. Ich kann total nachvollziehen, warum der DOSB die beiden Spieler, also beziehungsweise jetzt Zverev und Schröder aufgestellt hat. Wenn man eine Publikumswahl macht, möchte man eben auch so große Publikumskreise wie möglich erreichen. Das tut man damit, dass man Menschen aufstellt, die in der breiten Öffentlichkeit auch bekannt sind. Und wenn man sieht, dass eine halbe Million Leute immerhin abgestimmt haben in der öffentlichen Wahl im Vergleich zu Tokio, wo es, ich glaube 120.000 nur waren, dann ist das ja schon mal aufgegangen und jede Aufmerksamkeit, die in Richtung Olympia geht, ist ja nicht verkehrt. Ich persönlich habe Christian Reitz gewählt, einfach weil ich auch finde, dass diese Sportler, die nur alle 4 Jahre einmal die Möglichkeit haben, im Mittelpunkt zu stehen, für sowas auch belohnt werden sollten und deswegen für mich die geeignetsten auch Fahnenträgerinnen und Fahnenträger sind. Ich habe trotzdem, ich kann da gut mit umgehen, dass Dennis Schröder das tut. Er hat ja selber, was ja bei einigen auch nicht gut ankam, die Thematik auch aufgebracht, dass es toll ist, dass es erstmals ein Farbiger ist, der die Fahne trägt und dass das auch ein schönes Zeichen ist. Ich kann da mitgehen, ich finde das alles gut und stoße mich da auch nicht dran. Ich freue mich umso mehr für Anna-Maria Wagner, die es mega verdient hat, die ja auch Weltmeisterin schon war und eine schwierige Zeit aber überstanden hat mit einer depressiven Erkrankung. Und ich, für die freue ich mich riesig. Man hat ja auch ihre Emotionen gesehen, wie sie darauf reagiert hat. Das ist sensationell, wenn man das spürt, auch was das solchen Sportlerinnen dann auch bedeutet. Und insofern, die beiden werden das schon sehr charmant und gut machen.
Das ist natürlich auch die Krux des Spielplans, hätte ich fast gesagt, aber des Olympiaplans, weil man kann ja jemandem wie Zverev nicht sagen, pass mal auf, okay, Eröffnungsfeier leider nicht, aber du darfst dann bei der Schlussfeier, dann wird der Zverev sagen, ja Freunde, da bin ich da schon in Montreal und oder in Cincinnati und habe mein nächstes Tennisturnier. Also das ist die Schlusszeremonie, auch wenn es sicherlich verdiente Sportler und Sportlerinnen dann sein werden, die Fahne tragen. Aber es ist dann am Ende des Tages immer ein Trostpreis auch ein kleines bisschen, oder? Die wichtige Geschichte ist die Eröffnungsfeier.
Das sehen, glaube ich, auch alle so. Und ganz ehrlich, ich persönlich habe noch nie eine Schlussfeier geguckt, weil sie mich traurig macht, weil es vorbei ist. Und deswegen, ich glaube, das geht einigen so. Die Eröffnungsfeier steht natürlich viel mehr im Fokus. Und ich glaube auch, dass das dann eher ein Trostpflaster ist, wenn man bei der Schlussfeier ran darf. Genau, und für Sascha kommt das eben ja auch gar, käme das ja auch eben gar nicht in Frage. Insofern, ja, der wird sehr traurig sein, denn ich habe schon hier am Roten Baum auch gespürt, da hat er das ja auch mehrfach angesprochen, das Thema, da hat man durchaus gespürt, wie wichtig ihm das gewesen wäre, das zu machen. Und das hat man ihm auch abgenommen. Also es war jetzt nicht irgendwie man merkte schon, dass das für ihn auch wirklich eine ganz besondere Geschichte gewesen wäre. Insofern, ja, schade für die, die es nicht geschafft haben, aber ich finde, man kann mit der Wahl durchaus leben.
Björn, wir müssen jetzt verbraucherorientiert werden, weil ja. es ist so viel los. Es ist wirklich kaum zu glauben. Du wirst das ja, du wirst versuchen, den großen Überblick zu behalten, aber für unsere 3-4 Hörer da draußen, nein, für 12 sind es ja insgesamt, für die 12 Hörer da draußen, wie sollte man den Olympiatag anlegen? Also mein Tipp wäre Discovery Plus, da findet man wahrscheinlich alles. Ich gehe aber davon aus, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen ein Angebot haben. Wie schaut jemand wie du, der wirklich alles eigentlich im Blick haben muss, wie schaut jemand wie du Olympia?
Also ich finde tatsächlich, dass das Angebot, was ARD und ZDF machen, auch in ihren Mediatheken oder über die Sportstudio-Apps, das ist wirklich ein tolles Angebot mit sehr vielen Livestreams, aus denen man wählen kann. Ich habe da gestern schon ausprobiert, auch was die Qualität angeht, habe 7er Rugby, was ich liebe, auch geschaut. Ja. Genau, hab ein bisschen Fußball geguckt. Heute werde ich das auch weitermachen. Und ich finde allein das Angebot reicht schon aus, um wirklich zu sagen, da habe ich einen Überblick, der mich sowieso schon erschlägt. Wir haben ja leider nur 2 Augen und ein Gehirn, um diese ganzen Sachen zu verarbeiten. Und das ist letztendlich, ist das vom Angebot her schon richtig toll. Dann klar, Eurosport mit auch einem sehr guten Expertenkreis, der da am Start ist, bietet wahnsinnig viel. Du kannst im Olympic Channel natürlich auch noch das, was du nicht findest bei ARD, ZDF, Eurosport, also ganz Special Interest kannst du dann da gucken, aber also ich persönlich bin mit ARD, ZDF und Eurosport so bedient, dass ich sage, da hole ich das ab, was ich verarbeiten kann.
2 Augen, ein Hirn, ja, ich versuche mal, ob ich das auch zusammenbekomme. Die Rausschmeißerfrage ist eine schwierige Frage und natürlich werden wir uns hoffentlich in den kommenden Tagen öfter hören, Björn, aber, und da musst du jetzt ganz tief in deine Glaskugel blicken, Boris Becker hat ja gesagt, der Medaillenspiegel lügt nicht, Wer wird Deutschland auf den Medaillenspiegel in Paris 2024 bringen? Mit anderen Worten, wo antizipiert man, wo antizipierst du die erste Medaille für Deutschland?
Am Sonnabend antizipiere ich die erste Medaille für Deutschland über 400 Meter Freistil durch Lukas Mertens im Schwimmen. Und
vielleicht sogar Gold oder Schwimmen ganz draußen.
Er hat immerhin die Weltjahresbestzeit im Moment und deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall eine gute Chance hat. Gold wäre natürlich gleich ein mega Hammer, aber also da du nach Medaille gefragt hast, eine Medaille traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und das wäre auch ein toller Start, gleich schon am Sonnabendabend, am ersten Tag, wo's was zu vergeben gibt, auch gleich schon aufs Scoreboard zu kommen, wäre toll. Ich hoffe auch, dass Deutschland am Ende unter den Top 10 landet im Medaillenspiegel. Wir waren ja, glaube ich, in Tokio 9. mit 37 Medaillen. Ich denke mal, wir holen vielleicht ein, zwei weniger und werden aber trotzdem noch in die Top 10 kommen.
Jetzt stapel mal nicht so tief, wenn du jetzt gesagt hast, Top 5. Also wer ist denn besser? Die USA sind besser und China sind wahrscheinlich davor. Und ja. vielleicht Frankreich, okay, Heimnation.
Ja, wir müssen auch immer gucken. Natürlich Italien hat wahnsinnig aufgerüstet. Die Niederlande durch ihre Spezialisierung holen auch immer viele Medaillen. Da ist schon einiges, was uns als Konkurrenz da erwächst. Und der DOSB selber hat ja gesagt, man wäre zufrieden, wenn man das Niveau von Tokio hält. Und man, wenn man ehrlich ist, aufgrund der Vorleistungen, die wir so gesehen haben, klar kann man sagen, es kann ja eigentlich nicht sein, dass man sich solche Ziele steckt, die irgendwie keine Fortentwicklung sind. Aber aufgrund der Vorleistungen so generell würde ich schon sagen, wäre ein Halten des bisherigen Standards schon tatsächlich fast als Erfolg zu werten. Und insofern, ja, Top 10, sage ich mal, dann kann man sagen, alles ist okay.
Wir zählen ab Samstag, ab Sonnabend, Abend mit der Lukas Mertens 400 Meter Freistil. Danke Björn, kurze Pause in der Big Show 671.
Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 671 bleibt, schaltet, geht nach Paris zu Sebastian Kaiser. Servus Sebastian.
Jo, hallo.
Wir müssen aber zuerst zurückgehen nach Nizza. Hat denn Tadej Pogacar, hat er sich jetzt einen Feind fürs Leben geschaffen mit seinen Attacken da kurz vorm Ziel, wo Vingegaard ihn auf den Berg raufgezogen hat, da gewinnt er auch noch das Zeitfahren und nicht mal knapp. Ich mag Pogacar nach wie vor, aber hat er jetzt einen Erzfeind, den Vingegaard, der ja teilweise sogar geweint hat?
Na, ich glaube, dass Vingegaard, also erstmal hat Vingegaard auch gesagt, dass er bei dieser Bergetappe, wo alle gedacht haben, jetzt überlässt er ihm den Etappensieg, dass der dann nochmal tatsächlich antritt und sich den Etappensieg selbst holt. Ich glaube, da hat Vingegaard ja auch ehrlicherweise gesagt, ich hätte auch so reagiert. Ich glaube, ich war da in dem Presseraum einer der wenigen, der gesagt hat, nee, der kann ihm den Sieg nicht überlassen. Das wird er auch nicht tun. Alleine schon, um seine Machtposition zu demonstrieren. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Ich meine, das ist nun mal Leistungssport. Und warum sollte der ihm das schenken und auf die Prämie für sein Team verzichten, die er am letzten Tag des Jahres, sage ich mal, von der Putzfrau bis zum Busfahrer, jeder ein Stück davon abbekommt. Und deswegen, ja, also Feind fürs Leben würde ich nicht sagen. Ich glaube, die haben sich auch schon ganz gut wieder verstanden. Und jetzt nimmt er ihm ja auch einen Olympiasieg nicht weg, weil er ja auch hier nicht startet. Und demzufolge sind sie beide nicht dabei. Da glaube ich, dass das schon alles ganz gut so ist, wie es gekommen ist.
Ja, zur Olympia, lass uns gleich kommen beim Radfahren auch. Zur Tour noch, Remco Evenepoel ist Dritter geworden. Nach vorne keine Chance, nach hinten keine Gefahr. Hat der denn das Potenzial, dass er in den Bergen so viel besser wird, dass er wirklich um den Toursieg mitfährt in, sagen wir mal, zwei Jahren?
Das haben wir tatsächlich diskutiert und auch lange diskutiert, weil das im Grunde genommen die entscheidende Frage für Red Bull auch sein wird. Ne? Also wenn die den jetzt holen und da ein bisschen Geld dafür ausgeben, keine Ahnung, 3, 4, 5 Millionen Euro, dann ist das natürlich erstmal eine Geschichte, wo natürlich von dem auch was erwartet wird. Und Red Bull kann halt nicht verlieren. Also da muss dann schon was kommen. Also nächstes Jahr glaube ich nicht, dass er um den Sieg mitfährt. In 2-3 Jahren, boah, kann ich mir das unter Umständen schon vorstellen, weil er ist in den Bergen jetzt nicht abgehangen worden, sondern da war die Nummer 3 in dem Berg. Das muss man ja mal so deutlich sagen. Also der ist jetzt keine Wurst, die hinterherfährt, wo man sagt, das wird nie was, sondern der war die Nummer 3 in den Bergen. So, also ratzfatz kann da tatsächlich was kommen, auch wenn er 24 und Pogacar 25 ist. Aber manche, Lance Armstrong hat, glaube ich, mit 27 oder 28 angefangen zu gewinnen. Und viele waren auch erst kurz vor 30 bei ihren ersten Toursiegen oder sogar schon drüber. Müsste man jetzt mal genau nachschauen, wie das war. Aber diese Jan-Ulrich-Zeiten, der mit, keine Ahnung, mit 23 die Tour gewonnen hat, oder Egan Bernal, der mit 19 die Tour gewonnen hat vor 5 Jahren, das muss nicht zwangsläufig so sein. Und jetzt ist es halt einer, der mit 25 schon dreimal die Tour gewonnen hat, aber vielleicht kommt ihm auch ein Evenepoel, der dann mit 27, 28 anfängt, die Tour zu gewinnen. Weiß man nicht. Kann ich mir aber vorstellen, um auf die Frage zurückzukommen. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass das noch so gut wird.
Letzte Frage noch zur Tour. Dieses Jahr schien es ja wirklich so, als der Tadej Pogacar das bessere Team hatte. Jetzt nur rein hypothetisch. Sepp Kuss ist ja kurzfristig ausgefallen für Visma Liserbike. Hätte der einen massiven Unterschied gemacht, denkst du, oder war Pogacar einfach so viel besser, dass es eigentlich Wurst war?
Also Sepp Kuss hätte jetzt nicht die Wende herbeigeführt und hätte jetzt Jonas Vingegaard zum Toursieg geführt. Was ich mir vorstellen oder was ich mir gerne angeschaut hätte, wäre eben in Vingegaard in Topform, ne? Also der nicht gestürzt wäre bei der Baskenlandrundfahrt im April, sondern der eine ganz normale Tourvorbereitung gehabt hätte, wie er sie sich gewünscht hat, und dann im Vollbesitz seiner Kräfte gegen Pogacar anzutreten und die 3 Wochen zu fahren, das hätte ich mir gewünscht. Das wäre toll gewesen. Das war leider nicht so. Demzufolge desto größer wurde eben dann der Abstand. Vielleicht hat er die Tour tatsächlich gewonnen, Vingegaard. Ne? Also das weiß man nicht, ne? Weil der andere hat ja, wie gesagt, Pogacar hatte ja, wie gesagt, den Giro in den Beinen, den er gewonnen hat. Das ist ja auch nicht ohne. Und da gegen einen in Anführungsstrichen ausgeruhten und mit Wettkampfpraxis und Wettkampfhärte ausgestatteten Vingegaard im Vollbesitz seiner Kräfte anzutreten, das hätte ich mal sehen wollen. Also
ja,
das ist schade, dass das nicht geklappt hat.
Ja, wir erinnern uns, im letzten Jahr war es Pogacar, der verletzt angereist ist.
Ja.
So, jetzt ganz kurz, jetzt lass uns zu Olympia kommen. Also beide sind nicht dabei, Pogacar und Vingegaard. Das heißt, Mathieu van der Poel wird die Goldmedaille gewinnen? Oder wie ist dieser Kurs? Wird es eine Sprintankunft werden? Was sagen da die Auguren bei Olympia?
Nein, es geht ja schon so ein bisschen hoch und runter. Und am Ende glaube ich auch, da so ein bisschen da, wo wir wohnen, Montmartre, das ist auch nicht gerade Flachland. Also da ist Mathieu van der Poel schon der große Favorit. Ich weiß jetzt gar nicht, Wout van Aert fährt auf alle Fälle, ist Zeitfahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er Straßen Einzel fährt. Ich glaube schon. Dann sollte man Wout van Aert auch nicht außen vor lassen. Und das wird schon interessant werden, muss ich sagen. Also freue ich mich drauf auf das Rennen.
So, Sebastian, jetzt bist du angekommen in Paris auf deiner langen Reise durch den europäischen Sportsommer. Wie ist es? Ich habe gehört, es gibt nicht mal Rucksäcke für die Journalisten, und das ist einigen sauer aufgestoßen.
Nochmal, ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden,
ich
muss es mal wiederholen.
Ich habe gesagt, es gibt nicht mal Rucksäcke für die Journalisten, wie sonst
immer. Das ist richtig.
Und das ist einigen sauer aufgestoßen. Aber wie war die Ankunft in Paris? Paint us a picture, please.
Ja, also ich war ja vorher, wie gesagt, in Nizza, da wird ja auch gespielt, Olympia, Fußball, da hat noch von Olympia in der ganzen Stadt nichts gesehen. Da bin ich am Stadion von Olympique Lyon vorbeigefahren, auf dem Weg nach Paris, wo auch Fußball gespielt wird, da hat man ein bisschen was gesehen, und jetzt hier in Paris, wo wir jetzt zum Beispiel gerade sitzen, was du jetzt auch sehr gut kennst, die Gegend um Roland Garros, da siehst du also 2 Straßen weiter auch nichts von Olympia. Ich sehe also, wenn ich jetzt hier auf diesem Platz umschaue, überhaupt nichts. Keine Fahne, kein Plakat, gar nichts. Selbst Roland Garros, da hängen ein paar bunte Fahnen mit olympischen Ringen und dem Paris-Wappen. Das war's. Im Großen und Ganzen sieht das aber aus, so wie wir beide es kennen. An den Netzen, auf den Außenplätzen hingen nicht mal olympische Ringe. Das sind halt alles so, man hätte es noch eindringlicher machen können, dass wir jetzt hier bei Olympia sind. Sagen wir es mal so. Ansonsten ist das natürlich noch relativ ruhig. Also ich glaube, dass wir nächste Woche, wenn die Zuschauer kommen, dann nochmal ein bisschen mehr haben werden, ein bisschen mehr Ballyhu auch. Jetzt ist es noch relativ gesittet. Der Straßenverkehr steckt noch nicht im Chaos. In die U-Bahn kommt man noch normal rein. Also alles das, was wir im Mai, Juni, als wir bei den French Open waren, befürchtet haben, ist jetzt in dieser Vor-Olympia-Woche noch nicht eingetreten. Mal sehen, wie es dann ab Freitag wird. Also die Vorfreude ist dann natürlich schon relativ groß. Ich war heute bei Alexander Zverev beim Training, habe mir das angeguckt. Das hat sich so ein bisschen wie Heimkommen angefühlt nach Roland Garros, weil man da, wie gesagt, die Wege kennt und man kennt, man hat den Geruch in der Nase und man, das Pressebüro ist dasselbe, da hat sich gar nichts geändert und so. Also das, außer dass es diese Bildschirme, diese Laptops, die uns da hingestellt werden, dass es die nicht gibt, sondern die Tische sind erfreulicherweise leer. Und ja, das ist eigentlich alles ganz gut. Und ansonsten ja, freut sich alles auf die Eröffnungsfeier, wo ja Celine Dion singen soll, was ein ganz großes Ding wird. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, auch die Vergabe gehabt von Winter Olympia 2030 und 34. Da war heute die IOC-Session. Da hatten wir auch eine ganze Menge Leute rein und rausgehen sehen, wenn man da vor der Tür steht. Gianni Infantino, Michael Mronz, der deutsche Vertreter, dann Britta Heidemann war da, also das war schon Prinzessin N, habe ich das erste Mal gesehen, also da war schon ein bisschen was geboten und dann natürlich Emmanuel Macron, also das ist dann schon so ein bisschen ja, staatstragend hier und da sieht man dann auch, was für eine Bedeutung Olympia gerade in Frankreich hat, ist ja auch ein Sportland und du kennst ja auch, wie die zumindest beim Tennis dann auch reagieren, wenn dann mal was nicht so nach ihren Vorstellungen läuft beim Publikum. Das ist dann natürlich spannend zu sehen, wie das jetzt bei Olympia wird. Und jetzt komme ich gerade vom ersten Wettbewerb, der ausgetragen wurde, vom Fußball. Spanien gegen Usbekistan haben wir da gesehen. Riesige Stimmung. Männer. Eine riesige usbekische Fangemeinde. Ich wusste überhaupt nicht, dass so viele Usbeken in Frankreich sind. Weiß auch gar nicht, wo die hergekommen sind, ob die auch tatsächlich aus Usbekistan gekommen sind. Aber in Fankleidung mit traditionellem Kopfschmuck. Mit, ja, also Stimmung gemacht, egal ob sie hinten lagen oder ob sie zwischenzeitlich haben sie ja ausgeglichen durch den Elfmeter. Also weiß man nicht, wie das dann gekommen wäre, wenn die tatsächlich das Unentschieden über die Zeit gebracht hätten, aber riesige Stimmung da im Prinzenpark. Also so langsam kommt Olympia auf.
Und übrigens, ihr da draußen, Prinzenpark ist in unmittelbarer Nähe von Roland Garros. Das ist großartig. Findet in diesem Rugby-Stadion auch was statt? Ist das auch olympisch oder, du weißt schon, neben Chambouin, da ist ja noch ein Rugby-Stadion. Ist da auch irgendein Wettbewerb oder ist das, wird das nicht bestimmt?
Naja, den Wettbewerb, im Rugby-Stadion sind viele Wettbewerbe, Die Wettbewerbe, Rugby. Die Wettbewerbe im Deutschen Haus, die da intern ausgetragen werden. Okay. Denn das Rugby-Stadion ist in voller Größe und schöner das Deutsche Haus.
Naja,
also recht. Die Deutschen machen es hier diesmal ein bisschen groß, sagen wir mal so. Also die Spielfläche ist eine Actionfläche mit Bühne für Konzerte, für Talkrunden. Du hast dort eine Torwand, du hast dort Basketballcourt, glaube ich. Also du hast dort so viel, wo du was machen kannst. Die Sponsoren präsentieren sich natürlich auch alle. Also da ist echt was geboten, muss man sagen, ist ganz toll. Und da drin ist natürlich auch das Deutsche Haus dann untergebracht in den Räumen drumherum mit Medienbereich, mit Hospitality-Bereich, wo dann auch die Medaillengewinner abends zu Gast sein werden. Hoffentlich werden es viele. Und dann haben, glaube ich, Luxemburg und Liechtenstein so kleine Nischen gemietet. Die sind auch mit bei uns drin, aber das große Ding ist Deutsches Haus für, ja, im Grunde genommen jeden, der kommen will, kann da hingehen. Ich glaube, 20 € kostet da der Eintritt pro Tag. Und dafür wurde ihm dann echt viel geboten. Also ein größeres deutsches Haus gab es noch nie bei Olympia. Also egal, wo wir waren. In London nicht und in Rio schon mal gar nicht. Und also da muss man sagen, da haben sie echt was einfallen lassen. Wenn die Deutschen so performen, wie ihr Haus ist, dann gewinnen wir den Medaillenspiegel, muss man sagen. Aber das wird natürlich nicht passieren.
Zwei Fragen noch schnell zu Alexander Zverev. Erstens, Jannik Sinner ist raus, weil er krank ist. Zverev ist er 3 gesetzt, wäre wurscht gewesen, sonst wäre er 4 gesetzt gewesen. Und du hast mir ein Bild geschickt von ihm. Ich möchte sagen, ein kryptisches Bild, weil ihn habe ich erkannt. Aber wer war der junge Mann mit sehr, sehr grauem Bart neben Alexander Zverev, der einen Raubvogel auf dem Arm hatte?
Das war ein Mann, der einen Raubvogel auf dem Arm hat.
Ah ja, okay, gut.
Also der hat keine nähere Bedeutung ich dachte, auf Alexander Zverev. Nein, ich habe auf der Tribüne gesessen und habe gesehen, dass da auf einmal auf der Gegenseite einer mit einem Adler auf die Tribüne kommt. Ah, okay. Und dann bin ich zu dem rüber und habe den natürlich erst auf dem Feld fotografiert. Ne? Also Sascha kam dann auch relativ schnell zu mir und hat gesagt, mach mal ein Foto, wenn da ich beim Aufschlag bin und der Adler vor mir ist. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann kam dann nach dem Spiel Sascha noch logischerweise auf den Gang in die Kabine an dem Adlermenschen vorbei, der dann inzwischen auch rausgekommen war. Und da haben sie noch ein Foto gemacht. Also das ist schon eine lustige Begebenheit gewesen, der Adler auf der Schulter da. Und dann sitzt tatsächlich so ein Adler auf der Tribüne. Das war schon ganz lustig, muss ich sagen. Also
Rausschmeißer für dich.
Hoffentlich spielt er auch so.
Ja, ja, Rausschmeißer für dich, Sebastian. Deutscher Fahnenträger wird Dennis Schröder werden. Ich weiß, Sascha wollte das. Ist das für ihn jetzt, also auch im Gespräch mit dir, war das überhaupt noch ein Thema oder ist das jetzt Haken dran und gut ist?
Wir haben kurz drüber gesprochen, er hatte gesagt, dass, aber er wollte da nicht groß drüber reden, aber du merkst natürlich, dass ihn das wurmt. Also er wäre es gern geworden und man kann ja von ihm halten, was man will, aber das sagen ja viele, dass er dieses Olympia-Ding tatsächlich lebt und jetzt wird es ja kurz laut.
Passt schon, so kenne ich Paris.
Dass er das Olympia-Ding tatsächlich lebt und das ist einfach schade für ihn gewesen, aber er hat jetzt auch nicht mehr gesagt, eben als ich geschrieben hatte, eben wirklich nur, ist in Ordnung so und wie gesagt, ihm tut's nicht leid, dass Dennis Schröder das geworden ist, sondern ihm tut es leid, dass er es nicht geworden ist. Es hat also nichts irgendwie, dass er was gegen Dennis Schröder hätte oder so, überhaupt nicht. Aber er wäre es halt ziemlich gern geworden und wäre ihm gerne da am Freitag über die Seen geschippert da und hätte die Mannschaft da angeführt. Das muss er nur noch 4 Jahre warten, da ist er 31 in Los Angeles, vielleicht klappt er da dann, wenn er dann noch 2 oder 3 Olympia-Goldmedaillen hat.
So, jetzt aber wirklich letzte Frage. Er geht ins Dolce Vita. Im Dolce Vita isst du immer ein sogenanntes Zitronenschnitzel. Was zeichnet dieses Schnitzel aus, Sebastian Kaiser?
Das Schnitzel ist traumhaft mager, es ist wirklich, schmeckt richtig gut, die Pasta ist super da und deswegen ist das Dolce Vita schon immer, im Grunde genommen seit 8, 9 Jahren unsere Nummer 1.
Ich glaube, ich war einmal dabei. Einmal kann ich mich erinnern, dass ich dabei war. Mittlerweile wohne ich einfach zu weit weg. Und mittlerweile gibt es auch diese ewig langen Night Sessions, wo man vor 12 nicht von der Anlage kommt. Das ist alles anstrengend. Sebastian.
Das ist richtig, ja.
Wir hören uns in den kommenden Tagen wieder. Big Show 671, kurze Pause.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 671. Wir bleiben gedanklich zumindest in Paris, wobei ich Sepp Dumitru zutrauen würde, dass er vor Ort ist. Wobei die deutschen Basketballer spielen ja zunächst gar nicht in Paris. Ich bin ganz verwirrt. Sepp, wo bist du? Von wo aus wirst du die Olympischen Spiele 2024 mitverfolgen?
Auf dem Weg nach Lille erstmal, weil dort wird Basketball gespielt und danach geht's nach Paris. Das ist alles nicht ganz so gut organisiert, sagen wir mal, also suboptimal, so wie es auch losgegangen ist gestern mit den ersten Events, noch vor der Öffnungsfeier, also alles ein bisschen durcheinander bei diesen Olympischen Spielen scheint es, ne?
Ja, ja, aber jetzt pass mal auf, also ich schaue gerade nebenbei Angola gegen Niederlande, Frauenhandball, es ist fantastisch. Ich habe Angola schon 2, 3 Mal gesehen, die Frauen, die werden es wahrscheinlich verlieren, weil die Niederlande eine der Favoritinnen sind, aber das ist grandios zum Zuschauen, so viel Tempo drinnen, wirklich ganz, ganz großer Sport. Aber wir wollen mit dir erstaunlicherweise dann doch über den Männerbasketball sprechen und fangen wir mal so an. Dennis Schröder ist jetzt gewählt worden als Fahnenträger. LeBron James wird übrigens für die USA die Fahne tragen, das passt eh ganz gut. Ich bin Österreicher, mir ist es sowieso wurscht, aber ich finde die Wahl äußerst gelungen. Wie ist das in der Basketballszene angekommen?
Gut, grandios. Also ich denke, das ist nicht nur in der Basketballszene ein richtig großes Zeichen, wichtig ich glaube auch repräsentativ für den Stellenwert, den die Basketballnationalmannschaft und damit auch der Kapitän und beste Spieler im internationalen Basketball, Dennis Schröder, in Deutschland hat. Also wer sich da jetzt immer noch echauffieren will drüber, der
ist von vorgestern und dessen Meinung ist eigentlich, naja, dahingehend auch nicht mehr wirklich relevant. Also nee, auf allen Ebenen eine super Auswahl und ich glaube auch für den Sport an sich und für die Visibilität und je nachdem, wie Deutschland auch dieses Turnier dann beendet, vielleicht nochmal so ein bisschen eine extra Erinnerung an diejenigen, die das vielleicht nicht ganz ernst genommen haben, die vielleicht gesagt haben, ja, Zufallsprodukt und da waren ja nicht alle wirklich guten Spieler und Teams dabei letztes Jahr und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor, Deutschland auch in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen einer der Mitfavoriten, nicht zuletzt nach dem Auftritt gegen die USA vor ein paar Tagen hier in London.
Ich echauffiere mich überhaupt nicht. Ich finde ja, dass Dennis, weil er gerade in der Nationalmannschaft diese Rolle als Anführer, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren jetzt angenommen hat und das auch wirklich will und sich auch nach außen hin positioniert. Also ich finde das völlig in Ordnung.
Ja.
Die minimale Einschränkung, die ich habe, ist, dass er vielleicht noch keine große olympische Historie hat. Und die halt manchmal, wenn du Birgit Fischer gewohnt bist, die bei 24 Olympischen Spielen am Start war, das ist halt was anderes. Aber das ist die einzige minimale Einschränkung.
Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht einer der, ich sag mal, auch international renommierteren Spieler, die wir haben oder Athleten, die wir haben. Und gerade aufgrund des Standings auch der Nationalmannschaft. Also ich wüsste nicht, wem er da jetzt ich kenne mich damit viel zu wenig aus, Jens. Also ich will mich da jetzt auch nicht aufs Fenster lehnen. Ich kenne das ganze Prozedere nicht. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien ausgewählt wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, wem Dennis in Anführungszeichen den Platz da weggenommen hätte oder wer da viel, viel geeigneter dafür gewesen wäre. Natürlich ist er jetzt noch nicht so lange dabei. Natürlich ist auch Deutschland bei den Olympischen Spielen jetzt nicht, also die Basketballnationalmannschaft zumindest, die der Herren jetzt nicht der absolute Godzilla-Gegner, den alle anderen Teams fürchten, aber in den letzten Jahren ist da schon unglaublich Gutes entstanden und schon vor langer Zeit war Dennis Schröder das Aushängeschild und auch derjenige, der bei den Gegnern dann am meisten Respekt hervorgerufen hat. Also ich glaube auch, wie gesagt, auf internationaler Bühne und nicht nur jetzt aus Deutschlands Sicht ist es schon eine sehr, sehr gute Auswahl.
Nee, überhaupt keine Frage. So, das ist das eine. Die deutsche Nationalmannschaft hat Japan füsiliert. Wenn ich es richtig gesehen habe, im Vorbereitungsspiel gehen die USA knapp verloren.
Ja.
Das Selbstvertrauen muss wahrscheinlich stimmen. Welchen Eindruck haben die deutschen Athleten generell gemacht? Passt da alles? Gibt es ein Sorgenkind? Weil bei der WM erinnern wir uns, Franz Wagner war ja dann doch über einen großen Zeitraum hinweg verletzt.
Nee, das ist alles schon sehr homogen. Ich habe mit Coach und mit den meisten Spielern auch gesprochen, on the record, off the record. Das ist schon eine sehr, sehr gut eingespielte und eingestellte Truppe. Die Familiarität, die der Schlüssel zum Erfolg war letztes Jahr, dass alle hier zusammen an einem Strang gezogen haben, das fällt als allererstes ins Auge. Das ist vielleicht sogar noch mehr als letztes Jahr. Wie gesagt, das ist jetzt Jahr 3. Coach Herbert hat für ein 3-Jahres-Commitment eingefordert und alle, die sich verpflichtet haben, waren jetzt auch alle 3 Jahre dabei. Das ist so der letzte Ritt dieser Truppe mit Coach Herbert zusammen, aber das stimmt eigentlich alles. Also wie gesagt, auf dem Parkett hat man gesehen, dass sie mit jedem Gegner mithalten können, unter anderem mit dem großen Favoriten USA. Ich wüsste nicht, welche Teams man jetzt sofort und ohne mit der Wimper zu zucken über Deutschland stellen würde als Medaillenkandidaten. Klar, USA, die Kanadier vielleicht, aber alle anderen Teams kommen mit Fragezeichen. Der reigning World Champion ist definitiv einer der Mitfavoriten und da passt alles. Also wie gesagt, alle sind gesund, alle sind fit und das Team könnte noch besser abschneiden als letztes Jahr, weil wie gesagt, du hast es schon angesprochen, ne? Franz war ja ein Großteil des Turniers raus. Klar ist eine Goldmedaille jetzt vielleicht nicht ganz so ein Selbstläufer, aber eine Medaille an sich wäre ja schon ein Monstererfolg für dieses Team bei einem olympischen Turnier, bei dem eigentlich alle Topstars und alle Top-Teams der Welt antreten.
Okay, das ist eine überragende Überleitung, weil der Einzige, der mir natürlich fehlt, die einzige Mannschaft, die Slowenen fehlen mir jetzt nicht so, aber ich hätte Luka schon gern gesehen. Ist Luka Doncic wirklich der Einzige, weltweit renovierte Spieler, der den Basketballfans fehlt, oder wen übersehe ich da?
Nö, Luca. Luca ist der Einzige. Die anderen sind ja alle dabei. Also Team USA, dann Jokic mit den Serben, Giannis mit den Griechen. Die Kanadier haben, ich glaube, 10 ihrer 12 Spieler sind NBA-Stars, oder Stars in Anführungszeichen. Heutzutage wird alles als Star bezeichnet.
Jeder, der in der NBA spielt, ist ein Star.
Absolut. Ja. Also zumindest NBA-Kaliber. NBA-Spieler, NBA-Rotationsspieler, das sind jetzt nicht irgendwelche Reservisten, die da nie zum Einsatz kommen oder haben mal 5 Summer-League-Minuten oder so absolviert, sondern das sind schon Jungs, die bei ihren Teams den Ton angeben. Shai Gilgeous-Alexander, der Point Guard der Kanadier, das war ein MVP-Kandidat, ja, einer der 3, 4, 5 wichtigsten Spieler der Liga, also das sind schon alle großen Namen sind dabei, und das Turnier dürfte dementsprechend auch qualitativ sehr, sehr hochwertig dann stattfinden.
Freuen wir uns drauf. So, bei den USA, LeBron James, wie gesagt, nicht nur Fahnenträger, sondern auch ein Elder Statesman, aber mit Betonung auf Elder. Also er wird, selbst LeBron James wird nicht jünger. Ist er wirklich derjenige, der im Team der USA den Takt angibt, oder sind einfach, ist es mittlerweile eine flache Hierarchie?
Nee, das ist schon, LeBron und Steph sind so der One-Two-Punch, und alle anderen reihen sich schon so ein bisschen danach hinten dran an. Kevin Durant hat kein Spiel gemacht, ja, nach wie vor an der Wade verletzt. Das könnte dann natürlich die Dynamik noch mal ein bisschen verändern. Analog zu Durants Zeit auch bei den Golden State Warriors. Ja, auch die Warriors damals waren in allererster Linie Steph Currys Team, aber Kevin Durant kam da dazu und hat die Warriors unbesiegbar gemacht, 2 Finals MVPs abgeräumt, also das war schon ja so ein Cheatcode. Er wird wahrscheinlich spielen, wann ist noch nicht ganz klar, hat sich aufgewärmt auch in London gegen die Deutschen und gegen Sudan und sah eigentlich richtig gut aus, einen Sprungwurf nach dem anderen reingedrückt und sogar hin und her gesprintet, aber das wollte man dann doch nicht riskieren. Aber was die Amerikaner so stark macht, ist eben einen LeBron James zu haben. Ja, in der Crunch-Time gegen Sudan übernommen, den entscheidenden Treffer erzielt, auch gegen die Deutschen, da war zum Teil alles LeBron James, vorne, hinten. Und er ist halt wirklich so der Typ, der sich dann auch hinstellt und sagt, ich lasse uns nicht verlieren. Bei Steph, der Wurf ist manchmal da, manchmal ist er nicht da und er wird auch ganz anders verteidigt. Aber LeBron, da kannst du einfach nichts machen. Auf diesem Niveau auch, wo es ein bisschen physischer zugeht, da nutzt er seine Physis und es ist schon enorm beeindruckend, sowas dann auch up close zu sehen. Das ist wirklich so ein Frachtzug, der da auf dich zukommt. Und egal ob jetzt in seinen 20ern oder jetzt mit fast 40, das ist schon eine absolute Naturgewalt. Und man merkt halt auch, dass er alles schon erlebt hat und dass er sich von solchen Situationen dann auch überhaupt nicht irgendwie beeindrucken lässt, sondern dass er derjenige ist, der dann sagt, ich bringe uns nach Hause. Also der Closer, der Team, der Amerikaner, das ist tatsächlich LeBron James bisher gewesen. Und ich denke mal, dass es auch im Laufe des Turniers so weiterlaufen könnte. Obwohl sie natürlich andere Waffen haben. Ja. Also Anthony Edwards, der junge Star, das ist einer der besten Scorer und einer der konstanten Scorer. Sie haben Big Man, sie haben Steph Curry, sie haben eigentlich alles, was es braucht. Aber unschlagbar sind sie eben auch nicht. Ne? Nur wie gesagt, wenn LeBron James so performt, dann ist es egal, wie es in der Crunch-Time steht. Der übernimmt dann. Und dann gehen die Amis auch wie in ihren 5 Vorbereitungsspielen als Sieger vom Parkett.
Weiß man, ob die Amis, weil 1992 das Dream Team hat sich dann doch nicht in die eher unbequeme Unterkunft des Olympischen Dorfes begeben. Weiß man, wo die Amis hausen? Spielen die auch in Lille oder sind die schon in Paris?
Die sind in Paris tatsächlich. Die werden in Lille einmal trainieren und ansonsten haben die ihre ganz eigenen interstellaren Trainingseinheiten, das ist schon alles auf einem ganz anderen Niveau. Also ich weiß, wo die in Paris untergebracht sind.
Aber nicht im Olympischen Dorf.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also im Olympischen Dorf wird man denen vermutlich nicht über den Weg laufen.
Okay, gut. So, jetzt habe ich vorher mit Uwe Semrau, nicht lustigerweise, sondern ganz absichtlich über die U20 EM der Handballer gesprochen. Und dann hat Uwe, der hat das für Eurosport kommentiert. Und dann sagt er so beim Halbfinale, aber irgendwie gewinnen es am Ende doch die Spanier. Was müssen wir über Team Spanien zum Beispiel wissen, die ja über diese mannschaftliche Geschlossenheit, die Deutschen ja mittlerweile auch auszeichnet, aber Spanien ist doch immer mehr als die Summe der Einzelteile. Gilt das auch für die Olympischen Sommerspiele 2024?
Ja, Spanien ist schwer zu lesen. die haben nur zwei Vorbereitungsspiele gehabt und das waren auch keine Gegner. Also was interessant war in dieser Vorbereitungsphase, dass die meisten Teams 4-5 richtig, richtig gute Gegner, zum Teil auch ihre Gruppengegner gespielt haben und testen konnten im direkten Duell. Also die Deutschen gegen Frankreich und gegen Japan, die Amis gegen Sudan und gegen Serbien. Also das sind tatsächlich auch Teams, die in ihrer Gruppe dann auftreten. Die Spanier haben gegen Puerto Rico gespielt und gegen Argentinien. Das waren ihre einzigen Tune-Up-Games. Klar, die mussten durchs Vorbereitungsturnier beziehungsweise Qualifikationsturnier. Das ist, das war natürlich schon ein bisschen anstrengender, aber so richtig gegen die absoluten Top-Teams hier auch bei diesem Turnier hat man sie noch nicht gesehen. Und was NBA-Talent anbelangt, Spanien ist nach wie vor international ja hoch angesehen, klar, sind auch einer der Mitfavoriten, aber denen fehlt so ein bisschen die Star-Power so. Ja, also Rudy Fernandez spielt sein letztes Turnier, die Hernan Gomez-Brüder und dann ist ansonsten nicht allzu viel los. Auch was NBA-Spieler anbelangt. Talent ist weniger als in den letzten Jahren und man hat es bei der WM schon gesehen. Also das Team war extrem jung. Das ist so eine neue Generation, die noch lange nicht etabliert ist. Sie werden sicherlich ja respektabel auftreten, aber sie sind auch in der Todesgruppe. Ne? Und in dieser Todesgruppe mit den Kanadiern, mit den Griechen, mit den Australiern, da kann es gut sein, dass Spanien dann am Ende eben nicht unter den Top 4 oder sogar unter den Top 8 Teams landet. Also ich wäre nicht geschockt, sagen wir mal so, wenn die Spanier das nicht aus der Vorrunde rausschaffen.
Welche Art von Basketball wird bei Olympia zu erwarten sein? Eher, und jetzt, ich weiß, da bin ich jetzt noch gefährlicheres Viertelwissen als sonst schon, aber ist es eher der europäisch geprägte defensive Handball? Oder ist es der der NBA-Basketball, wo man dann halt Spiele hat, die 116 zu 102 ausgehen?
Kommt ganz auf die Teams drauf an. Also Teams wie Australien zum Beispiel, die kommen voll über die Offensive, die werden aufs Tempo drücken, die werden viele Punkte erzielen wollen. Deutschland wird auch schneller spielen, aber Deutschland hat auch die Balance. Also Deutschland kann super verteidigen. Die Amis, auch die, ne, die haben es an beiden Enden. Die Serben werden vermutlich eher über die Defense kommen. Die Franzosen müssen über die Defense kommen, weil bei denen geht offensiv so gut wie gar nichts. Die sahen katastrophal aus bisher. Und die müssen definitiv ein paar Schippen drauflegen. Trotz Wembanyama ist da viel zu wenig Qualität bisher durchgedrungen, als dass man da von einer Medaille ausgehen könnte. Als Heimteam natürlich besonders gefährlich. Die Kanadier, die haben absolute Killerverteidiger, aber die können auch im Angriff dann ein bisschen Zahn zulegen. Also ich denke mal, je mehr es dann in Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Finale geht, desto mehr werden dann die Defenses dann auch versuchen, dem Gegner den Zahn zu ziehen. Aber in der Vorrunde vor allem gegen so Gegner wie Japan, gegen so Gegner wie Puerto Rico, Sudan und so, da wird vor allem offensiv ein Feuerwerk abgebrannt werden. Und ich sag mal so, die Amis werden in der Vorrunde nicht angetastet werden. Die Deutschen sind der große Favorit für mich in Gruppe B. In Gruppe A sind die Kanadier und die Australier vermutlich favorisiert, obwohl die Griechen Giannis haben und die sich vermutlich auch qualifizieren dürften. Also es wird von allem ein bisschen was dabei sein und Basketball Liebhaber werden definitiv auf ihre Kosten kommen, denn das Feld ist, wie gesagt, qualitativ hochwertig. Ich mag das Format nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann damit nichts anfangen. So, ne? Drei Gruppen, ja. A4, also da hätte man dann locker ein viertes Grüppchen machen können oder mach von mir aus vier Gruppen mit drei Teams oder so, wenn du schon nur 12 haben willst oder so. Naja, sei es drum. Aber ab dem Viertelfinale werden sie dann nach Paris alle sich rüber bewegen und ab da dürft es dann auch richtig in die Vollen gehen. Also für interessante Spiele ist zum großen Teil gesorgt, denn wie gesagt, vor allem in Gruppe A, da willst du eigentlich fast jedes Spiel mitnehmen.
Freuen wir uns drauf, Sepp. Ich werde wieder lästig sein. Vielleicht schon kommende Woche. Danke dir erstmal.
Kurze sehr gerne, Pause sehr
in der Big Show 671 und dann schmeißen wir uns zurück nach Kitz.
Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
Mit Show 671 weiter geht's mit einem Mann, den wir öfter schon mal zu Gast gehabt haben. Hauptsächlich zum Tennis, oft auch zu Werder Bremen. Jan de Witt, ATP-Coach in Kitzbühel, war er mit Otto Wirtanen am Start. Otto hat sich dann am Ende des Tages nicht qualifizieren können, aber das Gespräch mit Jan de Witt war wie immer ein Leckerli. Und bitte.
Ich antworte auf alles, aber ich habe nicht wirklich Ahnung momentan. Ich bin wirklich weit weg momentan.
Kitzbühel 2024, Jan de Witt ist mal wieder hier. Herr de Witt, der wievielte Spieler ist jetzt Otto Wirtanen, mit dem Sie hier sind? Also ich kann mich erinnern, Gilles Simon waren Sie auf jeden Fall mal hier. War Basilashvili möglicherweise auch. Und da ist Otto jetzt der Dritte oder gab es noch mehr?
Naja, ich bin ja schon seit 98 auf der Tour. Das sind jetzt 26 Jahre. Da wird schon noch der ein oder andere auch in der früheren Zeit gewesen sein. Mit Marco Cudinelli war ich auf jeden Fall auch hier, das weiß ich. Das muss irgendwann so 2005, 2006 oder so gewesen sein. Und da war bestimmt auch noch der ein oder andere dabei. Mit Niemen kann ich mich nicht erinnern. Da haben wir nicht so viel in der Höhe gespielt.
Okay, aber da 3 bis 4...
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Cudinelli bin ich mir ganz sicher, mit dem war ich hier. Und ob dann noch welche andere dazwischen waren, vielleicht waren es die 4, mag sein.
Was ist es denn, also erstens mal, gefällt es Ihnen hier oder kommen Sie aus, ist es das pragmatische Überlegungen hergekommen, hierher zu kommen oder gefällt es Ihnen hier auch? Und wenn ja, was, als Flachländer aus Bremen? Ja. Nein, Sie kommen ja gar nicht aus Bremen, um Gottes Willen.
Naja, ich habe da schon viel gewohnt und habe als Kind viel Zeit verbracht, bin aber nicht geboren, sondern eine Stunde von da weg. Also, aber Flachländer stimmt definitiv. Also bei uns ist richtig flach. Beides. Es sind praktische Überlegungen, die daran liegen, dass die Felder in Amerika nicht so waren, wie wir uns das gedacht hatten. Und wir so weit sogar aus der Quali draußen waren, dass wir den Plan geändert haben, in Europa zu bleiben. Und dann ist es eigentlich logisch, dass man Gstaad und Kitzbühel spielt, weil das die beiden schönsten Turniere sind, finde ich, weil das auch von der Geschwindigkeit des Spiels meinem Spieler sicherlich entgegenkommt, der jetzt nicht der klassische Sandplatzspieler ist, sondern eher jemand, der schnellen Sand bevorzugt. Gstaad haben wir nicht geschafft dieses Jahr, da gab es dann nochmal detailliert andere Gründe, weil Borstad einen Tag später angefangen hat und weil wir sehr lange überlegt haben, ob wir das Hauptfeld in Newport noch mitnehmen oder nicht, um uns dann ganz am Schluss zu entscheiden, nee, wir gehen gar nicht nach Amerika, sondern bleiben halt in Europa und dann war es halt Borstad und nicht Gstaad und Kitzbühel, haben wir gesagt, klar, ist dann das, was Sinn ergibt. Und Wohlfühlen auf jeden Fall, mein Spieler ist das erste Mal hier, der war noch nie da, der ist total begeistert, der sagt, boah, ist das cool hier. Ich habe ihm vorher erzählt, dass Kitzbühel richtig schön ist und dass das sicherlich seinem Spiel auch entgegenkommt. Aber das ist auch jemand, der das Leben genießt und fühlt sich auch sehr wohl. Der ist einfach klasse.
Ist es zu viel zu sagen, dass der bemerkenswerteste Sieg von Otto in diesem Jahr die Verabschiedung von Dominic Thiem in Roland Garros war? Habe ich da was übersehen? Oder wie haben Sie kennen Dominic ja auch gut seit vielen Jahren. Wie war das denn für Sie draußen an der Seitenlinie quasi, am Court Suzanne Le Glen, wenn ich mich richtig erinnern kann?
Ja, es war Lenglet und der war auch ganz schön voll, was in der Quali ja eigentlich sonst gar nicht möglich ist, weil die auf dem Platz gar nicht spielen normalerweise. Und die haben halt dieses Jahr aufgemacht, weil die Nachfrage extrem groß war und einige Stars in der Quali waren, also Diego Schwartzmann hat da gespielt, da war es voll, Dominik hat da gespielt, auch sein erstes Match schon habe ich mir natürlich angeguckt, da war es auch voll und gegen uns war richtig voll und richtig Stimmung und das war schon sicherlich auch ein Highlight, weil Otto auch ziemlich gut gespielt hat und ich denke auch verdient gewonnen hat das Match, weil er einfach der bessere Spieler an dem Tag war. Für mich war es ein bisschen komisch, wie das manchmal so ist, wenn man Jungs, die man gut kennt, auf der anderen Seite dann hat und mit denen man Zeit verbracht hat. Ist aber eher so, dass die gesamte Situation mit Dominik für mich komisch ist nach wie vor. Es ist schwierig aus der Entfernung das alles so nachzuvollziehen. Und ja, es war schon komisch, Dominik da so zu sehen. Und ich habe mich natürlich als Coach von Otto gefreut, dass wir ihn geschlagen haben. Aber er ist natürlich auch weit von der Form entfernt, die er hatte und von dem Niveau, was er hatte, was uns geholfen hat. Ja, gar keine Frage. Also gegen Dominik, wie er in den besten Tagen gespielt hat, wäre sicherlich sehr viel schwerer gewesen, da irgendwas zu reißen. Trotzdem würde ich mich nicht anschließen, dass das so der, wie sagt man, bedeutendste Sieg war. Der bedeutendste Sieg für mich war sein erstes Fünfsatzmatch, was er gewonnen hat dieses Jahr. Das war letzte Runde Quali in Wimbledon. Mhm. Und Das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn man von außen drauf schaut. Er hat gegen einen Argentinier gespielt, der jetzt auf Rasen sicherlich nicht besonders gut ist, und hat den 6-2, 6-1, 3-1 an die Wand gespielt. Und dann ist es trotzdem noch ein ganz enges Match geworden, und dann hat man gemerkt, dass er wenig Erfahrung hat in diesen langen Best-of-Five-Matches. Und das war für mich persönlich eigentlich das wahrscheinlich wichtigste Match in dieser Saison, weil die nächsten beiden Fünfsatz-Matches, die er dann gespielt hat, waren überragend gut. Also muss man wirklich sagen, gegen Max Purcell, der hat nur Bälle gesammelt, 3 Sätze lang, und dann gegen Tommy 5 Sätze lang auf Top-Niveau gespielt. Und das hängt dann damit zusammen, dass er dieses erste Best-of-Five-Match da gewonnen hat, mit wieder einer eigenen Geschichte. Und deswegen würde ich das als Coach höher einschätzen als das Dominik-Match. Wenn er irgendwann seine Karriere beendet, sieht das vielleicht anders und sagt, nee, gegen Dominik da auf dem Länger, das war schon geil.
Für mich ist Finnland Juha Mieto, Kari Iljantila, Skispringer. Aber ich habe keinen Grip irgendwie. Ja, ich weiß,
auch nur Altonen und ja, die ganzen Rallye-Fahrer.
Die Rallye-Fahrer. Also, ich weiß gar nicht, wie oft Sie in Finnland sind mit Otto, aber wie groß ist Otto Virtanen in Finnland? Haben Sie da eine Einschätzung?
Die haben Davis Cup gespielt. Jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich das richtig zusammenkriege. Das war nicht gegen Argentinien. Das war jetzt, wo sie gegen Portugal gespielt haben. Und die haben die größte Eishockey-Arena des Landes innerhalb von 2 Stunden ausverkauft.
Cool.
So groß ist Tennis inzwischen, mit 3 Spielern, die ja inzwischen international auf der Landkarte sind. Harri Heljovaara kennt inzwischen auch jeder. Wir kennen den schon seit 15 Jahren. Cooler Typ, sehr cooler Typ, mega coole Geschichte. Das ist wirklich eine Geschichte, wo man was draus machen kann. In Finnland selber sind Otto und Emil natürlich noch mehr, Emil Ruusuvuori noch bekannter. Die Einzelspieler haben dann einfach noch ein höheres Standing, und das ist da schon eine richtige Hausnummer, ja.
Bevor ich es vergesse, einen kurzen Schwenk rüber zum Fußball. Und wir müssen, wenn man nichts hört aus Bremen, und ich bin alter Bremen-Sympathisant, wie Sie hoffentlich noch wissen, aber wenn man nichts hört im Süden aus Bremen, ist das eine gute Nachricht per se? Ist dann alles so, wie es sein soll in Bremen? Oder, ich weiß, Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt nicht ganz nah dran, aber was hört man denn im Norden? Weil im Süden ist ja alles während der Euro untergegangen.
Ja gut, im Norden hört man auch nicht viel. Also ich bin aktuell ziemlich weit weg von der Mannschaft und von dem, was im direkten Umfeld passiert. Habe natürlich immer noch ein paar Freunde da, aber ich habe zu viel gearbeitet und war zu viel unterwegs, unter anderem halt auch in Finnland ein paar Mal. Nicht nur wegen Otto, sondern auch wegen der Ausbildung, die ich da mache. Da war sehr wenig Zeit. Ich bin in Bremen, ich bin gerade am Überlegen, da war Frank noch Geschäftsführer, habe ich mich mit Frank noch getroffen. Das war ein paar Wochen, bevor er dann tatsächlich sich verabschiedet hat. Das muss so im Mai gewesen sein, Endphase der Saison, als die Saison für Werder gelaufen war und das alles sich so ein bisschen entspannt hat. Und ich habe wenig mitgekriegt. Ich habe Clemens jetzt ganz lange nicht getroffen, von daher habe ich null Einblick in irgendwelche aktuellen Transferaktivitäten und was sich noch tut. Und die Jungs, die um das Team arbeiten, mit denen ich noch guten Kontakt habe, die haben mega viel zu tun momentan. Und da muss man jetzt auch nicht nerven, wenn man nicht wirklich irgendwie was hat. Wenn ich die Chance finde, ins Zillertal mal rüberzufahren, dann rufe ich die natürlich an und dann gehen wir da einen trinken und genießen das. Aber ob ich das schaffe, bin ich aktuell noch ein bisschen skeptisch. Also deswegen, ich kann es nicht wirklich sagen. Grundsätzlich finde ich immer, dass es eher keine gute Nachricht ist, wenn man nicht viel hört von Werder, weil ruhig ist es sowieso bei uns. Wir sind, glaube ich, in einer Situation auf dem Transfermarkt, dass wir wesentlich mehr handlungsfähig sind als die letzten 3-4 Jahre. Und trotzdem tut sich wenig. Wir haben Skelly Alvero für gut 5 Millionen gekauft, der ein Versprechen in die Zukunft ist. Das ist dieser 2-Meter-Franzose, der sich richtig bewegen kann und wo keiner so richtig weiß, wie gut wird er wirklich.
Wir haben Marco Grüll gekauft.
Wo man Fantasie hat. Wir haben den Marco ablösefrei nicht gekauft, sondern ablösefrei bekommen, was natürlich für uns auch immer eine richtig gute Sache ist. Ich denke, da haben wir einen guten Kicker. Der hat heute jetzt noch nicht gespielt, die paar Minuten, wo ich geguckt habe. Der kommt dann hoffentlich die zweite Halbzeit noch. Dann kann man den sich da auch nochmal angucken. Ich persönlich bin noch nicht sicher, was die überhaupt für einen Fußball spielen wollen nächstes Jahr, weil Ole ist ja eher etwas konservativ und der hat so seine Vorlieben, und wir haben sicherlich die letzten 2,5 Jahre stark davon profitiert, dass er sehr konsequent diesen Weg auch weitergegangen ist mit relativ wenig Veränderungen. Wenn ich mir angucke, wie der Kader sich entwickelt, bin ich mir nicht sicher, wie das Hauptspielsystem aussehen soll, was wir spielen wollen, weil wir haben mit Grühl und Ginmar haben wir 2, finde ich, richtig gute Flügelspieler. Aber wir haben genau zwei und man kann kein System auf Flügel aufbauen, wenn man nur zwei Spieler hat. Und dann haben wir drei Außenverteidiger, die das auf dem Niveau, also als Flügelverteidiger, sehr, sehr gut spielen können. Mit Diemann und Weiser zwei, die das auch offensiv sehr, sehr gut interpretieren können. Und trotzdem war das Herzstück des Werder-Spiels letztes Jahr das Dreier-Mittelfeld mit Lin auf der Sechs und dann mit Stay und Schmid davor, die wirklich alle drei eine Top-Saison gespielt haben. Und so wie ich Ole kenne, wird er da nicht so viel verändern wollen.
Der große Romano Schmid von Sturm Graz, früher mal und dann bei der Europameisterschaft echt gut gespielt. Hat vorher auch
schon richtig gut gespielt. Wir haben den ja jede Woche gesehen bei uns. Romano hat eine geile Saison gespielt. Also es war für viele von uns, Bremer war Romano Spieler der Saison. Okay. Obwohl er gar nicht so spektakulär war, hat nicht so viele Tore gehabt. Abschluss ist sicherlich seine eine große Schwäche, die er noch hat. Er hat auch nicht so viele Assists gehabt, die direkt zu Toren geführt haben. Er hat einfach Woche für Woche performt und richtig gut gespielt. Das, was man bei der EM gesehen hat, haben wir in Bremen vorher schon ein paar Mal von ihm gesehen. Der ist wirklich gut, der Junge.
Hat denn Ole Werner, ich möchte nicht sagen Narrenfreiheit, aber hat er den Rücken so frei wie ganz wenige Trainer in der Fußball-Bundesliga?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass Ole den Rücken mehr frei hat als sicherlich viele Kollegen in der Bundesliga. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit unter Ole Werner immer tollen Fußball spielen und immer erfolgreich spielen. Da waren auch letzte Saison ein paar Hänger dabei, wo man als Fan dann schon sagt, ja, willst du nicht mal irgendwie mal ein paar andere spielen lassen und kannst du nicht mal irgendwie was verändern hier? Und der hat schon eine gute Vorstellung davon, wie er Fußball spielen will, auch wenn sich mir das jetzt aktuell nicht erschließt mit der neuen Struktur des Kaders. Aber ich bin mir sicher, dass Ole die hat. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass er von Seiten der Geschäftsführung und Clemens Fritz an vorderster Stelle, da wird sich nichts ändern gegenüber Frank Baumann, vorher einfach eine ganz, ganz starke Rückendeckung hat, weil der Verein weiß auch, was er an ihm hat.
Wir schwenken zurück zum Tennis und dem Auftrag meines Chefs Alexander Antonitsch. Ich habe ihm gesagt, wir plaudern miteinander. Und dann sagt er, frag doch mal Jan de Witt, wie er die Situation im deutschen Nachwuchstennis, Juniorentennis einschätzt. Das hat jetzt Max Schönhaus den Doppeltitel gewonnen in Wimbledon. Wenn man sich aber das Tableau ausschaut, war Schönhaus der Einzige, der im Draw drinnen war. Und dann hat sich noch ein Zweiter qualifiziert.
Und wie war das die letzten 5 Jahre?
Okay. Und warum ist das? Ich höre, dass Diego Palmeiro de Duhr gut sein soll. Ja. Nicht besonders groß, aber gut. Gibt's da Hoffnungsträger? Oder?
Es gibt schon ein paar Jungs, das sind jetzt zwei Namen sicherlich, aber es gibt sicherlich noch den einen oder anderen mehr, wo man Hoffnung haben kann. Aber die letzten 5 Jahre war das ja nicht besser bei den Slams. Wir haben ja nicht mehr Spieler gehabt. Also bin ich vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt der Richtige, um das zu beurteilen, weil auch da bin ich weit von weg. Also ich habe natürlich eine Verbindung ins deutsche Tennis und bin auch immer noch Teil des deutschen Tennis, aber eben nicht Teil des deutschen Ausbildungssystems, das, was die Federation da macht oder auch nicht macht. Ich kann das auch nur von außen beobachten und sagen, das ist sicherlich nicht in dem allerbesten Zustand. Und die Zahl der fehlenden Spieler, die wir auf internationalem Niveau haben, ist sicherlich ein starkes Indiz dafür. Weil das ist so, wenn man sich die Junior Slams der letzten 5 Jahre anguckt und wenn man sich anschaut, wie viele Spieler haben wir unter den ersten 200-300 der Welt und wie ist die Altersstruktur da, da kann man schon mal das ein oder andere Fragezeichen machen, ob das alles so in guter Ordnung ist. Ich persönlich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht, aber ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, sondern da müssen andere Leute sich mit auseinandersetzen.
Wenn wir in den Süden schauen und das Argument, dass die Italiener auch in dieser Breite so grandios aufgestellt sind, ist ja oft, die haben einfach so viele Challenger-Turniere, wo sie ihre eigenen Spieler protegieren. Ist es nur das oder ist das System aus der Weite betrachtet? Ich habe keine Ahnung, Sie haben natürlich schon Ahnung. Haben die auch ein anderes System, was die Trainer angeht? Sind die was ist es bei den Italienern?
Was ist es bei den Italienern? Ich glaube, dass es in erster Linie zwei Sachen sind, die Italiener in den letzten fast 10 Jahren auszeichnet. Also das Abschaffen des nationalen Leistungszentrums ist noch keine 10 Jahre her, aber dezentral haben sie vorher auch schon ganz viel gearbeitet. Und es sind zwei Faktoren, die sie uns Deutschen zumindest drastisch voraus haben. Das ist erstens die Turnierlandschaft, weil die haben nicht nur viel mehr Challenger, sondern auch viel mehr Future. Also auf beiden Levels können die Italiener gefühlt jede Woche zu Hause spielen und sie haben jede Woche die Wildcards, die sie den guten jungen Spielern immer wieder geben können und ihnen einfach Gelegenheit geben können, auf dem nächsthöheren Level zu spielen. Das ist das, was passiert. Es kriegen die Spieler, die gerade gezeigt haben, dass sie auf dem Level darunter gut genug sind, sei es Juniors, Futures, was auch immer, und dann kriegen sie Chancen, um auf den nächsthöheren Level zu spielen. Und das Zweite, was sie systemisch anders machen als wir, ist, die haben ja überhaupt kein zentrales System, sondern alles ist nur privat organisiert und komplett dezentral. Also es gibt keine italienische Federation-Struktur, die dafür sorgt, dass das gut wird, sondern die Federation gibt Geld an die Spieler und die Akademien, die mit diesen guten jungen Spielern arbeiten.
Also Piatti bekommt oder hat bekommen vom Verband zum Beispiel, als Beispiel, der einzige, den ich kenne, aber Piatti hat da...
Aber einfach nur gucken, mit wem die ganzen jungen Spieler jetzt unterwegs sind. Das sind ganz viele junge italienische Coaches, die kenne ich auch nicht. Das sind aber die, die einen guten Job mit denen gemacht haben und die, die dahin gebracht haben und die ganz offensichtlich jetzt auch das Vertrauen von den Spielern und auch von der Federation bekommen und sagen, hey, du hast einen geilen Job gemacht, jetzt mach den mal weiter und jetzt gucken wir mal. Und dann gibt's welche, die stehen 30, die haben wir alle noch gar nicht groß gesehen. Und dann gibt's welche, die stehen 50 und welche 100 und dann gibt's ganz viele, die 200 oder 170 stehen und dann muss man sagen, dann machen die wirklich einen guten Job und es scheinen viele Coaches da zu sein, es scheint eine Menge Akademien in Italien zu geben, die einfach einen guten Job machen, weil das kann kein Zufall sein, dass da so viele gute Spieler aus so einem System kommen und dass in Deutschland nicht so viele gute Spieler aus über 80 Millionen Menschen und sicherlich vielen doch immer noch guten Clubs mit einer guten Grundstruktur, die wir nach wie vor haben in Deutschland, dass uns das nicht gelingt, das spricht eben auch dafür, dass wir als Gesamtsystem, und da beziehe ich dann uns als Akademien und als die Privaten mit ein, wir scheinen insgesamt nicht auf dem Niveau zu sein, was die Italiener zum Beispiel momentan haben.
Einen kleinen Themenkomplex hätte ich noch. Olympia. Also wir beide sind in einer Zeit aufgewachsen, wo Tennis bei Olympia keine Rolle gespielt hat, dann ist das integriert worden. Ist das aus Ihrer Sicht, ich finde es ja komisch, wie Männer und Frauen das unterschiedlich beurteilen, weil bei den Frauen haben wir viele Abwesende jetzt in Paris, bei den Männern spielen fast alle. Wie wichtig ist Olympia, Tennis bei Olympia aus Ihrer Sicht?
Ich finde, dass Olympia nach den Slams das zweitwichtigste ist, was wir haben. Das ist meine persönliche Meinung, da kann jeder was anderes drüber denken. Ich wäre total gerne mit meinem Spieler wieder nach Olympia gegangen. Ich habe viele gute Erfahrungen mit Olympia. Ich fand das immer geil, dabei zu sein. Wir haben es nicht geschafft dieses Jahr. Ist eben so, wir haben einfach nicht genug gewonnen. Das Ranking ist zu spät hochgegangen und nicht weit genug hochgegangen. Deswegen sind wir nicht dabei und haben jetzt andere Möglichkeiten zu spielen. Grundsätzlich finde ich es einfach gut, dass Tennis auch olympisch ist und ja diese Plattform auch nutzen kann, um sich selber zu präsentieren. Wir haben einen ganz tollen Sport und ich glaube, dass in Paris ist so ein bisschen, wie wir es 2012 in London auch hatten, wo ich auch dabei war. Das ist schon so ein ganz besonderes Highlight auch für die Spieler, zu sagen, es gibt einmal in meiner Karriere gibt's Olympia bei French Open und das war bei Rasen natürlich bei denen, die da gut gespielt haben. Ich habe 2012 mit Niemin auch einem Finn gegen Andy Murray letzte 16 verloren in Olympia. Das war ein wirkliches Highlight. Wir haben alle Fotos gemacht. Sie kennen mich, ich habe kein Handy zum Foto, aber wir haben alle Fotos gemacht, was halt einmalig war, dass in Wimbledon alle in Farbe spielen durften. Alle haben in den Farben ihres Landes spielen dürfen. Das war schon ein cooles Erlebnis und ich finde das gut, dass die meisten von den Jungs auch Bock haben, da zu spielen und sagen, jawohl, gehe ich hin für mein Land und gebe alles, auch wenn es keine Kohle gibt und keine Punkte. Gab ja auch Zeiten, da gab es Punkte für sowas. Also,
ja, muss man alles überlegen, auf Davis Cup, ob es da Punkte geben soll.
Davis Cup kann man, gibt's immer für und wieder, finde ich, gibt's keine richtige Entscheidung. Nee, habe ich auch keine richtige Meinung zu. Es gibt immer ein für und wieder. Es ist für den einen, es ist vielleicht besser, wenn es Punkte gibt, für den anderen ist es vielleicht nicht so gut. Ich habe jetzt einen Spieler, der im Davis Cup immer mit Abstand seine besten Leistungen gemacht hätte, uns hätte das massenhaft Punkte mehr gebracht. Aber wir wissen vorher, es gibt keine Punkte und wir entscheiden uns trotzdem, jedes Jahr Davis Cup zu spielen. Und der spielt dann halt auch wirklich alle 3 oder 4 Wochen und dann wird voll Vorbereitung gemacht und die Woche danach spielen wir grundsätzlich nicht, weil dann sind die leer, dann sind die auf im Kopf so und die Jungs da, die geben Vollgas. Das ist auch kein Zufall, dass sie dann Halbfinale gespielt haben und jetzt schon wieder in der Finalrunde sind. Man muss da einen Preis für zahlen, uns kostet das 6 Wochen, wo wir keine Punkte machen können. Und ich finde es trotzdem super, dass die alle Bock haben, da hinzugehen und den Jungs gibt das auch noch mehr als nur diese Matches, die sie da spielen und gewinnen. Das ist schon so, ist was Ungewöhnliches in der Einzelsportart, Tennis dann wirklich diesen Teamgedanken zu haben. Und die Finnen, die haben ein richtiges Team. Das ist ein richtiges Team.
Schön. So, und jetzt die letzte Frage. Meine Frage immer an diese Athleten, die zur Olympia fahren. Ich habe Taylor Fritz in München gefragt, ja, interessiert dich was anderes, wirst du was anschauen? Und Fritz in seiner Art, Sie kennen ihn besser, sich mal schauen, ob irgendwas in der Nähe ist, aber eher nicht. Hat man denn theoretisch, hatten Sie in London zum Beispiel, hatten Sie Zeit, was anderes auch zu sehen?
Ich habe alles geguckt. Ich habe wirklich alles geguckt. Also ich habe Gruppenspiel Volleyball natürlich geguckt, wo ich mega interessiert bin. Und dann habe ich das Playoff-Spiel gesehen, wo Deutschland, also ich habe das entscheidende Gruppenspiel gesehen, wo sie sich fürs Viertelfinale, fürs Playoff qualifiziert haben. Olympia ist bei Volleyball ja immer mega hoch vom Niveau, weil nur so wenig Mannschaften daran teilnehmen können. Und legendäre Geschichte, Georg Grosser hämmert den Aufschlag da mit 135 rüber und dann kommt der Overpass und alle Deutschen stehen da, ist am Ende des Spiels und sie können gewinnen und dann fällt der Ball auf den Boden, weil alle nur noch geguckt haben und der dreht völlig durch da. Dann haben wir Beachvolleyball geguckt, ich habe die Olympiasieger bei den Frauen und bei den Herren gesehen, in einem Gruppenspiel durch Zufall, weil sich das halt so ergeben hat. Wir haben Badminton geguckt, wir haben Handball geguckt, wir haben versucht, alles mitzunehmen, wirklich alles.
Großartig. Das ist Olympia. Jan de Witt, ganz herzlichen Dank.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 671, zielgerade. Gleich kommt Babsi Schett, aber davor habe ich ein paar Worte mit einer der großen österreichischen Fußballlegenden gewechselt, mit Toni Polster nämlich. Und das ist natürlich wieder nur auf Vermittlung vom Kaiser Hans. Eine Legende. Michael Leopold arbeitet immer noch oft bei ihm, Thomas Wagner hat oft mit ihm gearbeitet. Der Kaiser Hans weiß alles, aber er schweigt natürlich wie ein verschlossenes Buch über alle Prominenten. Aber der Hans ist dafür zuständig, dass die Prominenten beim Tennisturnier in Kitzbühel auch bei Servus TV vorbeischauen. Er arbeitet auch für Sky und für andere Sender. Und dann sagt er, jetzt, ich habe einen Toni Polster. Sag ich, naja, bitte Hans, kannst du mal rutschen legen? Und dann sagt der Hans zu mir, nein, das wird ja kein Problem sein. Und bitte, Toni Polster. Man sieht den Toni Polster öfter bei Pro-Am-Turnieren. Was ist die Sahne-Seite von Ihnen? Was sollte man nicht anspielen? Ist es die Vorhand? Ist es Ihr Aufschlag? Wo ist die große Stärke von Ihnen beim Tennis?
Ja, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich die Backhand. Der Aufschlag, ich verstehe auch nicht, warum ich den Aufschlag nur mit 120 km/h mache und nicht mit 160, wie andere, die kleiner sind wie ich. Aber ich bin am Arbeiten dran, aber ich bin, muss ich ehrlich sagen, ein Spielertyp. Ich will spielen, ich will nicht trainieren. Ich will ja nichts lernen, ich will Spaß haben und das spielen, was ich kann, das ist gut so.
Wer ist denn von den Ex-Kickern oder von Ihren Ex-Kollegen, wer ist denn da der beste Tennisspieler? Wenn man, gibt's da
ja, ich würde sagen, der Didi Küber und der Werner Gregoritsch sind beide.
Der Gregoritsch ist extrem ehrgeizig, glaube ich.
Ja, sind beide sehr, sehr gut. Die spielen schon jahrelang und die haben es unter Picke aufgelernt, ja.
Jetzt sind Tennis-Matches gerade bei Grand-Slam-Turnieren extrem lang. Gibt es irgendeinen Spieler aktuell, wo Sie sagen, okay, Freitagnachmittag, 15 Uhr, hocke mir für 3-4 Stunden vor dem Fernseher, weil der taugt mir so?
Ja, ohne Zweifel, Alcaraz, ja. Der Junge macht so viel Spaß. Es ist so ein wunderbarer Spieler und der wird auch nicht aufzuhalten sein.
Ich habe noch eine Frage zum Dominik vielleicht. Der Dominik hat gestern hier aufgehört in Kitzbühel, hat Unterstützung gehabt, aber auch viel Druck. Also hat immer performen müssen. Kennt man das auch im Fußball? Ich meine, ich erinnere mich 1989, Sie im österreichischen Nationalteam, unglaubliche Szenen eigentlich. Kann man das irgendwie vergleichen, Mannschaftssport, Einzelsport?
Ich finde doch, weil jeder, der einen Beruf an der Öffentlichkeit ausübt, hat natürlich Druck, ist ja keine Frage. Weil die Leute halt viel erwarten. Ne? Und wenn man einmal aufgezeigt hat, dann möchten die Leute das immer wieder, mit Recht natürlich, sehen. Und alles, was man tun kann, ist, dass man gut trainiert, viel trainiert und das Beste draus macht.
Eine Fußballfrage habe ich noch, wenn ich darf. Ich bin großer Sturm Graz-Fan. Im letzten Jahr endlich Sturm Meister geworden. Ich habe Sie als Austrianer abgeheftet natürlich. Wie weit ist die Austria entfernt von dem, was Sturm geschafft hat? Ist es nur finanziell oder fällt da vielleicht auch andere Sachen?
Ja, im Moment natürlich das Finanzielle. Das muss geregelt werden. Und wenn die Leute das regeln können bei meinem Verein, bei einem Herzensverein, dann kann man wieder versuchen, Geld in die Mannschaft zu stecken.
Herr Brüster, ich danke herzlich. Ja, danke. Dankeschön. Hätte natürlich noch 94 weitere Fragen gehabt für Toni Polster, aber alles nicht so einfach, wenn er eigentlich keine Ahnung hat, wer ich bin und B, er von Autogrammjägern und Selfiejägern bestürmt wird. Da ist immer noch besser, wenn man mit dieser wunderbaren Akkreditierung, die ich habe, überall hin darf, also auf die Servus-TV-Plattform auch und sich die große Babsi-Chat ein paar Minuten Zeit nimmt. Babsi-Chat haben wir schon länger nicht mehr gehört, jetzt umso lieber. Von Toni Polster zu Babsi-Chat. Was sagt denn noch Toni Polster? Du warst damals, jetzt muss ich falsch sagen, du warst glaube ich 13, als der Toni uns, Österreicher, zur WM in Italien geschossen hat gegen die DDR damals im Herbst. Gibt es irgendeine Erinnerung von dir?
Wir haben am gleichen Tag Geburtstag.
Nein.
Ja, nur in einem unterschiedlichen Jahr, offensichtlich. Ja, ja. Aber natürlich, Toni Polster, mit dem bin ich groß geworden, bin immer wieder mal geschleppt worden in ein Fußballstadion von meinem Vater. Habe ihn zwar live nie gesehen, aber natürlich im Wahnsinn verfolgt. Und ich glaube, wer Toni Polster nicht kennt, der lebt in einer Grube.
Pass mal auf, du bist Tirolerin und dieser Tiroler Verein, der teilweise sehr, sehr gut war, hat 100-mal den Namen gewechselt. Ist der Papa, was für ein Fan war der Papa?
Naja, natürlich haben wir Wacker damals zugeschaut, immer wieder, wobei das war für mich ein bisschen ein Kulturschock, als er wieder gegrölt wurde. Hab dann nochmal, wo ich in der Südstadt war, immer wieder Admira-Spiele angeschaut, aber ja, es ist so momentan, dass ich eigentlich nur die EM und die WM verfolge. Diese EM habe ich sehr, sehr gerne verfolgt, aber nochmal zurückzukommen auf Toni Polster, ist natürlich eher eine lebende Legende. Ist glaube ich, von 9 Millionen Österreicher kennen ihn wahrscheinlich 8,5 Millionen und er ist sehr bodenständig und normal und spielt sehr, sehr gerne Tennis und es geht weiter.
Pass auf, wir haben uns getroffen in Wimbledon, das glauben ja meine Freunde nicht, dass wir beide von der Bäckerei hingegangen sind und du hast mir gesagt, der Nenad Simunović ist sehr, sehr ehrgeizig.
Ja.
Wie war es dann? Ich habe nämlich mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ja, ich kenne Babsi schon so lange und den Josh auch und ich freue mich so drauf. Ihr seid ins Finale gekommen, es hat sogar eine Presseaussendung gegeben über dieses Finale. Wie war es für dich?
Es war generell, hat irrsinnig viel Spaß gemacht, wieder in Wimbledon am Start zu sein mit Nenad, der ja vor 25 Jahren mich immer gefragt hat, ob ich mit ihm Mixed-Doppel spielen möchte und ich habe immer verneint. Ich habe immer gesagt, nein, obwohl er die Nummer 1 der Welt war. Keine Ahnung warum, der Grund ist mir nicht mehr bewusst oder ich kann mich nicht mehr erinnern und ja, also er ist immer noch sehr, sehr ehrgeizig gewesen, auch wenn er es nicht zugibt in Wimbledon. Wir haben dann bis ins Finale sind wir dann vorgedrungen, dann war es für mich ein bisschen stressig, weil ich habe an dem Tag auch natürlich fürs Finale arbeiten müssen, fürs Fernsehen, bin dann also um 10 Uhr in der Maske gesessen, um 1 Uhr haben wir eine Stunde Sendung gehabt, bin dann von der Sendung direkt am Platz gegangen ins Finale und das war dann ein bisschen viel. Ich muss ehrlich sagen, also wir haben gegen Mark Woodford und Dominika Sibulkova verloren. Sibulkova ist dann schon um einiges jünger, das hat man dann auch gemerkt. Da ist man auch teilweise ein bisschen zu schnell gegangen und ja, bin dann wieder vom Platz, leider nach diesem verlorenen Finale, sofort wieder in die Maske und ins Studio. Also ich konnte es nicht genießen, diese Finalteilnahme, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, mit Nenad zu spielen. Also der hat ja immer noch Aufschläge, die über 200 sind und ja, es macht Spaß, einfach wieder mal zurückzugehen oder die Zeit zurückzudrehen und wieder ein bisschen so als Spieler zu fungieren, auch wenn es nicht so funktioniert am Platz wie früher.
Pass auf, ich habe Roman Popana erwähnt, ich habe mit dem eben geredet und habe gesagt, der ist ja gar nicht so viel älter als du, wenn er überhaupt älter ist als du. Und er hat mir gesagt, dass er ein kleines bisschen überlegt, zurückzukommen.
Der Nenad?
Ja.
Ein kleines bisschen, ja. Also irgendwann muss man halt auch die Karriere abschließen können. Ja. Also ich verstehe es nicht, wenn man, ja, der ist so alt wie ich, der ist 48, wenn man dann wieder zurückkommen will. Ja, also bei ihm ist es natürlich mit der Hüfte, hat er einige Probleme gehabt, er hat zwei Hüft-OPs gehabt und wenn man dann selber nicht wirklich entscheiden kann, wann es zu Ende ist, sondern eben der Körper das entscheidet, wobei er hat dann auch nochmal ein bisschen gespielt. Aber mit 48, glaube ich, kann man wirklich die Tennispension genießen.
Pass auf, ich habe noch zwei Fragen zu Wimbledon. Erstens, du weißt, wenn irgendjemand der Vorsitzende des Förderclubs ist, Ash Barty zurück auf die WTA-Tour, dann bin ich das. Aber ich glaube, da gibt's keine Chance, oder? Hast du mit ihr Hast du irgendeine Berührung gehabt mit ihr?
Ich glaube, das nächste Ziel von ihr ist, dass sie ein zweites Kind haben möchte. Ja, na, es hat ihr schon Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Grad jetzt damit zu spielen bei dem Legendendoppel. Aber sie hat auch gesehen, wie ehrgeizig teilweise andere sind, aller Hingis und Kleisters, und hat sich dann gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal mache. Nein, also ich glaube nicht, dass Ash Barty, sie könnte zwar noch einmal, also auch wenn es in 5 Jahren ist, könnte sie nochmal anfangen, aber es wird natürlich nicht leichter, je länger du von der Tour weg bist. Ich glaube, sie ist sehr, sehr glücklich. Sie hat ja gesagt, sie hat diesen Lebensstil jetzt eigentlich nicht wirklich genossen, dieses Herumreisen. Dann war noch Covid eben dabei. Sie hat so viel erreicht und genießt es eigentlich, das Leben mit ihrer kleinen Familie, und ist immer noch im Tennis involviert in Australien. Also das ist sie eigentlich schon noch präsent, und das muss man ihr überlassen, wie sie ihre Zukunft plant.
Ich finde es halt nur schade natürlich, weil so wie sie spielt kein andere, und das wäre lässig zu sehen. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage zu einem großen Autounfall in Wimbledon. Weil wenn ich Iga Świątek gesehen habe, Satz 2 und 3 gegen Potenza, war das ungefähr so, wie wenn es das erste Mal donnert und mein Hund weiß nicht, wie lange das Gewitter dauern wird, und dann so panisch fast. Was ist es? Das kann doch nur der Kopf sein. Weil so unterschiedlich ist es ja nicht mehr auf Sand.
Ja, was für mich ein bisschen enttäuschend war, dass sie einfach keinen Plan B gehabt hat. Sie hat weiter ihr Tennis gespielt, ist halt draufgegangen auf die Vorhand, auf die Rückhand, und Putin selber hat es dann trocken runtergespielt. Also das war für mich eigentlich die größte, nicht Überraschung, sondern eigentlich Enttäuschung, dass sie du musst als Tennisspieler Lösungen finden, und sie hat einfach stur weitergespielt ihr Tennis, und das geht vor allem auf Rasen nicht. Da muss man sich ein bisschen was anderes überlegen, und Rasen liegt ihr nicht. Das hat sie offen zugegeben, wobei sie in diesem Jahr gesagt hat, dass sie sich eigentlich schon wohler fühlt auf diesem Belag, aber das hat das Ganze halt noch sehr spannend gemacht. Im Endeffekt, wir haben mit einer neuen Siegerin gehabt, ich glaube jetzt die 8. in 8 Jahren.
Schon wieder Tschechien.
Ja, ich weiß nicht, was Wimbledon und Tschechien ist irgendwie, ja, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Schauen wir, wir werden das beobachten weiterhin, wie Iga Świątek sich hoffentlich verbessern wird auf Rasen, aber das war definitiv enttäuschend.
Was uns gleich zur Olympia bringt, ganz kurz, wo dort gespielt wird, wo sie sehr oft gewonnen hat. Gibt es irgendjemand, wo du sagst, könnte spannend werden? Oder ist Olympia vielleicht sogar komplett was anderes, weil der Druck ja anderer ist, dass du schon auch für dein Land mitspielst?
Ich glaube, dass Iga Świątek definitiv die Favoritin ist bei Olympia, vor allem in einem Stadion, wo sie eigentlich fast keine Niederlagen hat und wo sie sich so wohlfühlt. Also darauf, glaube ich, setzt sie, dass sie olympisches Gold holen kann. Ich meine, wenn man Grand Slam Turniere gewinnt, dann ist das Ultimative, glaube ich, dass man dann olympisches Gold holen kann. Wobei für Tennisspieler Grand Slam sicherlich wichtiger sind. Also man sieht es ja, wie viele rausgezogen haben. Es gibt keine Punkte im Endeffekt, und Steffi Graf ist natürlich mega, ne, dass die diesen Golden Slam gewonnen hat mit 4 Grand Slam Siegen in einem Jahr und dann noch olympisches Gold. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen. Aber ja, Iga Świątek, ich glaube, das steht schon auf ihrer Liste. Wenn sie es mitnehmen kann, dann nimmt sie es.
Ich habe beim Herfahren sehr viel Andy Roddick gehört, und der Roddick hat mit John Isner gesprochen. Und der Isner hat in einer Art und Weise von dem Labour Cup geschwärmt, weil er gesagt hat, das war beim ersten Mal damals in Prag schon. Das war keine Exhibition, sondern die haben das alle unfassbar ernst genommen, weil der Federer so dahinter war. Du warst, glaube ich, bei jedem Labour Cup dabei. Hat das wird ja im Herbst wird's in Berlin sein. Funktioniert das auch ohne Federer?
Ich meine, es ist natürlich toll gewesen, wo Federer noch dabei war. Im letzten Jahr in Vancouver war es das erste Mal nicht am Platz. Wir erinnern uns alle an die Verabschiedung in London von ihm, wo er das letzte Mal aufgetreten ist. Aber ich finde, dass es super funktioniert, dieses Format. Es war wichtig, dass jetzt einmal Team World einen Sieg gemacht hat oder ihnen einen Sieg gelungen ist, weil sonst wäre es ein bisschen einseitig gewesen. Wichtig ist schon, dass Namen mitspielen. Team World ist immer so ein bisschen ein Problem. Team Europe hat immer das namenreichste oder namenhafteste Team. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es eine Zukunft gibt, auch ohne Federer, Nadal und Djokovic. Es ist einfach so, es gibt super Spieler, die nachkommen. Der Einzige, der das als Exhibition angesehen hat, war im letzten Jahr Guy Monfils. Das war ja ein bisschen angefressen, aber sonst ist es wirklich so, dass die Spieler das genießen dort, dass sie sehr, sehr ehrgeizig sind, weil sie eben in einer Mannschaft spielen. Das ist ja im Tennis eben nie so der Fall. Und vor allem jetzt gibt es ja im nächsten Jahr dann eben diesen Captain-Wechsel. Es wird eben Yannick Noah und Andre Agassi dann als Team-Captains fungieren. Und das macht natürlich auch irrsinnig Spaß. Also ich zweifle nicht an diesem Format. Ich glaube, dass das gut weitergeht. Wichtig ist, dass du halt auch die großen Namen hast. Aber meiner Meinung nach, wenn du einberufen wirst, ist das eine große Ehre.
Agassi verstehe ich. Noah ist schon ein bisschen zu weit weg vom Tennis, aber okay.
Ja, finde ich aber einen super Typen. Also ja, das wenn man Björn Borg sieht, okay. Wie er ist natürlich, er hat natürlich den Namen, aber er ist doch sehr wortkarg und sehr, sehr ruhig. Also Jannico Noah wird genau das Gegenteil sein. Wir wissen noch nicht, wer der Co-Captain sein wird, aber der kann Tennis spielen, der ist lustig, der kennt sich aus im Tennis, ist sehr charismatisch. Hoffentlich wird er das eine oder andere Lied anstimmen. Ich freue mich auf ihn.
Dann gib mir abschließend noch ein bisschen die Eindrücke. Der Dominik ist verabschiedet worden am Dienstagabend. Also ich finde, ein Abend da in Kitzbühel, wenn ein Sommerabend ist, wenn das Stadion voll ist, das muss sich vor keinem Turnier verstecken. Und das ist irgendwie nicht der Lokalpatriotismus, der aus mir spricht. Du kennst alle Turniere der Welt. Wie ist das so im Vergleich? So ein Kitzbüheler Abend mit vollem Stadion, weil ich finde es grandios einfach.
Ja, ich finde es auch grandios. Natürlich für mich als Tirolerin ist es nochmal spezieller, sowas miterleben zu dürfen. Es ist jetzt in Kitzbühel das Turnier ausverkauft bis am Ende. Das ist jetzt auch in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen, obwohl es sehr, sehr gute Zuschauerzahlen waren. Aber gestern, es war ein grandioser Abend, es war ein milder Abend. Die Leute wollten einmal noch Dominic Thiem sehen hier in Kitzbühel und es gab dann ja auch noch diese Verabschiedung, die dann auch sehr emotional war. Ich glaube, für die Zuschauer emotionaler als für Dominic Thiem selbst. Und das bleibt hängen. Die Momente bleiben hängen. Ich hoffe, dass das Tennis, die Popularität des Tennis hier im Kitzbühel beim Turnier aufrechterhalten bleibt. Natürlich, man braucht Zugpferde, aber ich glaube, dass Tennisfans so oder so kommen, um die Protagonisten, eben die guten Tennisspieler, die Profis zu sehen. Und es war einzigartig gestern Abend.
Da fällt mir es dann doch noch was an. Vor 10 Minuten oder vor einer halben Stunde haben die Amerikaner bekannt gegeben, dass Coco Gauff die Fahne tragen wird.
Finde ich super.
Finde ich großartig.
Sie ist so eine junge, erfolgreiche Dame, die vor allem eine Meinung hat, eine Persönlichkeit hat, die sich nicht scheut, diese Plattform des Tennissports zu verwenden, um sich um politische Themen zu kümmern, religiöse Themen. Also sie ist sehr weltoffen, sehr interessiert, ist meiner Meinung nach auch sehr sehr wiff. Und ich finde, dass das eine große Ehre für sie ist.
Muss sie noch mehr gewinnen? Entschuldige, dass ich unterbreche.
Ja, sie wird noch mehr gewinnen. Sie wird sicher nicht noch mehr gewinnen, aber für mich ist es das Wichtigste, dass sie eine Persönlichkeit ist, und das ist sie. Also ich glaube, sie ist sehr am Boden geblieben. Sie macht sich Gedanken über die Welt, nicht nur über ihr Tennis, was vielleicht jetzt gar nicht das Beste ist für ihr Tennis, aber das imponiert mir, vor allem in dieser Zeit jetzt, wo es sehr viele Spieler gibt, die wenig Persönlichkeit haben und sich wenig äußern oder immer Angst haben, irgendwelche Fragen zu beantworten außerhalb des Tennissports. Und Coco Gauff ist wirklich noch so jung, aber in einer gewissen Reife schon weiß es, schon so reif, und das finde ich total cool. Ich bin ein Riesenfan und ich finde, das verdient sie sich ja, die Fahnenträgerin für Amerika zu sein.
The Great Babsi Chat, das war's, die Big Show 671. Danke Babsi, danke allen anderen, die dabei waren.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!